wir müssen reden.
Du kriegst also ein Bier nicht mit. Achso, das ist jetzt für mich? Nee, ich nehme doch alkoholfreies heute.
Achso, ja, stimmt. Dann mache ich jetzt den Erdinger für dich, oder was?
Genau, machst du ein leckeres Erdinger alkoholfrei.
Das ist heute
prachtvoll.
Das könnte ja was schön.
Ja.
Das könnte ja.
Und ich habe mir noch nicht mal richtig Mühe gegeben.
Ich habe bei der Werbung damals echt aufgepasst.
Klappe ich meinen Rechner auf? Das geht hier
schon wieder nie.
Soll ich das vielleicht machen?
Ja, aber der MS Pro kann offensichtlich total gut mit dem Schlüssel
hier öffnen. Das ist jetzt aber auch tatsächlich echt schlecht, also für meine Verhältnisse.
Du willst sagen, das ist der Vorführeffekt?
Ja, das ist der Vorführeffekt.
Das hätte ich an deiner Stelle
jetzt
auch gesagt.
Ich meine, ich habe das hiermit auch viel besser hingekriegt. Und jetzt mal Ruhe hier auf den billigen Plätzen. Wer da übrigens meckert, das ist Autofokus, aka Lucy Höhler, die bei uns zu Gast ist, worüber wir uns vielleicht auch noch freuen werden heute.
Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein.
Nein.
Vielleicht später.
Nein. Ich bin ein großer Fan von Lucys Arbeit und habe mich ganz lange nicht getraut, sie einzuladen. Nein, im Endeffekt.
Er hatte immer spannendere Leute, wollte er damit sagen.
Nein.
Seit Monaten erzählt er mir davon, dass er Angst hat, dass er in deiner Anwesenheit dann beim Bierflaschenöffnen versagt.
Jetzt sind euch die spannenden Gäste ausgeladen und jetzt ausgegangen und jetzt ladet ihr alle möglichen Leute ein.
Wir hätten dich auch schon viel früher gemacht, aber das ist halt die Frage des Marktwertes, ja. Und wenn man halt so ein Billig-Podcast, wie zum Beispiel Leitmotiv CC unterwegs ist, ja, dann muss man auch damit rechnen, dass es halt so den Marktwert als Podcasterin definitiv erstmal in den Boden stampft. So, ja,
ja, mit mir könnt ihr nämlich auch zwei spannende Folgen Leitmotiv CC hören. Falls diese Sendung nicht so spannend wird, das wird man ja mal sehen. Die anderen lohnen sich alle mal.
Okay, also ihr könnt jetzt direkt ausschalten und dann umschalten auf, das ist jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft haben wir schon gesagt, dass man jetzt ausschalten soll und sich erstmal bei Leitmedium schlau machen soll?
Das ist das zweite Mal. Eigentlich war Whitey Chan war halt auch schon vorher bei ihm. Ja,
genau.
Ganz kurz, du kannst dann bei der Gelegenheit auch nochmal gleich deine anderen Podcasts pluggen.
Da gibt es nur noch einen, aber das ist der Retro-Zirkel, zu finden unter retrozirkel.de, wo ich mit dem Mab und dem Nils K. auf Twitter, mit den beiden spreche ich über Retro-Spiele, also im Prinzip, wir sprechen über Video- und Computerspiele der späten 80er und frühen 90er, also so 8- und 16-Bit-Ära vor allem.
Macht ihr dann mal ein Computerspiel,
genau,
und nehmt euch vor, so pro Folge? Okay, ja.
Ja, also wir haben, deswegen heißt es Retro-Zirkel, weil das ist sozusagen, der Gedanke kam vom Lesezirkel, dass man dann sagt, so, wir spielen ein Spiel nochmal, das wir schon kennen oder das wir noch nicht kennen, aber irgendwie ein Klassiker ist oder das uns irgendwie empfohlen wird und dann Entschuldigung, kurze Ablenkung. Und dann sprechen wir darüber, ob es uns noch gut gefallen hat oder ob das Spiel auch heute noch interessant ist und erzählen ein bisschen über die Geschichte und was uns dazu so einfällt. Und
habt ihr diese Spiele dann auch schon früher damals gespielt oder ist das
teils? Okay. Also wir haben Sachen, die uns Hörer vorschlagen, die das vielleicht gerne mal wollen, dass wir uns das angucken, oder Sachen, die irgendwelche Klassiker sind, die wir aber noch nicht kannten oder halt Sachen, die wir schon gespielt haben. Aber häufig hat's einer oder eine von uns dann doch meistens schon gespielt und und das erscheint so, sagen wir mal so, alle 4 Wochen und gibt auch schon echt viele Folgen zum Nachhören und macht viel Spaß.
Wie lange spielst du denn schon vorher so an so einem Spiel? So.
Das kommt auch an, wie viel Zeit ich habe, aber es gab auch schon damals Sachen, an denen man eine Weile spielt, also kommt ganz drauf an.
Habt ihr auch Giannas ist das besprochen?
Oh Gott, schieß mich tot.
Das habe ich damals gespielt.
Das fiel schon so oft als Referenz und ich weiß gerade nicht, ob wir es auch schon gespielt haben. Ich glaube
so
noch nicht.
Die C64-Nachmachung Mario Brothers.
War echt ziemlicher Rip-Off.
Total.
Warum?
Aber es war ein feministischer Rip-Off.
Wir haben es, glaube ich, gespielt. Naja, vielleicht wollten sie auch einfach nur nicht, dass es so auffällig ist.
Es war trotzdem auffällig.
Doch, ich glaube, wir haben es. Oh Gott. Blackout gerade. Ich glaube, es hat keinen besonders bleibenden Eindruck hinterlassen, falls wir schon gespielt haben. Ich bin totales Nintendo-Kind und deswegen kann man mich mit diesen ganzen PC-Rip-Off-Geschichten nicht so beeindrucken. Ich war ein Konsolenkind.
Ich könnte viele Spiele so den ersten Screen beschreiben. Also Monkey Island, ja, da steht so ein Pirat auf so einer Brücke und kommt von der nicht runter. Das wäre ungefähr alles, was ich zu Monkey Island sagen kann.
Ich kann so viel erzählen zu Monkey Island.
Das ist
so ein geiles Spiel.
Wir hatten schon eine Folge zu Monkey Island.
Das finde ich gut. Ja. Die würde ich gerne mehr hören.
Kannst du dir mal anhören. Das war die erste, wo ich dabei war.
Macht auch komplett Lösung.
Das war mein allererster Podcast ever. Von daher weiß ich nicht, ob...
Redest du auch so viel dazwischen?
Genau.
Du redest doch bei mir dauernd dazwischen.
Bist du mittlerweile besser geworden?
Ah, der Ton wird hier schon gleich am Anfang. Wird hier schon mal
Wir wollten ja eigentlich gar nicht über dich reden.
Wir wollten ja nicht übereinander lästern, sondern über andere Menschen.
Genau, wir sind eigentlich.
Wir können jetzt erstmal warm laufen. Bevor erstmal hier so ein bisschen gegenseitig lästern, bevor wir so richtig dann.
Komm, wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen News.
Genau, mach mir mal ein Bierchen auf und ihr macht mal ein bisschen News.
Genau. Hier Silicon Valley News.
Habe ich das nicht beim letzten Mal schon erzählt?
Nein, aber du hast erzählt, dass jetzt doch das doch klappt. Aber
ich glaube, so irre viel ist seitdem.
Seid doch jetzt hier irgendwie schon auf der Suche und so.
Also ja, klar, natürlich. Also ich habe jetzt nächste Woche ist jetzt ein Termin beim Konsulat. Ich hoffe, dass sich die deutsch-amerikanischen Verhältnisse bis dahin nicht noch mehr verschlechtern, weil ansonsten.
Dann kommst du nicht mehr ins Land. Sie sind doch einer von diesen Deutschen.
Hallo NSA, hörst du diesen Podcast? Wir mögen dich. Ja. Ganz toll.
Oder dann werde ich nicht wieder reingelassen, weil so, du bist doch bestimmt so ein amerikanischer Spion. Wer weiß, wie schnell das alles so kippt. Ja, nee, also der aktuelle Zustand ist der, dass ich mittlerweile auch die Unterlagen bekommen habe, dass ich nachgeguckt habe, es steht tatsächlich auch mein Name drin und nicht irgendwie von irgendeinem Inder oder so, dessen Umschlag nur falsch eingepackt worden ist, weil das war ja alles irgendwie doch mehr oder weniger... kam eher sehr überraschend, dass es dann doch noch geklappt hatte, nachdem wir ja schon der festen Überzeugung waren, dass es eigentlich nicht klappt. Und jetzt werden wir wahrscheinlich so Mitte September nach Kalifornien rüberfliegen. Ich zumindest erstmal. Also Diana kommt mit, aber die fährt dann wieder zurück. Für die ist das erstmal nur ein kleiner Urlaub und ich bleib da und suche mir dann irgendwo per Airbnb irgendeine Wohnung. Oh, wir haben da jetzt mit dem Relocation Service gesprochen. Und es gibt so Übergangsunterkünfte, die sehr nett klingen, aber die etwa $6,000 im Monat kosten.
Ach du Scheiße.
Und darum suche ich mir jetzt was Eigenes und das wird halt so ein kleines Zimmerchen werden. Und die gibt's schon so ab $2,500 im Monat. Also das ist echtes Schnäppchen.
Zimmerchen heißt dann irgendwie so 10 Quadratmeter.
Oder? Nee, das ist schon was Okayes. Also das sind meistens so in irgendwelchen, das ist ja so, also ich suche dann erstmal auch direkt um Menlo Park drumherum. Also der Gedanke ist der, dass dann Diana irgendwie Ende des Jahres danach kommt.
Und das Menlo Park ist dort, wo Facebook sitzt.
Das ist genau. Und das ist halt so Suburbia im Wesentlichen. Also so kleine und da werde ich mir wahrscheinlich dann irgend so ein Gästehaus, was irgendwo in einem Garten steht, mieten, was dann, also sowas mit eigenem Klo und mal gucken. Also ich glaube, das wird schon alles ganz okay werden. Also das ist, für die $2,500 kriegt man dann zumindest den Fotos nach schon was Okayes. Also so irgendwas, wofür man hier vielleicht 500 Euro oder sowas ausgeben würde, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber also es ist halt alles sehr teuer da.
Krass.
Ja. Gerade Wohnung.
Tja. Ja, also natürlich so Firmen wie Facebook und Twitter, die sind dann natürlich dann auch Teil des Problems.
Ja klar, ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben, werde ich dann in der Situation, obwohl war ich wahrscheinlich schon öfters mal, aber dass ich auf jeden Fall Teil des Problems bin. Und
also du bist hier von deinem Lebensstil, auch wenn du jetzt kein Zugezogener bist in dem Sinne, aber bist du von deinem Lebensstil her, bist du definitiv auch hier sozusagen schon im Prenzlauer Berg, so dieses bürgerliche Bohem-Ding.
Klar, aber ich meine, hier habe ich ja sozusagen noch das Anrecht drauf, dass ich hier halt tatsächlich, ich meine, hier habe ich schon als Schüler gelebt sozusagen und so.
Aber eigentlich ist es auch eine bescheuerte Argumentation zu sagen, so, weil ich hier schon immer gelebt habe, so,
naja,
weil das Blut meiner Vorfahren diesen Boden gedrängt
hat. Ja, natürlich ist es irgendwo, aber ich meine, Gentrifizierung ist ja schon die Verdrängung der ursprünglichen Einwohner durch neue Einwohner und da kann ich mich halt mit rausreden, aber ich habe mich doch selber verdrängt sozusagen. Ja. Und insofern finde ich das jetzt.
Habt ihr von der AfD diesen geilen, ich glaube, Tweet oder irgendwas gesehen, wo sie sich verglichen haben, also wo sie gesagt haben, das mit der Einwanderung und so, das hat auch schon den Indianern geschadet.
Oh Gott, ja, und so. es gibt davon ein quasi inhaltsgleiches NPD. Ding von der NPD.
Ja, genau. Ja. Das ist so geil.
Ja, das ist
interessante Definition von geil.
fällt mir gerade so bei Gentrifizierung ein.
Aber das ist was. Aber das finde ich in dem Zusammenhang tatsächlich auch ganz lustig, weil wir leben, oder was heißt lustig? Wir leben ja nun in einem Land, wo gerade hier in Berlin der Anteil an Ausländern tatsächlich ziemlich rapide zunimmt und nämlich aus besser verdienenden Ländern, die halt zuziehen, um hier zu arbeiten, um die wirklich teuren Arbeitsplätze zu haben und die gut bezahlten und so. Natürlich, weil sie keine Deutschen auch finden und weil sie auch hier leben wollen. Und ich finde das auch absolut in Ordnung. Aber gegen die hat ja dann der rechtsradikale Pöbel nicht, sondern die haben ja wirklich nur immer was gegen die armen Flüchtlinge. Im Wesentlichen ist ja Ausländerhass auch nichts weiter als auf denen, denen schlechter geht, einprügeln. Das ist ja,
stimmt, da können wir auch immer,
sobald es jemand besser geht, ist es ja auch, stimmt, über die Ola, oh ja Gott.
Genau, ja.
Ich war nicht einmal vor Ort, warst du da? Du
bist ich war da. Also es ist ganz lustig, also weil das Gebiet dort ist genau auf meinem Arbeitsweg. Mein Arbeitsweg ist wirklich sehr kurz, ich fahre mit dem Fahrrad 5 Minuten, das fahre ich sozusagen einmal durch den Görlitzer Park durch und dann fahre ich da über die Brücke und dann bin ich schon in Neukölln und dann fahre ich einmal links und dann bin ich in meinem Büro. Ja? Und auf dem Weg dahin fahre ich tatsächlich an der Wiener und an der Reichenberger vorbei und da bin ich dann eines Tages, fahre ich dann halt dort lang und dann sehe ich, dass halt die Wiener sowohl wie die Reichenberger von so Polizei abgesperrt ist, ja. Denke mir so, hä, was ist denn da los? Und dann fahre ich zu meinem Büro und dann mache ich Twitter auf und dann ging es halt los mit Lohlauer, ja. Irgendwie, dass da halt ganz viele Polizei rangekommen ist und so weiter und so fort und alles vollgestellt hat. Ich bin halt momentan mein Buchprojekt, ich bin gerade so ziemlich im Stress und versuche halt irgendwie den ganzen Tag zu schreiben.
Oh, da hast du noch erzählt, dass.
Und ja, es klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber auf jeden Fall habe ich das dann halt erstmal irgendwie alles mehr oder weniger über Twitter verfolgt. Aber dann bin ich dann irgendwann, am Anfang war es dann auch tatsächlich so, dass man gar nicht reinkam. Da hatte die Polizei mit ihren knapp 1000 Leuten, die sie da angekarrt haben, und zwar von Anfang an rangekarrt haben. Ja.
War das von Anfang an?
Ja, es war von Anfang an fast 1000 Leute. Das ist unglaublich. Ja, unglaubliche Präsenz, die sie da aus dem ganzen Bundesgebiet anmarschieren haben lassen, ja. Und haben alles auch komplett abgeriegelt, also weiträumig. Und haben dann auch überhaupt niemanden die ersten Tage da durchgelassen. Und dann, als ich dann so langsam diese Protestleute da an den Start bringe, bin ich da ein, zwei Mal auch dann abends mal vorbeigefahren. Und das war abgefahren. Also das war irgendwie Kreuzberg komplett verändert, so, ja. Also das war ja, ich weiß nicht, wie lange ging die Belagerung, also Belagerung kann man das sagen, nennen, oder? Das ist irgendwie.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das für die Anwohner, also
das war ja grauenhaft, ne?
Etwas schwierig, ja.
Ja.
Aber das waren ja, diese Schule war.
Vor allen Dingen so aus dem Nichts, für mich zumindest so. Also es war so.
Zugegeben, die Sachen vom O-Platz hat man irgendwie mal so mitgekriegt, also ne, vom Oranienplatz hat man
ja
mitgekriegt.
Genau.
Aber
für die Nicht-Berliner müssen wir, glaube ich, ein paar Dinge noch ein bisschen ausholen. Also die es gibt auf dem Oranienplatz seit bestimmt auch über einem Jahr oder so ein Camp von demonstrierenden Flüchtlingen, die gegen ihre Aufenthaltsbedingungen hier in Deutschland protestieren.
Also die denen das.
Genau. Und das hatten wir auch schon.
Auferlegt, ne?
Wir hatten auch schon, ich glaube, das sind so mehr oder weniger auch die gleiche Gruppe, die auch schon damals auf dem Pariser Platz demonstriert hat, wo wir ja ausführlich schon drüber berichtet haben. Das ist eine größere Gruppe geworden und die sind jetzt halt auf dem O-Platz und die haben sich dort halt tatsächlich zeitweise.
Von dem sie aber geräumt wurden jetzt.
Genau, und da sind sie jetzt halt geräumt worden. Von
auch
paar, unter
ziemlich merkwürdigen Umständen.
Genau. Von ein paar Wochen sind die da geräumt worden.
War das nicht noch diese Gruppe, wo dann irgendwie diese jungen Union-Leute davor sich dann bei
einem
Selfie
genau
davor stellten?
Mit Selfie.
Diesem Danke Olaf Henkel.
Genau.
Olaf Henkel, wie heißt er? Also auf jeden Fall hier.
CDU-Innensenator, ja.
Ja. Auch nicht.
Also das war halt echt peinlich. Jedenfalls, diese Flüchtlinge sind jetzt in einer Schule in der Reichenberger Ecke Olauer und dort in dieser Schule, das ist so eine ehemalige Schule,
ja,
so ein leerstehendes
Gebäude. Ja.
Genau. Das auch irgendwie schon seit längerem umgebaut werden soll zu einem Flüchtlingsheim.
Ja, und das waren auch richtig viele dann. Da waren dann nicht irgendwie 200 Leute oder so?
So knapp, ja. 200 Leute waren da drin.
Die Schule besetzt haben?
Ja, ja.
Genau. Krass.
Ja, aber davon wurde ja dann ein Teil, geräumt oder unter Polizei Präsenz gebeten, das Haus zu verlassen und woanders hingetan. Und 40 sind irgendwie oder so sind geblieben, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas. Oder,
okay. Ja.
Naja, jedenfalls, die waren auf jeden Fall in dieser Schule drin, haben sich dann, als dann die Polizei kam, haben sie sich dann aufs Dach gestellt, haben auch damit gedroht, dass sie sich zur Not auch runterstürzen würden, wenn das Ding jetzt gestürmt wird. Und das war eine sehr brenzliche Situation zwischenzeitlich. Also das hätte tatsächlich auch echt schief gehen können. Mhm. Witzigerweise hat die Polizei dann, gab es dann halt, also das Interessante war, dass das Ganze unter dem, also der ganze Polizeieinsatz unter der Ägide der grünen Bezirksregierung stattfand. Ja? Mhm. Und das muss man sich so vorstellen, dass diese grüne Bezirksregierung zu einem Großteil aus ehemaligen Hausbesetzern besteht, die da jetzt irgendwie dann... Man ist sich nicht so richtig sicher, was der Plan war, ja, aber wenn du da irgendwie knapp 1000 Leute auf marschieren lässt, alles weiträumig absperrst, dann gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich das vorhatten, sozusagen mit einer Nacht- und Nebelaktion einmal rein und alles rausholen und so weiter und so fort und das möglichst schnell über die Bühne zu bringen.
Also ich denke, soweit ich das mitgekriegt habe, sind da sehr, sehr viele verschiedene Kräfte im Spiel. Also das ist halt der Senat, der sein Interesse hat, da ist diese Bezirksregierung, die ihr eigenes Interesse hat, da ist dieser ominöse Baudezernent, der irgendwann mal quasi entgegen der allgemeinen Meinung dann irgendwie einen Räumungsantrag bei der Polizei gestellt hat. Dann war ja noch die Polizei, die ja plötzlich mittendrin angefangen hat, Ultimaten zu stellen.
Ultimatum.
Ein Ultimatum.
Ja, ja. Zumindest eins, ja.
Mindestens eins. Also irgendwie ist das ja auch, das ist so Versagen auf so vielen Ebenen und dabei werden Menschen aufgerieben. Das ist so im Wesentlichen mein Bild. Und ich, gerade dieser grünen Bezirksbürgermeisterin, ich glaube, die hat überhaupt nichts gegen die. Ich glaube, die ist einfach hochgradig inkompetent. Also ich meine, gibt's ja auch im Girlie, gibt's ja auch diese Drogenproblematik, die ja da besteht seit Ewigkeiten, dass da sehr viele Leute, also dass man ja wirklich dass man nicht mehr durch ein Girlie gehen kann ohne 10-mal und das ist hab mal mitgezählt, bei mir waren es 18 Mal bei einmal durchgehen, angesprochen wird, ob man nicht irgendwie auch
mit dem Fahrrad fahren, dann geht das.
Mit dem Fahrrad, ich fahre eigentlich immer nur mit dem Rad durch den Girlie und dann bin ich irgendwann mal, das war auf dem Weg zu deinem Geburtstag, das dürfte jetzt dann quasi vor fast einem Jahr gewesen sein, bin ich dann aus irgendeinem Grund, war ich damals im Büro, das ist ja nicht so weit weg gewesen, das Alter und bla, und bin dann halt, hab beschlossen, dass ich jetzt rübergehen sollte, was eine total bekloppte Idee war, weil so nah ist es halt doch nicht, aber egal. Und dann bin ich da das erste Mal in meinem Leben so durch ein Girlie gelaufen und bin wirklich fast aus den Socken gefallen.
Über die Dealermeile.
Über die schiere Masse.
Ja, ja, das ist schon krass. Die stehen da wirklich Spalier und treten sich da gegenseitig auf die Füße.
Ja, ich denke dann auch, das kann doch nicht lukrativ sein. Es tut mir dann immer fast ein bisschen leid.
Ich glaube auch, die haben ein massives Managementproblem. Also wirklich jetzt, weil das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch jetzt nicht kundenfreundlich. Ne? Du willst ja auch nicht irgendwie 10-mal angesprochen werden, sondern dann organisierst du dich, dass dann einer die Leute anspricht.
Ja, aber haben nichts zu tun.
Nee, das ist halt tatsächlich, die konkurrieren alle miteinander.
Ja.
Und sie schaffen es aber auch nicht, sich zu organisieren, dass sie halt eben sozusagen das halt irgendwie lukrativer gestalten.
Ja, aber wahrscheinlich.
Genau, Kriminalität, organisier dich gefälligst mal.
Ich fände das in dem Fall wirklich gut.
Mich würde mal interessieren, also
beziehungsweise, was halt von der grünen Bezirksregierung tatsächlich auch kam, halt dort einen Coffeeshop reinzubauen, ne? Also dort halt sozusagen legal Drogen zu verkaufen.
Da weiß ich, ich habe mich neulich mit einem Freund von mir, wohnen da in der Wiener Straße, also quasi direkt nebenan, was die von diesem Coffeeshop natürlich so grob halten. Wenn dann ungefähr so halb Europa oder ganz Deutschland oder wer auch immer auf diesen einen Coffeeshop in...
Wie kommst du darauf, dass da jetzt weniger Leute kommen? Also ich meine, das ist ja jetzt schon ein Drogenumschlagplatz und du kriegst es jetzt schon dort.
Ja, aber ich glaube, es gibt so viele Leute, die eigentlich gerne mal was irgendwie haben wollen, aber nicht sich in den Girlie stellen wollen, weil sie irgendwie Schiss haben, dass die Polizei vorbeikommt oder dass sie Schiss haben, dass es nicht gut ist. Oder also ich glaube, es gibt genug Leute, die grundsätzliches Interesse haben, aber dann doch nicht irgendwie sich im Girlie was kaufen wollen.
Du meinst, es würde auf jeden Fall nochmal einen größeren... Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Doch, das glaube ich schon.
Schon allein darum, weil bloß... Also es kommt im Augenblick kommt niemand aus Bayern, um hier illegal Drogen zu kaufen. Wahrscheinlich gibt es das auch, aber weil dann kannst du auch in Bayern kaufen oder wo auch immer du wohnst. Aber wenn du dann mal in Berlin bist, als dann legal im Girlie oder da doch mal, das gucke ich mir doch mal an. Also genauso wie...
Dann müssen wir auch noch mal einen in Prenzlauer Berg machen.
Genau.
Müssen wir noch mal einen Prenzlauer Berg aufmachen.
Also das ist...
Das erlauben die da nicht mehr.
Also hier kommt mir sowas nicht vor die Haustür. Vielleicht, wenn ich weggezogen bin. Aber, also...
Ach, die Leute sind noch...
Ich meine, prinzipiell kann man ja gerne über die Legalisierung von Drogen reden, aber...
Coffeeshop Prenzlauer Berg nur mit Kinderspielecke.
Genau.
Hans Thom, du darfst hier nicht los, bis dein Mini-Joint nicht aufgeraucht ist. Ja, fällt mir doch so. Naja, ist auf jeden Fall. Ja.
Da hat mir meine Bon weggenommen.
Kriegst eine neue, die war eh nicht ökologisch, genau richtig. Hatte Weichmacher drin.
Naja, ist ja auch egal. Also ich finde das halt irgendwie durch so eine Institutionalisierung, egal ob das jetzt die Dealer sich dort organisieren oder ob da jetzt ein Coffeeshop.
Mach mal einen Coffeeshop und Girlie auf.
Coffeeshop ist auch schön. Dort aufmachen. Also aber so oder so, ich finde jetzt eine Institutionalisierung würde der ganzen Sache sehr gut tun.
Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ist der aktuelle Zustand ist schon mal ziemlich daneben. Und jetzt mit der Olauer, das ist ja nun wirklich so eine bekloppte Nummer. Und
das war die Bezirksregierung hat sich so bis auf die Knochen blamiert. Die sahen so scheiße aus wie Brasilien am.
Okay, wie lange hast du darauf gewartet, den zu bringen?
Ich kam ja tatsächlich spontan.
Spontan hast du ihn eingeköpft, ja?
Ja, genau. Aber wirklich, also das war so, die haben sich so auf die Knochen blamiert, lassen da aus ganz Deutschland 1000 Polizisten aufmarschieren.
Was haben die da gemacht?
Außer Leute zu schikanieren. Ich weiß nicht, was, zwei Wochen lang da rumstehen lassen?
Ja.
Und Leuten auf den Sack gehen und da sind Geschäfte pleite gegangen, weil die keine Kundschaft mehr gehabt haben. Ja,
sind die pleite gegangen?
Die sind wirklich pleite gegangen. Also ist ein Wahnsinn.
Reinhauen tut das, wenn du da zwei Wochen einfach so mal abgeschlossen bist, dass das... Ach, jetzt fängst du doch schon wieder an zu regnen.
Ja, aber nicht wirklich.
Das kann doch nicht sein. Da ist doch nicht mal eine Wolke, aber es regnet.
Aber es regnet deutlich.
Wie kann das denn sein?
Ja.
Wir haben vorhin Siri gefragt.
Ich habe extra Siri gefragt.
Ah, das geht gleich vorbei. Das
ich stelle
so
mal meinen Rechner hier auf.
Gibt es irgendwelche Plastikplane?
Genau, machen wir eine kurze Plastikplane drüber, glaube ich. Also ich guck mal eben.
Ich hol trotzdem.
Okay, es regnet.
Ich hol mir ja irgendwas...
Ja, Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist live.
Das Leben in Berlin ist momentan unvorhersehbar, ja, ich sag's Ihnen.
Selbst wenn Siri sagt, dass es nicht regnet, regnet's. Und ich glaube, bis der Max die Plastikplane geholt hat, ist der Regen wieder vorbei.
Das ist ja schon wieder vorbei.
Jetzt.
Das ist halt so ein Kinkerlitzchen-Zeug. Ist das
ja,
hier, ne? Also ich habe hier gerade die App offen.
Die Regenradar-App von Berlin.
Die Regenradar.
Sehr verlässlich.
Und da, das ist noch nicht mal richtig eingezeichnet dort. Also das ist wirklich... Naja.
Dafür, dass es nur so 5 Tropfen waren, war es ganz kurz ganz schön heftig, wie im Cartoon.
Ja, und es kamen dann halt auch irgendwie dicke Tropfen, aber nur wenige dicke. Ist schon wieder vorbei. Ja, das ist...
Na, ich lass es mal hier liegen. Aber...
Also kannst du es hier mal hier auf dieser App, auf der
Max, immer wenn du hier bist, fängt es an zu regnen. Eben als du weg warst, war es weg.
Ja, toll. Wenn das mal kann, ich lege hier mal so ein bisschen Folie über die...
Das Mischpult.
Stimmt, dass wir nass werden, das macht ja nichts.
Ja.
Regen im Auge.
Ja. Oh mein Gott, Wasser.
Im Auge.
Im Auge.
Ein komisches Wetter derzeit.
Ja. Ja, und da haben wir vorher extra noch Siri befragt.
Ja.
Und dann sowas. Und Michi haben wir auch befragt.
Ja.
Du Michi, hast auch gesagt, dass es...
Michi und Siri.
Michi und Siri waren sich einmal einig und zack, haben sie beide Unrecht. Unglaublich.
Es ist fast blauer Himmel, das ist völlig absurd.
Na, es ist ja so eine kleine Wolke, die jetzt ein bisschen, naja, wird schon alles. Die Katze hat sich auch kurz reingemacht.
Ja, dieser Tag ist alles, was über Berlin zieht, egal wie es aussieht, lässt irgendwie Regen da.
Ja. Naja. Aber lass uns mal das Thema wechseln. Oder wenn
wir waren eigentlich, okay, nee, ich wollte jetzt aber nicht das Olauer ab, aber wir kamen dahin über San Francisco. Eigentlich, aber für.
Wollten wir nochmal zurück auf San Francisco? Zurück nach San Francisco.
Ja, keine Ahnung.
Muss der Max entscheiden.
Ich weiß nicht, also es gibt so viel irre Neues gibt es dann jetzt nicht, aber es, okay. Es wird jetzt langsam, es wird langsam immer ernster. Also ich merke das jetzt noch nicht so richtig, aber irgendwie so die Wochenenden werden langsam knapp, an denen man auch irgendwas machen kann. Also nicht mal unbedingt so Sachen wie, dann kommt es natürlich, dass viele Leute einem sagen, ach dann will ich dich nochmal sehen.
Oh Gott.
Ja, ne? Achso, ich dachte, die sagen dann schon alle, dann will ich die unbedingt besuchen.
Ja, das sagen natürlich auch sehr, sehr viele. Und also wir brauchen auf jeden Fall ein Gästezimmer. Wobei wir auch schon überlegt haben, für das Geld, was wir für ein Gästezimmer, wenn wir das einfach sparen, davon können wir auch all unseren Gästen ein Hotel finanzieren.
Wahrscheinlich.
Schon, ja.
Ja, das müssen wir dann mal alles gucken, wie das konkret wird.
Auf Club-Couch oder irgend so ein Scheiß.
Ja, klar, irgendwas werden wir schon hinkriegen. Das wird schon alles irgendwie werden. Und das ist halt jetzt, ja, irgendwie. Also es fühlt sich noch alles sehr irre. Also es wird immer ein bisschen konkreter, aber so richtig mich sehen, da tue ich noch nicht. Das
geht ja auch nicht, du bist ja noch nicht da.
Das stimmt. Aber es ist, oh Gott, ich muss mich noch um Passfotos für mein Visum kümmern, fällt mir gerade ein. Das muss ich diese Woche am besten, mache ich mal morgen.
Ja. Irgendwie. Ich plane ja auch momentan meinen Urlaub. Also bei mir ist ja auch abzusehen, dass ich jetzt bald mit meinem Buch hoffentlich fertig bin und dann brauche ich ganz dringend einen Urlaub. Also brauche ich sowas von dringend. Und jetzt überlege ich auch, wo ich jetzt hinfahre. Aber vielleicht hatte jemand von euch Tipps.
Wir waren ja schon im Urlaub dieses Jahr. Okay, das ist dann vielleicht im Oktober, November jetzt nicht mehr unbedingt, was man machen will.
Ja, genau. Also es muss halt so Oktober, November kompatibel sein.
Wir haben uns einen VW-Bus ausgeliehen, so einen Camper.
Oh, super. It's the dream.
Das war toll, das hat Spaß gemacht. Und das haben wir irgendwie von privat gemacht. Chili hieß das Auto und zwar bei Paul Kemper heißt der Laden. Da kann man sich so von
Das ist so Airbnb für VW-Busse.
Exakt. Sehr schöne Beschreibung. Also es ist von privat zu privat und so und das ist halt, und die haben das, wir sind die Zweiten, die mit diesem Auto unterwegs gewesen sind. Die haben das irgendwie gekauft. Das war ursprünglich mal ein Zollfahrzeug. Und so ein Zollbürofahrzeug, wo dann, darum hat das auch eine sehr gute Standhaltung gehabt. Und das haben sie sich dann halt zu quasi so einem Wohnmobil umgebaut. Mit einem richtig guten Bett drinnen und so. Und das hat irgendwie, ich weiß nicht, 55 Euro am Tag oder sowas gekostet, Miete.
Geht ja.
Das ist für ein
Wohnmobil. Nee, das ist wirklich, wenn man ein Wohnmobil mietet, dann ist es viel teurer. Also so.
Ja, genau.
Professionell.
Das war, ich meine, es ist dann auch nicht so eins mit Dusche und so ein Scheiß drinnen, aber wir hatten einen Kühlschrank, wir hatten ein sehr bequemes Bett. Also Kühlschrank ist mehr wert, als ich gedacht hätte, weil so einfach, dann hat man doch eine wesentlich größere Auswahl an Essen. Und dann sind wir von Campingplatz zu Campingplatz gefahren und haben uns Norddeutschland angeguckt, was sehr schöne Ecken hat, wie man gar nicht, Schwerin zum Beispiel ist eine sehr schöne Stadt, hätte ich nie gedacht.
Ja,
also,
doch, glaub ich, ja.
Also ich war da irgendwann mal mit 13, 14 und jetzt nochmal.
Gibt es da nicht so ein Schloss?
Da gibt es ein ziemlich krasses
ja,
Schloss.
Ja, weil das habe ich nämlich gerade erst auf Twitter, da folge ich irgendeinem Account irgendwie. Einer von diesen merkwürdigen Earthpicks oder sowas, wo immer so total gefotoshoppte, tolle Bilder von irgendwelchen Canyons und Wasserfällen und weiß ja geil. Und das ist immer so ganz lustig zwischendurch so zum Timeline aufheitern. Und da war
zwischen den ganzen Piraten.
Ja, genau.
Oh Gott.
Da ist man dann immer total erstaunt, wenn dann so ein Bild kommt von Neuschwanstein und so. Und man denkt sich so, was ist denn jetzt spannend daran, irgendein Bild aus Deutschland zu bringen? Weil man halt selber so sich das natürlich als das Unexotischste empfindet, was es gibt. Und vielleicht sehen das Leute von anderswo natürlich anders. Und da war nämlich ein Bild vom Schweriner Schloss, gerade erst.
Aber selbst wenn es so nahe liegt.
Und da dachte ich so, what? Das sieht ja krass aus.
Aber selbst wenn es so nahe liegt, ist es auch wichtig, dass man Dinge archiviert.
Willst du gerade aufs Thema ablenken?
Ich weiß noch nicht. Also wir sind jetzt hier an so einer Weiche, wo wir genauso gut aufs Recht auf Vergessen gehen können oder auf zu the Crew NSA.
Ich vergesse immer, dass ihr gerne auch so Tech-Themen, ich hätte jetzt noch stundenlang über Camping reden können, weil ich immer als Kind mit meinen Eltern im VW-Bus verreist bin.
Lass uns jetzt mal Camping.
Aber schau, der Max ist auf meiner Seite.
Na gut, okay. Dann.
Gibt's denn da noch Bilder von oder sind die irgendwann alle vernichtet worden? Weil, nein. Ja,
wir bleiben beim Recht auf Vergessen.
Nee, und das ist so Camping.
Hast du noch nicht rausgefunden, wo du in Urlaub hinfährst?
Ja.
Ja, ich habe auch mal Camping gemacht, das fand ich gut. Also da waren wir so Interrail, sind wir in Skandinavien rumgefahren und das war schön. Also kann man machen. Also, vor allem da kann man ja überall campen und da haben wir uns wirklich Mühe gegeben, möglichst nie auf Campingplätzen zu campen, sondern haben an den unmöglichsten Stellen gezeltet. Wir sind 200, immer so rumgefahren.
200 Meter vom Campingplatz weg. Hauptsache nicht auf dem Campingplatz.
Nee, wir sind halt immer irgendwo angekommen und dann sind wir so lange gelatscht, bis wir irgendwie eine Stätte gefunden haben, die okay war. Und das war dann so zwei Kriterien. Wir wollten an einen See, ja, dass wir sozusagen Wasser haben, mit dem wir uns morgens irgendwie frisch machen können oder sowas. Und dass halt irgendwie so ein bisschen grün ist, ja. Und manchmal haben wir uns, also wir haben zum Beispiel halt so mitten im Stadtpark von Stockholm haben wir gezeltet. Wir haben auch schon mal irgendwie in so einer komischen Kleinstadt, von der ich nie gehört hatte, da sind wir mal ausgestiegen, weil wir uns dachten, ach ja, die ganze Strecke heute zu machen, ist ein bisschen zu viel und wir machen jetzt immer so Zwischenstopp. Sind wir irgendwo in irgendeiner schwedischen Stadt da irgendwie lumm groß gelaufen und dann war dann irgendwie so ein total industrieller Kiessee oder so ein Scheiß und der sah total kacke aus.
Aber
war ein See und es gab da eine kleine Rasenfläche und da haben wir halt da gepennt. Ganz am Schluss, das war auf der Rückfahrt kurz vor der Rückfahrt in Oslo dann, also dann in Norwegen, sind wir dann in so ein komisches Baulandgrundstück sozusagen eingestiegen, haben dort dann irgendwie, also ganz abgefahren. Aber wir hatten dann auch keine Kohle, ja. Und wir wollten halt auch nichts bezahlen und so. Und Skandinavien ist eh schon so teuer. Yeah. Und naja, das war halt sehr, sehr abenteuerlich.
Nee,
aber ich war auch noch sehr jung insofern.
Das wollten wir schon haben. Also das war so Campingplatz war schon, weil dann hat man auch ein Klo und sowas und eine Dusche.
Da hast du in Deutschland ja auch gar nicht, also
ja.
Außerhalb.
Aber das finde ich ja auch, also man zahlt ja auch so einen Campingplatz, das hat man vielleicht vorher nicht so eigentlich, also war jetzt auch kein Problem, aber da zahlt man ja pro Nacht nochmal mit so einem Wohnmobil nochmal so 20 Euro. Also wenn man dann nur mit Zelt kommt, dann ist das ja sau billig, aber so mit Wohnmobil bis zu 20 Euro los. Mhm. Aber dann nochmal 2 Euro oder 1 Euro pro Duschmarke. Das finde ich ja schon irgendwie fast ein bisschen unverschämt, dass man dann nicht noch, zumindest bei einigen, also bei anderen kann man auch dann beliebig lange duschen und sowas alles. Aber es ist, ich finde Zelten immer so lala. Also ich finde, ich schlafe da nie so richtig gut. Morgens wird es zu heiß, nachts ist es irgendwann zu kalt. Wenn es regnet, bist du total am Arsch.
Dann ist alles so klamm und ja. Die Klamotten sind so klamm.
Und stimmt, du musst die ganze Zeit auf deine Sachen tierisch aufpassen, weil du kannst ja so richtig, kannst ja eigentlich auch nicht im Zelt lassen. Du Lebensmittel ist auch eher doof. Und ich bin jetzt auch keine 18 mehr oder wir sind das alle nicht, dann schläft man ja auch irgendwann mal auf so einer dämlichen Isomatte auch einfach mal scheiße. Und geht zumindest mir so. Und das fand
dann hat man Rücken.
Ja.
Und ging eigentlich immer.
Und das fand ich da eigentlich total. Da hat man so ein richtig so.
Wohl letztes Jahr bin Bett. Ich auch bei den ganzen Festivals immer gezeltet. Das ist ja auch so eine Sache. Aber naja.
Ja, und das geht mit so einem Wohnmobil, geht das ganz hervorragend.
Also, aber das Geile ist halt, also wenn du halt wirklich so dann alles, was du dabei hast, über mehrere Wochen, wir waren 3 Wochen unterwegs, halt so im Rucksack hast, ne?
Ja.
Weil das ist halt natürlich super anstrengend, weil das Ding ist natürlich sau schwer, aber du lernst dann halt mit der Zeit total optimieren. Ne?
Das stimmt.
Also sowohl das Packen optimieren, also wie du ihn packst, ja, weil jedes Kilo, also je länger du unterwegs bist, das geht relativ schnell, desto mehr fängst du wirklich auf Effizienz drauf zu achten, dass jedes einzelne Kilo, dass du das optimierst so und dass du halt irgendwie jedes Kilo, das du sparen kannst, ist total gut so. Und dann guckst du halt, wie du zum Beispiel dein Essen organisierst, wenn du da irgendwie unterwegs bist. Da haben wir dann irgendwie so Reis dann immer gekauft und dann immer im Kocher dann halt heiß gemacht oder und diese Asianudeln oder sowas haben wir da geholt. Und das sind alles so Dinge, wo dann plötzlich auch so total viel lernt und zwar aus so einer existenziellen, also natürlich nur in Anführungsstrichen, aber existenziellen Not heraus, ja, die du dann halt so wirst du so erfinderisch und überlegst dir, wie du Dinge machen kannst und wie du Essen machen kannst.
Man braucht auch immer weniger im Laufe so.
Genau.
Das geht mir halt ganz krasse und auch wie
man gewöhnt sich dann auch an den Lebensstil, so. Das ist ganz geil.
Wie man dann auch so Dinge also Gedanken loslassen kann und sowas und Dinge, an die man sich ja sonst so im Alltag auch relativ festklammert, wie die einem auch zusehends egal werden. Das finde ich immer toll.
Das finde ich am Rumfahren auch total super. Also generell so Urlaub mit Rumfahren mochte ich immer sehr. Also wie, da bin ich ja auch so mit Rumfahren mit Rum. Nein, so bin ich dann auch so urlaubssozialisiert worden. Deswegen da sind wir halt immer durch Frankreich gefahren. Rauf und runter.
Das habe ich mit meinen Eltern, kurz nach der Wende. Meine Eltern waren nach der Wende der Meinung, dass sie jetzt so den ganzen Westen nachholen müssen halt. Was ja auch sicherlich Sinn macht. Und sie sind dann irgendwie davon ausgegangen, oh Gott, wir sind schon fast 40, wir werden in ungefähr 3 Jahren sterben. Jetzt müssen wir alles auf einmal machen. Und so sind wir dann auch. Und dann halt natürlich auch am Anfang hatten wir natürlich sehr, sehr wenig Geld, so direkt nach der Wende natürlich. Und dementsprechend konnten wir es uns auch Hotels oder sowas nicht leisten. Und dann haben wir immer so diese Unterkünfte da. Diese gibt's ja ganz gut in Frankreich. So ich weiß nicht, wie die heißen. So gibt's so dick, gab's damals so dicke Bücher, wo die ganzen Unterkünfte drin standen. Und jeden Tag...
Bücher.
Ja. und ich hab's so gehasst, so als erstmal natürlich sowieso mit Eltern wegfahren, war dann natürlich doof, den ganzen Tag im Auto hinten drin sitzen, essen immer irgendwo an irgendeinem Laden ranfahren und sich was holen, dann haben wir, ich meine, einmal Picknick ist toll, zweimal Picknick ist nett, aber irgendwann das 6., 7. Picknick wird dann halt auch scheiße. Und
ja, das habe ich echt so meine ganze Kindheit über nur so Urlaub gemacht, also jetzt gut, es war mit einem Campingauto und dann und dann halt auch schon mal irgendwo 2-3 Tage bleiben, aber schon nie zu lange an einem Ort. Und
jetzt finde ich das ja auch viel besser, aber damals hat mich das genervt. Ohne
ja, das, die Faszination hat dann auch nachgelassen mit dem Teenager-Alter. Ja.
Und
aber so das Sachen hinter sich lassen, also das habe ich ja letztes Jahr gemacht, an der Westküste USA. Gut, da dann halt einfach abends immer ins Motel oder auch da gibt es ja auch sehr nette. Aber einfach so fahren und Sachen angucken und weiterfahren und.
Hattet ihr euch ein Auto gemietet? Oder?
Mhm. Aha. Ja, ja.
Sehr schön. Von wo nach wo denn?
Wir waren in Portland und dann sind wir von da an die Küste, Pazifikküste und dann die Küste von Oregon runter und dann die Küste von Kalifornien runter und dann bis LA, wir waren in San Francisco und naja, was da sonst noch alles so liegt, Monterey und dann sind wir von LA zurückgeflogen.
Ja. Oh, sehr cool. Sehr
und da cool. Pazifikküste, das ist einfach, ja, steht ja eigentlich geil, die ganze Zeit der Mund offen. Das
ist das diese Route 66 oder sowas?
Nein, das ist der Highway 1.
Highway 1, genau, sowas war
das. Route 66 ist einmal so quer durch.
Ja. Stimmt, habe ich verwechselt. Ja, Highway 1 bin ich auch schon mal gefahren, ja.
Pacific Coast Highway. Oder so.
Ja, stimmt, den ist Diana auch schon mal lang gefahren, der muss wirklich sehr beeindruckend sein.
Also da ist halt auch das
als Jugendliche Big Sur, mit meinen Eltern.
Dieses, was oberhalb von, dieser Bereich oberhalb von, unterhalb von San Francisco.
Ja.
Und das ist halt so, das hat auch so ganz Legenden umrankt und das ist einfach so, dass da auch immer wieder so Nebel aufkommt. Das hat sowas, auf der einen Seite so das Meer und Felsen und dann ist dahinter gleich so ganz viel Wald und gut, da sind jetzt nicht mehr diese ganz großen, nicht mehr die Redwood Trees, aber trotzdem schon noch irgendwie ziemlich krass und du kannst dann da einerseits irgendwie ans Meer und du kannst klettern und wandern und weiß ich nicht und es ist auch einfach so, das ist echt faszinierend. Das hat so eine ganz, ganz interessante Stimmung.
Ach, ich freue mich.
Ja, da kannst du ja dann überall Ausflüge hinmachen. Also es ist, ja, da kann man von San Francisco dann leichten Ausflug hinmachen.
Ich habe mir sagen lassen, von San Francisco aus ist Hawaii quasi so wie hier Mallorca.
So. Ist das so eine gute Empfehlung?
Nee, ich nach Hawaii würde ich schon gerne mal. Das ist,
also wenn du da länger drüben bist, dann würde ich das auch probieren.
Ja.
Aber
das ist auch was ich eigentlich schon mal super gerne machen würde, aber es ist von hier aus halt unglaublich teuer.
Ja.
Also das ist echt Luxus. Und aber wenn man schon drüben ist.
Wenn man mal da ist, dann kann man ja auch mal hinfahren.
Ja.
Kann man schon mal machen.
Wir haben damit jetzt immer noch nicht Bremsbros Urlaubsproblem gelöst.
La Palma kann ich hier. Also ich meine, du bist natürlich sehr einsam. Ich weiß ja nicht, ob du Bock auf Städteurlaub hast oder ich mag ja wandern sehr gerne im Urlaub. Mhm. So dieses hirnfreie Blasen. Und da kann ich hier von den Kanarischen Inseln La Palma. Also ich liebe diese Inseln. Das ist
im Oktober, ich weiß
noch, ja,
November.
Oktober, November ist genau die richtige Zeit.
Mhm.
Dezember nicht mehr so, weil da fängt so langsam, da gibt es auch eine Regenzeit, also so zwischen Januar und, wenn du Pech hast, Januar bis März. Oktober ist super, da sind wir das letzte Mal nämlich auch da
aber
gewesen.
Das wird halt irgendwie für eine längere Zeit ist das langweilig. Also eine Woche kann ich mir das vorstellen oder zwei vielleicht höchstens.
Achso, du wolltest so richtig lange?
Ja, ich wollte halt richtig lange.
Ah, okay. Ja,
fahr nach Vietnam. Irgendwie sowas. Das ist meine große Empfehlung.
Ja, irgendwie sowas muss ich
da mir muss man überlegen. Eh das ganze Land reisen, ja. Weil das Land so lang ist wie eine Nudel. Du musst von oben nach unten oder von unten nach oben fahren.
Ich hoffe, das Land ist länger als eine Nudel. Weil das war
eine große Nudel.
Empfohl mir Taiwan. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend.
Wenn du auf mich nicht hören willst.
Ich glaube, Vietnam ist billiger.
Für den Podcast, Werbesfroh hat mir gerade die Zunge rausgestreckt. So geht's hier zu, wenn man eingeladen wird.
Ja, das muss jetzt auch festgehalten werden und archiviert werden.
Genau. Jetzt sind wir endlich bei dem Thema. Ja!
Wir tun hier alle schon fast platzen. Vor Vorfreude.
Also, wollen wir das Thema mal anschneiden?
Schneid mal das Thema an.
Ich versuche das mal.
Mal gucken, was da rauskommt.
Ich mache mal erstmal einen Versuch auf der Metaebene. Ich glaube, heute sind die ganzen Grenzen zwischen Aluhüten und Spackeria kollabiert.
Da würden dir die Aluhüte bestimmt sehr widersprechen, weil das ist ja ein Einzelfall.
Und die Spackeria auch. Aber auf so eine Art ist das passiert. Und das ist ganz lustig, weil gehen wir mal in Medias Res. Also alles geht aus von dieser komischen Crew, dieser Piraten-Crew namens Zuse Crew, die halt schon länger Ärger macht innerhalb des Berliner Landesverbandes. Also unter anderem haben sie mal so die halbe Twitter-Szene angezeigt gegen allen möglichen Scheiß.
Stimmt, mich auch von denen mal angezeigt. Genau,
ich wurde auch angezeigt.
Das war schon fast ein Sport.
Das war wirklich ein Sport. Es sind unglaublich viele. Ich glaube, ich kenne allein schon irgendwie 10 Leute, die irgendwie angezeigt worden sind von denen wegen, weil sie die irgendwie kritisch in einem Tweet bedacht haben, so, ja. Diese Zuse Crew ist halt auch so eine ältere Piratencrew. Also so Crews sind irgendwie so diese Organisationseinheiten bei den Piraten. Und einer der Protagonisten dort, aber nicht der einzige, das ist halt dieser Simon Lange.
Auch schon der wichtigste.
Und wahrscheinlich der wichtigste, dieser Dennis Plagge ist irgendwie auch so ein ganz schlimmer Troll. Das ist nicht der einzige Schlimme auch. Also das ist wirklich so eine richtig schlimme Crew. Und die, jedenfalls unter deren Namen, ist jetzt eine Seite aufgetaucht. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie lange es die schon gibt.
Schon länger.
Schon eine Weile.
Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Im Ende Mai ist der Link das erste Mal. Haben sie das erste Mal den Link getwittert.
Echt? Okay.
Die haben den sogar selber getwittert.
Ja, ich glaube, die sind da auch noch ein bisschen, also ich wahrscheinlich so ein bisschen bei Freunden. Da gibt es ja auch diesen Pip News oder wie der heißt. Das ist auch so ein ganz
genau, merkwürdiger. Ja. Pip News ist, glaube ich, auch noch dabei.
So ein ganz merkwürdiger Account.
Doch, ich habe ihn schon rumtrollen sehen.
Ja.
Ich weiß, ja, es ist wirklich, das ist wirklich tragisch.
Und witzigerweise, also die kommen halt so total, das ist witzigerweise wirklich aus dieser ganzen Datenschutzecke. Die haben halt damals sogar einen eigenen Wagen auf, also die Zuse Crew, nicht die Piraten, die hatten einen eigenen Wagen auf der Freiheitsstadt Angst und solche Geschichten, so sind immer so gegen Überwachung und haben auch so einen der ganz großen Hater von der Spackeria, so diese ganzen Privacy, bla 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 bla. Also ganz krass Aluhut so unterwegs, ja. Und das Geile ist halt, die haben halt diese Webseite, die monitoren sozusagen mit diesem selbstgeschriebenen Tool oder was weiß ich, monitoren die, ich glaube, 4000 Twitter-Accounts.
Knapp über 4000
irgendwie. Ausgesuchte Twitter-Accounts, die größtenteils Piraten-Accounts sind, aber eben weit hinaus über Piraten, sondern halt auch so alle so linke Accounts, also so Antifa, alle möglichen Leute, von denen sie wissen, dass sie irgendwie in irgendwelchen linken Geschichten organisiert sind, Leute, die halt irgendwie bei der Konkret arbeiten, die irgendwie für den Freitag arbeiten, für linke Magazine, also es ist wirklich extrem ausgerichtet auf linke Aktivisten, ja, und machen dann tatsächlich auch so standardisierte Auswertungen nach Keywords, nach so Kartoffel, Nazi oder irgendwelche solche Suchworte, die sie halt und sozusagen die so irgendwie so im linken Spektrum irgendwie so eine gewisse Symbolik haben.
Ja? X-Keyscore im Kleinen so ein bisschen.
Ja, ohne Scheiß. Also wirklich so mit diesem Mindset gehen die da ran, ja. Und sind ja auch irgendwie Teil, das großer, wichtiger Teil gewesen, als es damals darum ging, dass Anne Helm da mit ihrer Aktion Thank You Bomber Harris, das, sie zu enttarnen, ja, also wo sie halt so auch einen Spaß daran hatten, irgendwie so, die enttarnen wir, hier haben wir uns, wir sammeln Beweise öffentlich, um sie halt irgendwie so bloßzustellen. Und und sie damit halt eigentlich so dem rechten Mob ausgesetzt haben. Also diese Leute, ne, mit diesem Mindset machen sowas. Also wirklich so dass, ich sag mal so, das ist halt eine systematische, automatisierte Überwachungssoftware, dezidiert für linke Aktivisten, die halt sowieso schon immer tatsächlich gegenüber der Polizei relativ sozusagen schnell angreifbar sind.
Ja, und ins Visier geraten.
Und
da,
vor allem auch Nazis gegenüber im Visier sind. Also das heißt wirklich eine gefährdete Gruppe, ja. Die monitoren sie dort öffentlich und so weiter und so fort. Und das ist halt, das ist wirklich so, das Niederträchtigste, was man sich so vorstellen kann, ja. Und jetzt kommt halt irgendwie so die, und das, um das mal die Metaebene wieder zurückzubekommen, vielleicht ist es ein bisschen zu früh, aber um das mal den Gedanken zu vervollständigen, ich finde das so interessant, weil in mir sträubt sich alles, wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir so, boah, was sind das für Menschen, ja? Und was sind das für Arschlöcher einfach?
Ja.
Aber gleichzeitig ist es natürlich das, was ich halt immer
Anzeige
gesagt habe.
Raus.
Aber gleichzeitig sage ich halt auch immer, habe ich immer gesagt, so ja klar, irgendwie so öffentliche Daten nützen und Daten auswerten, ist alles total cool und so weiter und so fort. Und dort habe ich halt auch so einen Widerspruch in mir, wobei ich halt immer noch
Nein, aber
ich komme da nicht aus diesem, dieser Widerspruch formuliert sich in mir jetzt mittlerweile so, dass ich sage, okay, eigentlich ist das nicht schlimm. Also eigentlich ist es okay, öffentliche Daten zu nehmen und sie halt zu archivieren und nochmal aufzubereiten, und zwar egal in welcher Weise aufzubereiten. Aber dennoch kann ich definitiv mich hinstellen und sagen, das sind Arschlöcher.
Definitiv, also.
Ja, der Widerspruch ist ja auch, also ich finde, der ist gar nicht so sehr da, weil ich meine, ich habe das heute auch schon mal so getwittert, an sich, ja, meine Tweets sind öffentlich, ja, und damit könnte sie auch jemand nutzen, um mal auszuwerten, wie viel bei Aufschrei getwittert wurde oder wie viel, keine Ahnung, es gibt ja alle möglichen Twitter-Auswertungen, die wir auch total spannend finden, ja, aber die Intention dahinter und der sozusagen diese, auch einfach sozusagen sich dieses, dieses Berechtigungsdenken oder dieses Anspruchsdenken, wir dürfen das für uns machen, obwohl wir sozusagen in unserem politischen für was ganz anderes einstehen, angeblich, ja, und wir dürfen das machen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir sehen da irgendwie eine Bedrohung von was eigentlich, ja, also sozusagen ist es sozusagen der das Ziel oder der Gedanke, aus dem das raus passiert, der so absolut infam ist.
Genau, dass ich, also ich habe gestern, als dieser Link plötzlich rumging und ich habe den auf dem iPhone aufgemacht, mir ist wirklich der Mund offen stehen geblieben. Mhm. Das hat, also gerade über diese, ich meine, so die Piraten, wenn man sich die ein bisschen von weitem weg anguckt, und ich habe mir jetzt auch diesen Bundesparteitag angeguckt, da muss man ja auch nochmal drüber, oh Gott.
Und die Reaktion von Stefan Körner war ja auch so geil.
Heute die auf Twitter?
Ja, genau. Oh.
Unglaublich. Nee, okay.
Und halt so, aber das ist so dieses, ja, okay, ihr seid halt ein Kindergarten, und ich meine, so mit einer gewissen Distanz, natürlich sind mir die Linken irgendwie näher als diese angeblich Sozialliberalen, bla bla bla, aber im Endeffekt ist das mit Schüppchen im Buddelkasten aufeinander einprügeln. Aber es ist bestimmt auch immer eine Frage des Betrachtungswinkels und wie schlimm sind die wirklich, und du hast ja auch so ein bisschen erzählt, naja, so heiß wird das ja nachher auch alles nicht gegessen, wie es gekocht wird und so, aber da ist mir wirklich der Mund offen stehen geblieben, weil ein Apparatismus, also eine Software zu entwickeln, also das ist ja auch nicht, die ist offensichtlich sehr scheiße, die Software, aber ich meine, er hat ja da auch offensichtlich schon relativ viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Also diesen Antrieb, so dieses Moment, ich baue jetzt was, damit ich nachher Screenshots habe, damit ich beweisen kann.
Genau, das hat man auch gar nicht richtig gemacht, erzählt. Also diese die monitort die Accounts, die sie halt irgendwie für aus welchen Gründen auch immer archivierens merkt sich, was da drin steht, also sozusagen ein volltext durchsuchbares Archiv und macht auch gleichzeitig immer einen automatischen Screenshot von jedem einzelnen Tweet.
Genau.
Das heißt also, selbst wenn ich jetzt irgendwie was twittere und das dann gleich wieder lösche, die haben das
darum
halt
geht's
noch,
ja.
Ne?
Darum geht es ja.
Ja, die wollen
da
das.
Geht's ja so, es geht halt tatsächlich darum, Beweismaterial zu sammeln, also wirklich so Beweismaterial.
Ja, und präventiv. Und das ist halt dieses
VDS-Ding.
Genau. Ja? Das ist
also
so.
Präventiv Beweismaterial, um, und das haben sie auch tatsächlich, da gibt es Beispiele für, das haben sie tatsächlich auch schon justiziabel eingesetzt, ja, um halt Leute, wie sie es ja schon beispielsweise bei mir versucht haben, ja, um halt Leute irgendwie anzeigen zu können, abmahnen zu können, etc. pp.
Und also nicht, auch dieses nicht loslassen können. Also so dieses, man könnte ja sagen, okay, die sind, da sind Leute da draußen, die schreiben manchmal Scheiße, und ich meine, machen wir in dem Bereich schreiben ja auch wirklich alle mal Scheiße und jeder schreibt mal Scheiße. Da kann man entweder sagen, na okay, er hat es wieder gelöscht und wird wohl nicht so schlimm gewesen sein, oder man kann sich halt so reinsteigern und dann irgendwie anfangen da an. Also das ist wie ihr es richtig sagt, ist diese geistige Haltung, die dahinter steckt. Dieses, wir machen die jetzt hier fertig und wir machen die platt und das auch überhaupt und ich finde, da sieht man
und,
auch
und ja, dieses, die sind vor uns nicht sicher. Also sozusagen, wir haben sozusagen sofort alles, wir wollen sofort alles haben, damit die nicht vor uns sicher sind.
Genau,
ja. Das ist ja, Simon Lange hat ja auch noch eine Stellungnahme dazu. Habt ihr die gelesen?
Ja, die war so leicht paranoid, ne?
Ja, ich meine, wenn man dann, also da sieht man auch mal, wie so Überwachungsapparate wachsen. Am Anfang waren da vielleicht ja nur 10 Leute drin oder sowas. Und ich meine, der hat ja nun auch wirklich absolut zu Recht, aber der hat ja nun auch in die Fresse gekriegt. Und ich meine, wie ist das mit dem berühmten Geisterfahrer, der auf der Autobahn sitzt und sagt, wie ein Geisterfahrer, Tausende. Und ich glaube, so ähnlich geht es denen ja halt. Der ist halt
ich glaube, so seit der Geburt.
Genau. Was sind das alles für Idioten, sagen wir die ganze Zeit, was ich für ein Idiot sei.
Das ist so geil.
Und dann halt irgendwie fängt man da mit ein paar Leuten an. Aber wenn man dann irgendwann anfängt, ja, das ist hier eine Liste mit den 4000 schlimmsten Leuten, die mich dringend vernichten wollen.
Ja, und das ist halt auch,
das ist entweder eine dämliche Lüge,
das ist auch, glaube ich, zum Teil ist es vorgeschoben und eine Lüge, weil, tut mir leid, aber da sind zum Beispiel auch dezidiert einige Feministinnen drauf, ja.
Natürlich.
Da steht ganz klar auch eine politische Agenda dahinter und nicht nur ein paranoider
Typ. Er ist definitiv auch ein Masku, also er hat sich da schon mehrfach halt so sehr, sehr dezidiert antifeministisch und so weiter und so fort geäußert. Also der Typ ist echt ganz schön, der ist einfach krass.
Wie lange ist so dieses, ja, das ist doch kein offizielles Piratending, wieso sollen wir uns denn dazu äußern?
Also
und
die
so
Zuse Crew, das ist eine offizielle, also was heißt offiziell, hier so offiziell wie halt Crews sind, ne?
Ja.
Aber es ist ausgewiesen als ein Piratenprojekt.
Ja, und das ist auch das, was mich daran echt aufregt. Also sozusagen, ja,
der Simon Lange ist, glaube ich, beim letzten Parteitag, ist er nicht sogar schon noch als angetreten als Vorsitzender? Wollte er nicht irgendwie sich aufstellen lassen?
Da bin ich,
also ich
so
nur,
tief bin ich da nicht drin.
Ich habe nur ein Foto gesehen, das er von sich selber gemacht hatte, wo er auch so ein T-Shirt anhat. Ich weiß gar nicht, aber mit so einem T-Shirt drauf, wo halt durchgestrichen ist, eine Frau, die einen Mann auspeitscht. Irgendwie.
Nee, das ist, glaube ich, das ist sein Kumpel da, dieser Netreeper, dieser.
Ach so, dann
der ist ja richtig Fascho. Das ist ja ein richtiger Fascho, der ja auch mal so antisemitische Tweets und so weiter und so fort ständig
vertötet. So Gewalt gegen Frauenkram.
Genau, Gewalt gegen Frauen und vor allem auch Gewalt gegen Linke und Gewalt gegen. Überhaupt Gewalt ist sowieso sein Ding.
Gewalt ist
so sein Ding. Steht da so drauf.
Aber
da gab es ja auch aus dieser ganzen komischen Ecke, da kam dann ja auch im Vorfeld des Piratenparteitags ja irgendwie so hier, ich habe hier meine Schusswaffen, hier kann ich übrigens auf dem Parteitag verleihen und solche Geschichten. So. Also wirklich, fasst ihr echt, was das für eine Truppe ist. Das ist.
Mittlerweile haben sie es ja geschafft, ein offizielles Statement, irgendwie sowas, in dem sie sich quasi davon zu distanzieren. So.
Hat da nicht der Seekor sogar gesagt, er ist jetzt gerade gar nicht sicher, ob Simon Lange überhaupt Parteimitglied ist, wo man so denkt, so.
Es gab da wohl auch ein Parteiausschlussverfahren, das aber irgendwie, ich glaube, nicht erfolgreich war oder sowas. Ich bin aber auch nicht so richtig sicher und ich glaube, anscheinend ist noch nicht mal der Parteivorsitzende selber ist das sicher, was er jetzt eigentlich sagt.
Also erstmal hier an diesen Simon Lange, das gibt es ja diesen XKCD-Comic, wenn die einzige Rechtfertigung ist, die man noch hat, ist, aber das ist ja nicht verboten zu sagen, also wenn das sozusagen die Grenze ist und ja, das das, was ich hier mache, ist ja nicht verboten. Wenn das die einzige Rechtfertigung ist, die du noch hast, dann solltest du es vermutlich einfach sein lassen.
Rechtsstaat.
Wieso? Ich habe mich an die FDGO gehalten.
So, und oh, und dann halt die also ich meine, so dieser Parteivorstand, der
erstmal... Ich wollte sagen, die NSA denkt sich ja auch, dass sie sich an die Regeln hält.
Ja, ja, natürlich denken die das. Und die denken auch nur, dass sie nur ihre schlimmsten 5 Milliarden Feinde
Ich sag mal so, was da für moralisch verrottetes Zeug an, also was da für moralisch verrottete Menschen nur noch in dieser Partei sind, das ist wirklich...
Also
nicht nur noch, aber es gibt dann immer noch Leute, aber ich habe das letztens getwittert, dass ich mich am liebsten mit einem Fallschirm über der Partei aussetzen lassen würde, um da halt Leute rauszuholen, notfalls gegen ihren Willen.
Das ist deine Befreiungsaktion.
Ja, genau so. Also es gibt halt so ein paar Leute, von denen ich wirklich überhaupt nicht mehr verstehe, wie sie bei diesem Dreck mitmachen können. Das ist so unfassbar.
Ich habe das lange auch irgendwie noch verstanden und aber so langsam wird es ein bisschen schwierig. Also jetzt auch gerade bei dieser Aktion dachte ich wieder, da müsst ihr jetzt auch mal, dann sagen wieder die einen über die anderen, dass sie sich künstlich aufregen und dass sie dem keine Beachtung schenken sollen und die würden nur einen Hype draus machen. Und die anderen sagen, ach, ich weiß auch nicht. Also es ist,
aber man kann auch nicht in einer Partei sein, in der man alle wegignorieren muss, um nicht durchzudrehen.
Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und ja, also sie kommen da auch, ja, und jetzt nach dem Bundesparteitag ist die Richtung jetzt irgendwie auch so ein bisschen klar. Und ja, und der neue große Vorsitzende,
Stefan Körner,
Sikor. Die nennen den gar nicht die großen Vorsitzenden, oder?
Ich weiß gar nicht.
Das tue nur ich.
Wir nennen ihn nur Führer. Oh Gott.
Ah, erster Goodwin.
Es wird nicht der letzte sein.
Ja, der ist ja.
Der hat ja heute zu dem, also bevor sie irgendwie dieses offizielle Statement, das ich eigentlich auch ja noch nicht wirklich gelesen habe, aber da hat er getwittert zum Beispiel, ja, das erkennt ja dieses Unbehagen, wenn irgendwie, das versteht er ja, dieses Unbehagen, wenn irgendwie Daten ausgehen. Das ist das, was wir, dass sie auch bei irgendwie der NSA empfinden. Und ich so denke, merkst du es eigentlich noch?
Ich habe das verglichen mit, es ist so ungefähr wie wenn Jürgen Trittin ein Atomkraftwerk baut, ja, und dann Jürgen Özdemir sich vor die Kamera stellt und sagt so, ja, haben wir immer gesagt, Atomkraft ist nicht gut.
So, ja, jetzt merkt ihr mal. Jetzt habt ihr Angst vor Krebs.
Jetzt habt ihr einen Atomkraftwerk.
Jetzt habt ihr Krebs, jetzt guckt mal weiter.
Jetzt habt ihr alle ein Atomkraftwerk in eurem Hintergarten, um das mal gezeigt zu kriegen, ne? Ja. So.
Wir bauen uns ein Atomkraftwerk.
Es ist so absurd. Also wie jetzt diese Piratenpartei jetzt nächste Mal zu irgendwelchen Stellungnahmen von Überwachung noch irgendwas sagen soll, das ist halt so.
Ich meine, sie haben sich zu so einem Thema, also ich meine, dass man so diese Begründung, ja, das ist ja kein offizielles Piratenprojekt, dazu äußern wir uns nicht. Aber ich dachte, ihr wolltet eine Netzpolitik, war das nicht das Ziel, keine Politik mehr zu machen außer Netzpolitik? Ist das dann nicht fucking euer Thema, wenn in der eigenen Partei sich Leute gegenseitig wegen ihrer politischen Einstellung überwachen?
Ich glaube, Klaus Peukert war das, der meinte so, wieso? Was regen sich die alle auf? Die haben doch gesagt, wir wollen zurück zu den Kernthemen. Vorratsdatenspeicherung war immer Kernthema, oder nicht?
Aber ja, also das ist
so der Hammer.
Es ist wirklich tragisch.
Du musst das mal vorstellen, diese Partei, die sich so auf die Fahnen schreibt, die Anti-Überwachungspartei zu sein, so, weißt du, die sind so verbrannt.
Das ist
unglaublich.
Also für mich jetzt wiederum als Außenstehender, als jemand, der den Piraten durchaus mal und Teilen der Piraten nach wie vor mit durchaus Sympathie gegenübersteht. Aber dieser Moment, wenn du auf dieses Tool klickst und da dich rumscrollst und dir das anguckst, was da gesammelt wird, das nimmt einem wirklich den Glauben daran, dass jemals wieder was aus denen werden könnte. Die sind angetreten mal um die, das war mal die Zukunft, wir wollen die Zukunft bejahen und diesen Netzausbau und wir wollen dieses und jetzt fangen sie an, sich gegenseitig irgendwelche, um besser in der Lage zu sein, den anderen anzeigen zu können, weil ein Das, oh Gott, ja, ja, ihr das habt so sie geil. So alle nicht. Also wirklich.
Es ist so geil. Ich war auch heute war ein ganz komischer Tag. Es hat mir alles so anders reingefahren. Ich habe heute den ganzen Tag nur gelacht und gleichzeitig den Glauben an die Menschheit verloren.
Das ist so, also, das nennt man Wahnsinn, glaube ich. Das
ja, ich glaube, ich bin echt kurz vorm Wahnsinn so.
Müssen wir uns Sorgen machen.
Ja, ich weiß auch nicht. Es hat mich echt ein bisschen verspult heute. Das war wirklich krass.
Ja, ich bin auch immer gewechselt zwischen, also weil, ja, ich habe mich ja nun auch wiedergefunden auf dieser Liste und ja.
Ich mich nicht, ich bin ein bisschen beleidigt, aber.
Echt nicht?
Tja, ja. Du hast wohl ja. Du hast was falsch gemacht. Das ist so unauffällig. nein, es ist. Und auch wirklich mit offensichtlich mit allen Tweets, also jedenfalls zumindest als ich gestern reinguckt habe, war das vom ganzen Tag, also nicht nur irgendwie bestimmte Worte oder irgendwas, einfach alles.
Ja, klar.
Und
könnte ja alles Kompromat sein.
Ja, klar. Also ich finde auch ehrlich gesagt alles ziemlich umstritten, was du sagst.
Dann kannst du ja mal deinen Kumpel Lange anrufen und
was meinst du wohl, warum du da... Nee.
Kannst du mich auch draufsetzen lassen?
Hast mich gemeldet. Und ja, ich habe dann einfach so...
Hat noch jemand einen Invite für...
Okay, ja, es ist irgendwie so zwischen Lachen, aber ich war heute auch zwischendurch echt... Also,
das ist, also man reagiert mit dem gleichen Zynismus, wie man damals auf Prism reagiert hat, oder? Ja. Ich meine, das ist halt einfach...
Es ist aber, ja, und gleichzeitig finde ich es halt einfach wirklich total infam. Und ja, und dann sagt man sich, okay, das ist diese Crew und das ist nicht die ganze Piratenpartei, das muss man schon immer noch so sagen.
Ja, die sind da ziemlich eingebunden für mich
vom Gefühl her müsste trotzdem sozusagen gleich, müssten ganz viele Piraten sagen, was ist das für ein Scheiß, ich distanziere mich sofort. Ja, ja. Also das wäre für mein Gefühl müsste das so passieren. Und das ist halt was, also das ist mir bei denen klar, die ich kenne, bei den Piraten, bei denen, die ich mag, ja. Also die schütteln ja auch nur den Kopf, logisch. Aber so all in all, ja, weiß nicht. Es ist jetzt nicht so, aber das war auch noch nie so, dass man das Gefühl hatte, wenn irgendwelche Aktionen waren, wie da leugnet einer den Holocaust oder so, dass das so eine ganz klare Sache gewesen wäre bei der Piratenpartei. Und das ist halt irgendwie eins der großen Probleme.
Am Anfang hatte ich auch so gedacht, also ich habe das ja durchaus noch, also nicht verteidigt, aber naja, das muss ich erstmal einruckeln und so. Und wenn man erstmal anfängt und sagt, naja, wir sind unideologisch, dann hat das halt auch seine Grenzen und die muss man so. Und ich dachte, dass die wirklich jetzt ja im Wesentlichen genau in diese Dummrichtung einfach weiterrennen und also ich habt ihr diesen von Lauer, diesen das ist das Einzige, was ich von diesem Bundesparteitag mitgekriegt habe.
Ich habe so gelacht.
Ich habe auch sehr gelacht. Man kann von dem halten, was man will. Er hat Momente zwischen Genie und kompletter Vollidiot und Arschloch und weiß der Teufel was.
Ja.
Aber er ist unterhaltsam und er ist jemand.
Wenn er will, ja.
Und er ist jemand, der auf jeden Fall von diesem neuen Parteivorstand, da glaubt man noch nicht, dass irgendjemand von denen jemals in eine Talkshow eingeladen wird oder sich irgendwo eingeladen wird, zu dem Thema irgendwas zu sagen. Und
vielleicht
überhaupt.
Vielleicht im Sommerloch?
Ja, aber.
Anke und Daniel Domscheitberg sind ja jetzt im Verland. Waren die oder kommen die
oder
noch?
Kommen, stimmt, oder ich ja, meine, ja. Genau. Ja, aber die werden dann eingeladen, weil sie sind und nicht, weil sie bei den Piraten sind.
Das stimmt schon, ja. Und sind ja auch nicht im Vorstand insofern.
Genau, gut, egal. Aber auf jeden Fall diese Rede, die da abgebrochen wird, unterbrochen wird, weil er es gewagt hat, was Politisches zu sagen, bei der Bewerbung um den politischen, oder was war es, den politischen Geschäftsführer.
Das war auch wirklich echt eine ziemliche Farce. Also vielleicht hat er das, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob seine Absicht wirklich war, dass er gewählt werden wollte, ob er nur trollen wollte, ob er sie da herausfordern wollte, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich von allen so ein bisschen.
Von allen ein bisschen, ja, aber er hat es wirklich geschafft, im Sinne von sie sozusagen vorzuführen, weil sie wirklich genauso unmöglich benommen haben wie, keine Ahnung, wie man dachte, dass sie fähig seien, es zu tun.
Es war wirklich, es ist echt traurig, was aus denen geworden ist. Das ist also wie so eine...
Also ich sage ja, die Partei ist tot seit Neumarkt. Neumarkt war der Parteitag so irgendwie 2013, Anfang 2013 war das, ja, glaube ich, wo die letzte große Großoffensive am Start war, um die SMV, also die ständige Mitgliederversammlung, ja, einzuführen, wo sie verschiedene Ordnungspunkte dazu hatten, die alle aber gescheitert sind. Man muss dazu sagen, dass die brauchte, weil es halt eine Satzungsänderung, also der Piraten war, brauchte sie eine Zweidrittelmehrheit und die ist halt so mit irgendwie 68% oder so haben sie schon geschafft, ja, aber halt eben nicht die nötigen 75. Und
sehr schön.
Du bist so gut. Und das heißt mit anderen Worten, sie sind, das war so das letzte Aufbäumen, finde ich. Danach haben sie meines Erachtens damals, habe ich mir gedacht, haben sie ihren USP verloren, so, ja. Und ich hatte auch keine Hoffnung, dass es jetzt nochmal klappen würde. Und seitdem ist eigentlich, ist die Partei eigentlich nur noch ein lebender Zombie, so. Und das sehen natürlich diese Leute, die jetzt gerade ans Ruder gekommen sind, sahen das halt die ganze Zeit anders, weil sie halt eh davon nichts gehalten haben. Also der Sekor, hat ja die SMV als Gesinnungsdaten. Das muss man sich heute mal überlegen.
Oh Gott.
Die SMV das ist als absurd. Gesinnungsdatenbank.
Also ach so, daher kommt dieser Begriff oder was?
Ja, ja, genau.
Oh nein.
Doch, ja. Also, oh. Gebrandmarkt, ja, und auch die ganzen anderen Themen, die jetzt halt nicht konkret mit Netz zu tun hatten, wie irgendwelche sozialen oder Flüchtlingsproblematik oder was, also alle Themen, die halt
Politik.
Im Endeffekt Politik, ja, fanden sie halt sowieso immer doof und jetzt haben sie sich ja, wie gesagt, auf ihre Kernthemen konzentriert. Also ich kann über dieses Thema nicht reden, ohne in so einen totalen Zynismus zu verfallen.
Es ist wirklich tragisch.
Das ist wirklich krass. Das ist so durch. Naja.
Ja, ich weiß nicht, wie weit ihr das mitgerichtet habt, aber wäre ja auch irgendwie, also was fasziniert ist, dass sogar da, wo sie sozusagen so progressive Politik machen wollen, so Leute sitzen, die sich dauernd unmöglich benehmen. Also der Queer-Beauftragte.
Oh Gott. Ah ja, Ali. Oh Gott, oh, der ist so schlimm.
Ja, und dann hat dann irgendwie...
Was hat er jetzt von sich gegeben?
Naja, der hat...
Ich bin Postgender und ich stehe dazu.
Naja, der hatte so ein paar sehr unmögliche Sachen
also
gesagt.
Postgender, das war 2009 die Diskussion, ja. Die dachte man, die hätte man 2009 hinter sich gelassen, diese Diskussion.
Ja, ich meine, das ist der Queer-Beauftragte, der irgendwie Don Alfonso sagt, hey, schreib doch mal was für meinen Blog.
Echt?
Ja. Okay, jetzt sieht der MS gerade so aus, als würde er einen Lachanfall bekommen. Ja, also.
Nein, nee, eigentlich sterbe ich wieder. Ja,
also das ist auf du und du mit den Antifeministen. Das ist, ist echt scharf. Und irgendwie.
Er hat auch schon mehrfach antifeministische Sachen getwittert. Also das war jetzt nicht das erste Mal bei dem. Also der ist echt ein bisschen durch. Das ist halt. Ich glaube, ja, es ist. Es geht nicht mehr. Das ist einfach schlimm.
Vielleicht wird ja was aus den guten versprengten Resten.
Ja,
genau.
Das war doch vom Klaus Peukert, dieser Blogbeitrag. Habt ihr den gelesen?
Ja, ja.
Seid fruchtbar und spaltet euch?
Ja, so ungefähr. Also,
naja, ich glaube, da hieß der. Hieß der so?
Hieß das wirklich so?
Ich glaube, ja, das.
Okay.
Keine Ahnung.
Also ich sage ja immer, Asche ist fruchtbar. Und,
Phönix aus der Asche.
Genau, aber erstmal muss Asche da sein. Das heißt also erstmal niederbrennen den ganzen Schaltladen.
Naja, aber da gab es ja so die Idee dann irgendwie, war das dann Vereinsform oder was? Egal.
Genau, also er hat da verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Er hat gesagt, okay, also man kann natürlich jetzt sagen, wir machen jetzt so einen Flügel innerhalb der Partei, aber im Endeffekt wird es dann halt nur auf Grabenkämpfe hinauslaufen. Also die Grabenkämpfe, die halt eh schon da sind, würden dann nochmal institutionalisiert, so, ja. Und dann hat man wahrscheinlich die größte politische Erfolg ist dann wieder, dass man wieder einen Zentimeter nach links oder nach rechts gewonnen hat oder wie auch immer, ja.
So wie vor 100 Jahren.
Ja, ohne Scheiß. Also so halt so dieses Verdun wird das halt. Ich meine, die Piratenpartei ist Verdun. So, ja, also im Endeffekt. Und,
Gibt es auch schon einen Begriff für Erste Weltkriegsvergleiche?
Nicht so richtig tolle Option. Ja. Und seine favorisierte Option war dann halt auch zu sagen, machen wir doch erstmal so eine Art Verein, Think Tank außerhalb der Partei, auch für offen für andere, sozusagen so Leute, die halt ähnlich denken.
Ist das jetzt diese progressive Plattform?
Genau, das sollte, glaube ich, so ein bisschen dieses Auffangbecken sein, wobei das halt, glaube ich, noch ziemlich eng in der Parteistruktur drin ist. Ist, glaube ich, bisher auch nur eine Mailingliste. Und
ein ganz fancyes Logo, muss man mal sagen.
Und ein Logo.
Sie haben schon ein Logo? Schon,
ja, auch eine schicke Webseite. Also.
Ah, wenn es eine Website hat, dann ist
aber ehrlich gesagt habe ich da jetzt auch nur Leute lästern hören über das Ding irgendwie. Weil
kann man sich auch schon eine E-Mail-Adresse eintragen für ein
Beta-Newsletter? Also sie sind, glaube ich, sich auch noch nicht so richtig einig, wie offen und wie geschlossen sie sein wollen. Ja,
und von dieser ganzen Website- und Logo-Sache habe ich nur nichts mitgekriegt.
Und das Problem ist halt, glaube ich, auch, dass dann halt irgendwie die sind eigentlich sich einig, dass sie halt jetzt keine total offene Plattform sein soll, wo jeder dabei ist, weil dann hast du gleich wieder die Idioten mit drin. Aber dann sind sie sich natürlich auch im Detail nicht so richtig einig darüber, wer die Idioten sind.
Schwierig.
Wie das halt immer so ist. Ne?
Ja, gut, das wusste ich jetzt alles noch nicht, aber ich hätte jetzt erstmal gesagt, nicht gleich eine Website und ein Logo machen, sondern sich vielleicht erstmal einfach mit ein paar coolen Leuten zusammensetzen. Aber gut, ich weiß ja nicht, was die Gedanken dahinter waren. Insofern will ich das jetzt noch gar nicht bewerten. Aber ich denke, gerade was so Netzpolitik angeht, können wir mehr Initiativen auf jeden Fall noch gebrauchen. Also
ja, aber ehrlich gesagt, was wollen wir mit einer scheiß Netzpolitikpartei?
Ich meine Initiativen, so wie, so neben DigiYes ist schon noch Luft.
Und ich würde auch sagen, die Netzpolitik ist halt auch der nationalen
Courage.
Die Netzpolitik ist der nationalen Politik auch schon längst entwischt. Also wenn du jetzt schaust, was haben wir für netzpolitische Dinge, dann werden die Dinge entweder in internationalen Abkommen geregelt. Dann haben wir sowas wie die Geheimdienste, die sowieso überhaupt gar keinen demokratischen Hebel noch zu erreichen sind, ja. Dann haben wir so eine Sachen wie Datenschutz, der halt auch jetzt mittlerweile EU-Thema ist, und zwar nur noch. Dann haben wir sowas wie Netzneutralität, das ist jetzt auch mittlerweile EU-Thema ist. Was bleibt denn noch? Also, du kannst halt hier in Deutschland halt noch ab und zu, wenn wieder ein CDU-Politiker irgendwas mit Vorratsdatenspeicherung ruft, ja, kannst du halt immer noch dagegen halten. Aber dafür brauchst du keine Partei. Ne, das kannst du halt als Aktivist genauso gut machen. Und oder Netzsperren oder was
weiß
ich.
Gut, aber es werden ja auch Sachen noch so entschieden, also wenn man jetzt an ACTA denkt, also sozusagen, das sind zwar internationale Geschichten,
genau.
Aber
das kannst du auf der nationalen Ebene halt als Partei nichts machen. So.
Aber ACTA wurden ja dann auch die nationalen Politiker beeinflusst.
Mhm.
Also ich glaube so, das kann schon nicht schaden, da oft auch, also da muss, das muss man, klar, nur auf der nationalen Ebene kann man es nicht machen,
aber da muss man,
nur
da muss,
auf der europäischen.
Müsste man theoretisch, ich will jetzt nicht das so sagen, als wäre das was so einfach wäre, aber dann müsste man da dann natürlich einfach weiterdenken. Ja. Wie man da
also
einen internationaleren Lobbyismus im Prinzip machen
kann. Ich
kann
nur sagen, ich glaube, so das Jahr 2013 war auch ein bisschen das, oder zumindest auch Anfang 2014 war so das Jahr von EDRI. Und ich glaube, EDRI, also das ist diese europäische Dachorganisation verschiedener netzpolitischer Geschichten, die werden immer wichtiger. Und wichtig war auch, glaube ich, nochmal Zentricon, also Julia Reda nochmal ins EU-Parlament reinzusetzen, weil da halt wirklich jemand, die kompetent ist und die was auf dem Kasten hat und zu netzpolitischen Themen echt Dinge abliefern kann. Das ist gut, dass die da reingekommen
ja,
ist.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Also das sind so Sachen, wo ich dann auch noch sage, okay, das ist gut, dass das noch geklappt hat, bevor sich das alles jetzt zu einem großen Atompilz untergeht, ja. Aber also wir brauchen keine deutsche Piratenpartei. Die braucht keiner. Also bin ich der Meinung mittlerweile.
Ach, es ist. Ich glaube, sie hätte durchaus ihre Daseinsberechtigung gehabt.
Wir brauchen nicht diese deutsche Piratenpartei.
Wir brauchen nicht diese, ja. Also es hätte.
Ich kann mir ehrlich gesagt auch keine. Ja, also.
Nein, ich kann mir gerade auch nichts anderes vorstellen, aber ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nichts, worüber ich schon so viel nachgedacht hätte.
Das hätte durchaus auch besser werden können. Also so das, was jetzt quasi das ist, was gerade mit was die Piraten sich gerade aus dem Fleisch reißen wollen, nämlich eine linke, tendenziell linke, aber nicht hoffentlich nicht verbockte Linke und mit digitaler Offenheit, das wäre eigentlich das, was ich mir gewünscht hätte.
Mhm.
Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal.
Mhm.
Also eine zukunftsgewandte Linke, das fehlt ja irgendwie so ein bisschen.
Zumindest ist das Thema Parteigründung in den letzten Jahren in Deutschland auf jeden Fall populärer geworden.
Ja.
Vielleicht kommt da ja auch nochmal was
ich
Gutes.
Ich glaube ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, dann sehe ich tatsächlich auch diesen Zustand, dass der nationale Staat Dinge regeln kann, gerade solche Dinge, bei so Strukturen, die so international sind wie das Internet, ich sehe diese Sachen eigentlich eher weniger werden. Und ich glaube, dass der Einfluss des Staates da auch weniger wird. Insofern weiß ich auch gar nicht, ob das so viel Sinn macht, da so viel Energie drauf zu machen, viel Energie drauf zu werfen.
Ich glaube, so schnell wird das nicht weggehen. Also, falls es überhaupt jemals weggeht, so schnell wird das nicht weggehen, dass es sich nicht lohnen würde, da auch aktiv zu werden. Also, es wird, ich glaube, viel, viel Netzpolitik wird halt, klar, du hast recht, da wird viel auf EU-Ebene gemacht. Aber was davon nachher und in welchem Tempo und wie in welcher Ausprägung genau in nationale Gesetzgebung umgesetzt wird, darauf könnte man theoretisch schon eine Menge Einfluss haben. Und das passiert halt im Augenblick gerade überhaupt nicht. Und ich meine, jetzt habe ich neulich, gerade gestern oder sowas gelesen, dass Bayern will jetzt, wie haben sie es genannt, beim digitalen Aufbruch wollen sie ganz vorne da, wollen sie die Führungs bla 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 sein. Wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, brecht mal auf, wir sind schon mal vorne weggegangen.
Wir warten dann auf euch.
Genau, wir bleiben dann mal und gucken dann mal.
Brecht
mal ruhig auf, vielleicht treffen wir uns ja irgendwann wieder. aber das ist natürlich.
Nee, bitte nicht.
Aber das ist natürlich immer bei denen so, dass das so eine, wenn das die CSU macht, dann ist natürlich Internet wahrscheinlich wieder nur als so reines Wirtschaftsding gedacht. So, wir müssen irgendwelche Startups und Arbeitsplätze und weiß der Teufel was, aber dass das eben auch diese ganzen Themen darüber hinaus, die ja nun wirklich alle langsam relevant werden, wie Bürgerbeteiligung, wie, was ist denn jetzt eigentlich mit Datenschutz, was darf man mit Daten, was darf man nicht und so und so diese ganzen Fragen ja alle nicht mal gedacht werden. Also es ist ja nicht mal die Idee da, dass man über sowas überhaupt mal nachdenken könnte. Und ich glaube, da könnte auch viel auf, irgendwo muss es anfangen. Du kannst nicht oben anfangen, du musst unten anfangen.
Apropos Datenschutz, ich würde noch ganz gerne nochmal das Recht auf Vergessen-Thema nochmal anschneiden.
Ja, das funktioniert ganz hervorragend, ne?
Ja, anscheinend. Also,
oh ja, dazu habe ich heute auch was gelesen, ja.
Da gibt es halt jetzt mittlerweile, zumindest von nicht deutschsprachigen Medien zumindest, schon mal die ersten Hinweise darauf, was da alles gelöscht wird.
Ja.
Und das sind wirklich Dinge, wo man sich denkt so, what the fuck? So, also irgendwie der Typ, der da mal bei der Scientology war, irgendwie so ein Schiedsrichter, der halt beim Lügen erwischt wurde. Das war der Guardian-Artikel, glaube ich.
Irgend so eine ehemals bis vor kurzem noch gar nicht so unerfolgreiche Nationalmannschaft, die bei irgendeinem Fußballspiel angeblich ganz hoch verloren hat. Da habe ich nie was von gehört, aber...
Also das ist halt wirklich, man merkt halt, okay, da kommen dann halt so Dinge bei rum, die eigentlich nicht gut sein können für eine Öffentlichkeit.
Wo habt ihr diese Artikel jeweils gelesen?
Also meiner war auf Zeit online,
okay.
Glaube ich.
Meiner auf Guardian und dann gab es noch einen von der BBC.
Zeit hat einfach den Guardian zitiert ziemlich viel. Also klar, genau, das ist eine der Quellen.
Und das ist was mich daran doch sehr erschreckt, dass eben bis auf den Guardian und die BBC und dann, also so an der englischen Presse so gar nicht. Gar nichts ansonsten aufgetaucht. Also im Deutschen habe ich auch, ich meine, da wird.
Aber was nimmst du denn noch wahr außer Guardian?
Naja, ja, aber auch hier, okay, jetzt vielleicht die Zeit so ein bisschen. Aber ansonsten, es hätte einen Aufschrei, da wird eines der wichtigsten Recherchemedien für Journalisten wird gerade zerstört. Und
ich glaube, das kommt aber so langsam. Also ich glaube, die realisieren ja jetzt erst, was das eigentlich bedeutet.
Aber das Problem ist halt,
aber was ich interessant fand. Also, dass tatsächlich Google nur die dann rausfischt, wenn man explizit nach dem Namen der Person sucht. Mhm. Also sozusagen, wenn es irgendwie hier Bauskandal X und Name und du suchst nach Name, dann erscheint der Artikel nicht. Wenn du aber nach Bauskandal X suchst, dann erscheint der Artikel natürlich auch mit dem Namen.
Das ist auch tatsächlich
schon so ein bisschen, wie sagt man, Schadensminimierung von Google.
Das kann man so oder so sehen. Also das entspricht dem Urteil tatsächlich, weil das war die Forderung.
Es war mir nur nicht so klar, muss ich zugeben.
Genau. Und das Interessante ist halt aber, dass das nicht unbedingt richtig sein muss, weil ich finde, ehrlich gesagt, das ist ja, dass er so eine Inkonsistenz reinbringt. Ja?
Natürlich tut's das. Ich sag nicht, dass
diese
es
Inkonsistenz
gut
ist noch viel verwirrender eigentlich, als wenn sie jetzt einfach sagen würden, so, okay, diesen Link listen wir nicht mehr oder sowas.
Naja, aber du kannst ja nicht.
Aber du findest dann lieber, sie sollten ihn überhaupt nicht mehr, weil gar nichts mehr listen.
Und dann haben sie, finde ich, jetzt diese Regelung, die sie jetzt gefunden haben, alles, was irgendwie so nach einem Namen aussieht, ja, da steht dann halt einfach pauschal drunter, könnte irgendwie gefiltert sein nach EU-Datenschutzrecht, bla bla. Ja, und
ja, das ist so ein bisschen Googles Fuck You.
Ja, aber das ist halt scheiße. Das ist halt
ja,
super scheiße.
Ist das scheiße.
Weil, bei den DMCA beispielsweise, die machen ja schon zum Beispiel die Filterung nach DMCA, also Digital Millennium, bla 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 Act.
Copyright Act.
Wenn da halt irgendwelche Firmen sagen, so da ist ein Copyright-Material, da kannst du dann irgendwie das mal rausnehmen, Google, machen sie das ja auch. Und dann stellen sie das halt immer da drunter und dann machen sie es dadurch transparent, so, ja. Aber dadurch, dass sie es jetzt bei allen Namen machen, einfach so standardisiert, weißt du gar nicht mehr, was du nicht wissen kannst, ja?
Das ist tatsächlich, aber wobei ich ja schon, ehrlich gesagt, wenn das nur bei einigen drunter gestanden hätte, hätte ich ja schon die nächste Klage gesehen.
Ja, weil die Leute dann sagen, ja, dann sieht man bei mir jetzt, dass ich was hat entfernen lassen und bei allen anderen nicht.
Genau. Aber nach wessen Recht sollte er denn einen Anspruch darauf haben, das nicht
nach keinem Recht, aber vielleicht hatte
Google... Nach welchem
Recht
hat er den Anspruch drauf, dass
das Recht auf Vergessen.
Naja, das ist halt das nächste Recht auf Vergessen. Das ist halt...
Recht auf nicht zeigen,
dass man hat was vergessen lassen.
Genau. So. Also das gibt es halt nicht. Also zumindest ist es noch nicht formuliert. Und deswegen
gibt es da keine Rechtsgrundlage. Er hat bis vorgestern auch kein Recht auf Vergessen.
Doch. Also die Richter haben sich ja auf das auf die Richtlinie da... Es gibt ja schon eine EU-Richtlinie. Und da ist das auch schon formuliert. Also noch ein bisschen schwammiger, glaube ich, als das jetzt ist, etc. Übrigens, das sollten wir vielleicht mal darauf hinweisen, dass derzeitige Datenschutz Grundverordnung, die ja immer noch irgendwie sozusagen in der Schwebe ist, ist ja noch nicht abgeschlossen. Und vielleicht hört uns ja jetzt hier der Jan-Philipp Albrecht. Ich habe übrigens auch schon Julia gesagt, dass sie ihn darauf nochmal ansprechen soll. Nimm dieses Scheißrecht auch vergessen endlich aus diesem Kack raus, aus dieser Grundverordnung raus, weil das wird echt nochmal schlimmer. Oder modifiziere es wenigstens so, dass es irgendwie einen sinnvollen Rechtsweg gibt. Das Problem ist ja beispielsweise, ja, beim DMCA hast du die Möglichkeit zu widersprechen. Wenn dein Link da rausfliegt oder sowas, ja, dann hast du ein formales Verfahren, wo du zumindest sagen kannst so, hey, da habt ihr einen Fehler gemacht oder sowas. Das gibt's ja gar nicht beim Recht auf Vergessen.
Ja, man erfährt, also die Leute, erfahren es ja auch gar nicht, die Zeitung.
Doch, die Zeitung erfahren es.
Die erfahren nur, dass der Artikel rausgenommen wurde, aber nicht warum und von wem. Das war bei diesem einen Guardian-Geschichte.
Und sie
erfahren es
auch nur, wenn sie dieses Google Analytics, also wenn sie halt
Google Webmaster-Tools benutzen, dann erfahren sie.
Das heißt, wir sind jetzt alle gezwungen, als Publisher, Google Webmaster-Tools zu benutzen, damit wir da überhaupt informiert werden, wenn unsere Artikel runtergenommen werden.
Ja, und das war bei diesem einen, glaube ich, auch Guardian.
Das ist alles so ein Grauen. Es ist dieses EU-Urteil hat so ein grauenhaftes Chaos verursacht. Das ist unfassbar. Das war so ein schlechtes Urteil.
Ja, aber wo kommen wir denn dahin, wenn man sich noch in 10 Jahren daran erinnern dürfte, bei Google auf der letzten Seite finden würde, dass du mal gefurzt hast? Oder was?
Ja.
Um jetzt zumindest trotzdem noch mal einen Satz zu Ende zu bringen. Ja. Nein, es war nur, ich fand es nur so ein absurdes Beispiel, dass der eine Artikel, der beim Guardian entfernt wurde vom Suchindex, da ging es dann gar nicht um die Person, die in dem Artikel vorkam, sondern um einen Kommentar unter dem Artikel. Und der Typ oder die Person, ich weiß nicht, Frau oder Mann, die den Kommentar geschrieben hat, wollte, dass das verschwindet.
Das war die Vermutung, ne?
Nein, das haben sie dann tatsächlich rausgefunden.
Ach so.
Wie, weiß ich nicht, muss ich zugeben. Aber anstatt, dass sie sich einfach an den Guardian gewendet hätte, hat sie sich dann gleich an Google gewendet.
Ja, das ist so.
Was halt auch so so ein bisschen absurd ist. So, da gibt es jetzt so eine Stelle und da darf ich das jetzt offiziell. Und da muss ich nicht irgendwie fragen und mit Leuten und mich nicht entblößen vor allem. Es ist ja irgendwie immer dieses anonym bleiben, dass man da einfach... bei Google das in den Briefkasten wirft.
Na, da muss man ja schon noch irgendein Dokument.
Ja, natürlich muss man, aber halt nur Google gegenüber und denen vertraut man dann irgendwie, dass sie dann...
Spielweg, muss ich sagen, habe ich irgendwann mal ein Plugin gebaut, was für nichts anderes da war, als dass Leute sich gemeldet haben und hey, lösch mal alle meine Kommentare, die ich jemals geschrieben habe. gerade gerne Leute, die auch, hey, ja, ich bin jetzt mit der Ausbildung fertig und ich mache mich jetzt gerade aus der Jobsuche, mach mal noch, schmeißt mal alles, was ich jemals hier geschrieben habe, raus.
Krass.
So wirklich so, wo du dir denkst, Alter, hast du keinen Arsch in der Hose. Also das ist wirklich so. Erstmal als allererstes, noch bevor die Jobsuche überhaupt losgeht, erstmal schon so total auf gestreamlined und bitte um Himmels Willen nicht den Eindruck.
Ich weiß ja
nicht,
für was der sich bewerben wollte.
Ja, dann ist er offensichtlich im falschen Job.
Aber die Sache ist, ich finde, ist grundsätzlich okay, wenn Leute sagen, ich möchte das und das, würde ich lieber weghaben.
Interessanterweise, ich finde.
Also das finde ich tatsächlich extrem problematisch, weil du hast. Also dadurch, dass du zerstörst was, du bist halt...
Nein, ich musste das auch noch einschränken, also...
Also das ist so gerade bei Kommentaren, also ist gar nicht so leicht, so einen Kommentar zu löschen. Mm. Also das kann ich mir auch schon vorstellen, dass Facebook damit auch deswegen, oder eben diese ganzen Firmen damit so ein Problem haben, weil wenn du so einen Kommentar, wir hatten, bei Spreeblick war das so, dass jeder Kommentar hatte eine Nummer, die Leute haben sich angefangen, auf einzelne Kommentare, auf deren Nummern zu beziehen. Wenn du oben irgendwie einen Kommentar löschst, dann ändert sich die ganze Nummerierung in dem ganzen Thread. Dann hast du vielleicht irgendjemanden, der da mal vor 3 Jahren, ich meine, das liest ja eh keine Sau mehr, hat er halt was geschrieben, dann beziehen sich andere Leute. Ja, ich stimme so und so zu, der hat da total recht. Und du zerstörst ein total egales, aber trotzdem zerstörst eine Konversation, weil einer da keinen Bock darauf hat, mehr teilzunehmen. Das finde ich schon problematisch.
Das ist problematisch. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Also ich finde es halt jetzt gerade, wenn es darum geht, dass irgendwelche Zeitungsartikel verschwinden, finde ich es hochproblematisch. Ich finde aber, es gibt, grundsätzlich kann man erstmal den Impuls verstehen, dass es Dinge gibt, bei denen man sagt, das ist jetzt einfach.
Das stimmt.
Das möchte ich irgendwie da nicht mehr stehen haben. Das kann aus ganz vielen Gründen sein. Also sozusagen den Impuls kann ich erstmal verstehen, aber da ist dann wirklich die Frage, wo ist das? Habe ich das selber gepostet irgendwo? Ja, also ich meine, ich lösche auch mal Tweets mit Rechtschreibfehlern.
Genau, und wir gucken die dann immer nach bei jetzt.
Die können die dann bei der Zuse-Crew nachgucken. Genau. Ja, und Gott.
Deine ganzen Rechtschreibfehler sind alle dokumentiert.
Nein!
Aber ich fand ganz interessant, was...
Aber das ist ja nochmal was anderes als jetzt. Also
ja, klar,
die Dimensionen sind einfach sehr, sehr groß.
Stimmt, da fällt mir jetzt gerade noch, wo ihr es gerade nochmal sagt, mit den ganzen Screenshots, da war ja auch die Argumentation, das habe ich total vergessen, von Simon Lange in seiner Rechtfertigung. Ja, ich habe ja auch nicht die Zeit, hier die ganze Zeit im Netz rumzusurfen und überall Screenshots von zu machen.
Nein.
Ja, dann lass es doch einfach. Wie wär's damit? Einfach keine Screenshots machen. Einfach mal entspannen und nicht die ganze Zeit auf Roulette zum Surfen und Screenshots machen.
Ich fand das ganz interessant, weil also zwei Sachen. Jetzt gerade bei This Week in Google weil ich glaube, einer der Chefs oder einer der Leute, die da den IFF machen, ne? Also den Electronic Frontier
Foundation.
Genau, die
Wer war denn da?
Ich habe den Namen vergessen, aber der hat halt auch einen Artikel darüber geschrieben, über das Recht auf Vergessen. Und er sieht da tatsächlich auch wesentliche Schritte hin zur Zensur. Und seine Argumentation war, also zur staatlichen Repression. Seine Argumentation war, wenn du halt Zensurmaßnahmen machst, ja, dann wird es dazu führen, dass diese Zensurmaßnahmen umgangen werden. Mhm. Und das passiert ja jetzt auch gerade. Es gibt ja auch schon This Deleted bei Google oder sowas, so eine Webseite.
Hidden bei Google.
Die sammeln alle Links, die halt sozusagen nicht mehr unter Namen auftauchbar ist.
Von denen sie es wissen.
Genau.
Also sie wissen ja nicht von
Du kannst solche Sachen auch tatsächlich intelligent automatisieren, ne? Weil du hast ja unterschiedliche Indizes, in Europa kannst du ja zum Beispiel Vergleichslisten machen. So, ja? Und so kannst du dann halt auch an diese Daten rankommen und die dann wieder öffentlich machen. Das heißt also das ist das, was passiert. Also das ist deine Argumentation, egal wie du deine Zensurmaßnahme strukturierst, es wird Leute geben, die darum gehen. Das wird dann dazu führen, dass der Staat natürlich nachbessern muss und sagen, okay, dann müssen wir eine stärkere Zensur einführen. Mhm. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, du kommst sofort in so ein Wettrüsten rein. Mhm. Und dieses Wettrüsten ist halt genau das Gefährliche daran. Ja? Und insofern kann man da auch schon von einem Dammbruch reden. So. Und dieser Dammbruch ist wirklich gefährlich. Und das sollte man nicht bedenken. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Und noch eine andere Sache. Ich habe dann noch den Logbuch Netzpolitik gehört, den letzten. Und das fand ich ganz interessant, weil Linus dann noch gesagt hat, dass eines der ganz wesentlichen Argumente in dem Urteil des EuGH war, dass Google nicht einfach nur Suchergebnisse zeigt, sondern dass sie Profile bilden. Ja? Und dass diese aus dieser Argumentation heraus, dass Google Profile bildet, leiten sie dann eben auch das Recht heraus, zu sagen des Einzelnen, dass er da auch in diese Profile eingreifen können muss unter bestimmten Umständen. Ja. Und jetzt ist aber tatsächlich interessant, weil wenn du schon so weit gehst und sagst, okay, Google macht Profile, und das kann man durchaus auch so argumentieren, ne, zu sagen, okay, wenn ich dann einen Namen google, dann was dann erscheint, dieses Suchergebnis, das ist dann halt ein Profil. So, mhm. Ja. Oder hat profilähnliche Auswirkungen oder wie auch immer. Dann musst du schon auch sagen, warum hat Google überhaupt das Recht, ein Profil zu bilden? Ne? Und dann kannst du halt wirklich noch weitergehen und sagen so, Moment mal, ein Profil darfst du eigentlich sowieso nur von, also nach deutschem Datenschutzrecht aktuellem, ja, darfst du sowieso nur ein Profil von mir bilden, wenn ich dir dafür eine Einverständniserklärung gegeben habe. Ja, das heißt also, auf einmal steht das generelle Ding überhaupt zu Eigennamen, Suchergebnisse anzeigen zu können, in Frage eigentlich, aus dieser Argumentation heraus, ja. Und da wird es dann richtig spannend. Also dieses ganze Urteil, wie es momentan ist nicht nur schlecht umgesetzt, es ist in sich logisch inkonsistent und es ist brandgefährlich. Und ich glaube, wir müssen ganz schnell von dieser ganzen Idee des Recht auf Vergessens wegkommen, weil ich glaube nicht, dass da eine konsistente Gesetzgebung überhaupt möglich ist. Naja, aber das ist...
Ja, das ist das werden noch viel viel mehr Bereiche werden. Also es hat noch nicht mal angefangen. Ich finde ja auch diese, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diese ganze Nest-Diskussion, dass jetzt Nest ja anfängt, die Daten mit anderen Services zu verbinden und so, wo es ja auch einen riesen Aufschrei darum gab. Und das war doch immer das Versprechen von Nest. Das war doch das einzige, also dieser Thermostat, der sich automatisch anpasst und dazulernt. Und liebe Leute, dazulernen heißt Daten über euch sammeln. Sieht so aus, als ob wir gleich reinrennen müssten wahrscheinlich.
Ja, glaub nicht. Also.
Och.
So, werden wir sehen.
Diese Wolke kann alles bedeuten.
Zum Beispiel auch den Weltuntergang. dieses Abwägen zwischen, also ich finde da sowohl hier, Michi, deine Position als auch die Position, ich finde beide, die gegensätzlichen Positionen finde ich da, also die eine Position sagt, alle Daten sind dumm, sind falsch und schlecht und müssen verboten werden und ich muss die volle Kontrolle jederzeit darüber haben. Du sagst tendenziell das Gegenteil. Du sagst, naja, alle Daten können erstmal raus.
Außer von der ZooRecruiter. Außer von. Die dürfen das nicht auswerten.
Ich finde, wir müssten eigentlich müssten wir mal eine Diskussion darüber anfangen, was wäre denn okay und was wäre denn nicht okay.
Ja.
Weil, also ich meine, du hast ja beim Kongress von diesem Vortrag erzählt, dass ja eigentlich die Daten sind die einzigen, ist die Kommunikation, das Einzige, was Staaten sammeln können über Menschen, um steuernd einzugreifen. Und wir leben nun mal in einer Zeit, in der unfassbar viele Daten anfallen, mit denen man sowohl sehr gute als auch sehr schlechte Dinge machen kann.
Ja. Und also zum Beispiel das Zuse-Ding, ne? Also ich würde nie ein Gesetz fordern, das ist das, was sie tun, verbietet, ja? Weil das, was sie tun, ist halt einfach Daten auswerten. Nach bestimmten Kriterien. Also wahrscheinlich verstoßen sie jetzt schon gegen das Gesetz, ne? Also auch unter anderem zum Beispiel Urheberrechte etc.
Auf jeden Fall verstoßen sie gegen die Twitter-Lizenz zum Beispiel.
Yeah. Gegen die Twitter-Lizenz sowieso. Also sie verstoßen schon gegen Dinge, aber ich persönlich hätte da eine sehr liberale Einstellung zu sagen, so ich will auf keinen Fall, dass halt Leute daran eingeschränkt werden, solche Dinge zu tun. Ich will aber trotzdem, würde ich mir immer vorbehalten, sowas moralisch zu bewerten, ja. Also eine bestimmte Datenverarbeitung zu einem bestimmten Zweck mit einer bestimmten Intention ist definitiv, finde ich, grundsätzlich auch immer moralisch zu bewerten. Aber deswegen kann ich mich auch hinstellen und sagen, ich finde das Screenshotten an sich nicht schlimm. Mhm. Aber Das lässt einfach zumal, tief blicken, ja. Was das für, das sind menschliche Abgründe, die man einfach.
Also ich meine, schlimm wird es in dem Moment, in dem da plötzlich hinter dem nicht mehr nur einer steht, sondern in dem eben, dass tatsächlich irgendwie, sagen wir, 100 Leute sind und die halt anfangen, echt Stress zu machen und die halt anfangen, Leute einzuschränken mit diesen, deren, also ich meine, es ist ein Werkzeug, um politische Meinungen auszuschalten, beziehungsweise zu unterdrücken. Das ist natürlich immer das Argument.
Zu bekämpfen zumindest,
zu bekämpfen. Ja. Die haben mich zuerst bekämpft, aber das, ist jetzt einfach eins nachlegen. Mhm. Und also die Intention ist klar. Jetzt ist das insofern alles harmlos, dass der halt ein Idiot ist, den keiner ernst nimmt. Ja. Aber wenn das aber 100 Idioten sind, dann
ist das schon wieder so auf den Sack ging, war True Milhouse, ja. Der dann halt argumentiert hat irgendwie mit irgendwie so, ja, aber der Ekelias, der macht ja auch dauernd Screenshots. Also, weil Ekelias hat ja auch Screenshots gesammelt von zu The Crew und so weiter und so fort, wo aber wirklich ganz dezidiert Gewaltandrohungen, wirklich echtes Mobbing und
außerdem,
so weiter.
Also außerdem haben wir doch eben schon gesagt, die Screenshots sind an sich nicht das Problem. Eben, genau, diese Tweets sind öffentlich, aber sie werden anlasslos, präventiv und automatisch gesammelt. Und das ist was ganz anderes. Und da kann True Milhouse sagen, was er will.
Ja, das
schon, aber gut, mit ihm habe ich es eh aufgegeben zu diskutieren.
Ja, er ist echt ein bisschen anstrengend oft.
Er ist privat ist ja ganz nett.
Ja,
man kann sich super
nett,
mit ihm unterhalten. Das ist, aber auf Twitter komme ich auch ständig mit ihnen aneinander.
Ich habe ihn leider nur auf Twitter kennengelernt.
Ach ja. Und? Habt ihr Fußball geguckt?
Tatsächlich war das ganz lustig, weil am Dienstag habe ich die erste Halbzeit verpasst.
Ich auch. Ich auch.
Echt?
Ja.
Ja. Also
da habt ihr
beziehungsweise
alles verpasst.
Was heißt verpasst? Wir hatten währenddessen war ich in einem redaktionellen Hangout und der lief dann einfach so lang und weil es uns jetzt allen nicht so wichtig war oder teilweise gar nicht wichtig, haben wir dann auch einfach nicht. Aber man kriegt es halt dann im Hintergrund so mit und ich glaube bei irgendwem lief dann auch in der Wohnung vielleicht von der Mitbewohner oder irgendwas lief also ein Fernseher und dann was auch immer. Oh, Deutschland hat ein Tor geschossen. Und wir so, oh, schon nach 10 Minuten. Uff, krass. Und dann kam es.
Das war noch 5 Minuten, glaube ich, das erste.
Nee, nein, das erste war mal in 10 Minuten. Echt? Jetzt machen wir halblang.
Okay. Okay.
Und dann ging es halt irgendwie. Und dann hört man natürlich die Böller. Und dann hört es einfach überhaupt nicht mehr auf. Und das war komplett absurd, weil wir dann einfach. Es wurde dann immer in unseren Hangout so reingerufen. Und es war eigentlich ganz lustig.
Ich glaube, ich auch nur getwittert: What the fuck?
Ich war gerade, Diana und ich, wir waren bei meiner Tante, die wohnt so ein bisschen in Adlershof draußen, also eher so kleine Einfamilienhäuschen und sowas. So. Und wir sind die Straßen lang gelaufen und da waren tatsächlich, ich wollte ja auch mal gucken, wie menschenleer sind die Straßen tatsächlich, geht so. Also da, zu Fuß war niemand unterwegs, wirklich nicht einer, aber so in Autos siehst du schon hin und wieder mal Leute und ich würde jetzt gar nicht so irre viel weniger als an einem normalen Tag. Und so. Aber was auf jeden Fall sehr lustig war, was ich nicht gedacht hatte, das erste Tor, sind wir noch gelaufen sozusagen und wir haben dann irgendwo so einen Mietwagen gehört und ich hätte nicht gedacht, wie intensiv man das hört. Also ich dachte, dass man dann vielleicht irgendwie durch ein offenes Fenster, also aber es waren einfach so viele Fenster offen, dass du halt so, dass du plötzlich so von allen Seiten immer jeweils mit der Verzögerung, welche Empfangstechnik sie gerade hatten, so ein Yeah! so gehört hast. Das war schon sehr beeindruckend.
Das ist irgendwie, finde ich, total interessant, dass das so eine ganz merkwürdige Sensation einfügt, dieses verzögerte Gucken, dass alle gucken auf irgendwelchen anderen Wegen und das ist so lustig, weil wir jetzt so eigentlich sind wir so modern, dass man kann es hier irgendwie streamen über den Beamer und da guckt man es irgendwie auf dem Fernseher über Kabel und hier kommt es so und so.
Per Antenne,
und,
ja.
Und es bringt aber das irgendwie ganz merkwürdig.
Ich glaube, als erstes kriegen es immer noch die mit einem neuen Analog-Signal,
Kabel.
Oder?
Da habe ich gehört, ist am schnellsten.
Ja, okay. Analog und Kabel, ja.
Ja. Und das Ganze, dem Ganzen so ein bisschen, weiß ich nicht.
Hier so T-Entertainer ist.
Den Drive rausnimmt.
Wenn man draußen irgendwie jemanden schreien hört, dann hat man auf so 15 Sekunden.
Echt, okay.
Also das ist, teilweise sieht man noch nicht mal warum sozusagen, warum, also es gibt jetzt einen Freistoß und du siehst noch nicht mal den Grund für den Freistoß und das hat da offensichtlich schon ein Tor gefallen. Und dann sind wir ins Auto gestiegen und wir hatten so ein Car2Go und dann hat Diana halt sofort Radio angemacht, weil die ist ja durchaus wesentlich fußballbegeisterter als ich. Und wir haben so Radiokommentare Kommentar gehört. Und ich hab's wirklich für eine Verarschung gehalten, weil die fingen halt so an, ja, Tor für Deutschland. Und so, okay, noch ein Tor. Und dann war das ja wirklich so, dass irgendwie innerhalb von 3 Minuten jeweils pro Minute ein Tor. Und der war noch nicht mal fertig mit Erzählen. Also die fangen ja dann immer an, so ein bisschen die Geschichte anders aufzubauen.
Die Replays liefen ja immer, während ja, schon
man
fast
wusste
das
immer nicht,
Tor
man wusste immer nicht, irgendwie ist das ein Replay oder ist das jetzt wieder das nächste Tor?
Ja.
Das ist total durch, ey. Das war echt krass.
Das fand ich.
Ich habe heute irgendwie da einen ganz lustigen Artikel gesehen, wo einer ausgerechnet, also wirklich haarklein, der hat sich dann irgendwie noch, es gibt irgendwie dann immer noch so eine Tactical Cam, die dann nur von oben irgendwie solche, und der hat dann haarklein ausgerechnet, in welcher effektiven Spielzeit Deutschland eigentlich die Tore geschossen hat, weil teilweise dann halt, dann ist natürlich immer kurz, dann ist Einwurf oder dann ist irgendwie Schiri sagt was, keine Ahnung, also er hat das wirklich ganz genau und dann war es wirklich, dass Deutschland irgendwie 3 Tore in 72 Sekunden oder es war so eine ganz absurde Zahl. Also was dann an effektiver Spielzeit übrig blieb, ja.
Ich habe das Spiel zwar jetzt nicht live gesehen, aber ich habe es mir danach, da habe ich gedacht, okay, das gebe ich mir jetzt nochmal, habe es mir nochmal geladen und hatte es dann in einem BBC-Kommentar. Und ich meine, ich habe mir da nur die ersten 20 Minuten angeguckt, weil Und das fand ich schon interessant, weil ich meine, so dass hier irgendein Bellaretti halb durchdreht, dass die deutsche Mannschaft ja so eine total geile Mannschaft sei und sowas.
Die deutschen Kommentatoren generell gehen nicht.
Ja, das ist, also dem glaube ich ja auch nicht so richtig, aber einem BBC-Kommentator unterstelle ich jetzt nicht, dass er jetzt sonderlich deutschenfreundlich ist, übermäßig. Und der hat auf jeden Fall sich als objektiv bezeichnet und hat schon eigentlich zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt gesagt, oh Gott, stehen die Brasilianer scheiße da, das brauchen sie ja nur darauf zu warten, bis das schief geht. Und hat auch die deutsche Mannschaft doch ziemlich gelobt, muss man sagen, womit ich jetzt nicht so gerechnet hat. Und keine Ahnung, also ich hab ja keine Ahnung von diesem Spiel. Und mir hätte,
ich auch nicht.
Also ich weiß, dass 7-1 doch relativ hoch ist, aber...
Das kann man auch als Laie sagen. Also für WM ist das einfach... Entschuldigung. Beim WMR-Podcast laufen einem auch mal Spinnen übers Bein.
So sind wir.
Ich werde in einem Dungeon gehalten. Genau. Holt mich hier raus.
Welche Spinne hättest du denn gehabt?
Das ist keine Übung.
Darf ich dir noch eine Spinne anbieten?
Dass man sowas nicht so, dass das nicht normal, also sozusagen Durchschnitt ist für so ein WM-Spiel, ist schon, denke ich, das weiß man auch als Laie. Und ja, das, ich meine, ich finde das dann eher auf so einem im globalen Level irgendwie, wie viele Leute das jetzt gesehen haben zu dem Zeitpunkt. Ja. Sowas finde ich dann irgendwie einfach irgendwie faszinierend, was das für eine kollektive Erfahrung ist. Und natürlich finde ich ist es mir jetzt fast so ein bisschen egal, dass es Deutschland ist. So, okay, ja, die waren wohl ganz gut. Aber einfach so als...
aber ich fand ehrlich gesagt...
Als Ereignis, über das dann so getwittert wird und was so einen Impact hat. Und
apropos, was getwittert wird, ne?
Ja.
Da war jetzt heute der zweite Grund, warum ich heute sozusagen zwischen diesem Weinen und Lachen mich nicht mehr so richtig auf den Bein halten konnte heute Morgen, war ein FAZ-Artikel mit der Überschrift Google manipuliert das 7-1 der Deutschen. Und eigentlich brauchte man diese Überschriften und sehen und konnte sich da ab dort schon denken, wie doll man sich die Hand ins Gesicht schlagen muss.
Ich habe so richtig hundertprozentig habe ich auch nicht verstanden, was da überhaupt, also irgendwie, also die haben das Social Media Redaktion bei
also die zitieren da glaube ich einen anderen Artikel, ich weiß gar nicht mehr woher.
Nee, ein NPR, also ich habe es mir sogar angehört, aber die haben irgendwie eine News Redaktion da sitzen,
und
die
zwar
so halb automatisiert.
Das ist deren, glaube ich, deren Social Media Kram. Die machen ihre Tweets und so Krams, ja.
Ja, irgendwie sowas.
Also es geht halt nicht.
Ich habe auch einen Link zu einer Webseite gefunden, wo es im Wesentlichen so um Fußball ging, wo dann so hübsch, so mit hübschen Grafiken dazu, so ein bisschen Fußballinfos dargestellt worden sind.
Und wie alles, was Google tut, sind sie halt data-driven, insofern, dass sie halt immer gucken, was sozusagen statt Nachrichtenagentur schauen sie sich dann halt an, irgendwie, was sind so die trending Begriffe so bei Google und so weiter und so fort zu bestimmten Ereignissen. Und da hatte dann diese Journalistin, die da zu vor Ort war, in diesem Newsroom von Google, beobachtet, dass halt zu diesem Spiel vor allem solche Begriffe wie geschlachtet und irgendwie so halt so diese militärischen vernichtet, irgendwie, also diese typischen militärischen Begriffe, die halt ganz gerne in diesem martialischen Fußballberichterstattung eine Rolle spielen, da getrennt haben und sich die Redakteure aber bewusst dagegen entschieden hätten, diese Begriffe zu benutzen, obwohl sozusagen diese Trending-Geschichten so machen. So,
also sie haben Begründung, eine redaktionelle Auswahl getroffen.
Die haben eine redaktionelle Auswahl getroffen und sie haben das auch begründet in Form von so, ja, man muss jetzt halt auch nicht irgendwie bei den jetzt auf den Gefühlen der der Brasilianer auch noch irgendwie groß drauf rum trampeln.
So mehr,
ja.
Mehr als eh schon.
Also das heißt mit einer Antwort, es hat jetzt überhaupt nichts mit dem Google-Algorithmus oder mit Google News oder irgend so etwas zu tun, aber das aber so ins Detail geht dieser Handfeld hier nicht, sondern der tut einfach so, als wäre das irgendwie das alles dasselbe, ja, und lässt das so ein bisschen im Unklaren und bezeichnet dann tatsächlich diese Gegenentscheidung, diese redaktionelle Entscheidung halt nicht von Vernichten und von etc. zu benutzen, als Manipulation. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also das ist ein Artikel, ich habe das, nachdem ich das getwittert habe, habe ich das formuliert, dass sie da die unterste Demarkationslinie der Leserintelligenz mit knapp 100 km/h durchschlagen haben. Also so etwas Dummes habe ich, glaube ich, noch nicht mal bei der Bild jemals gelesen, ja?
Ich verstehe nicht, inwieweit sie das was das Wort manipuliert hier soll. Wie kommt der denn da drauf?
Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Und das ist so haarsträubend dumm. Es ist das Dümmste. Also das ist auf so vielen Ebenen so falsch, so dumm. Und aber das ist halt der Punkt. Man merkt das bei Google, bei der FAZ.
Bei Google kriegen sie alles
Schnappatmen. Ist egal. Wenn Google A sagt, dann sagen sie, boah, wir müssen gegen A kämpfen. Wenn Google B sagt, dann ist das Gegenteil. Also es ist wirklich blinder Hass. Es ist reiner blinder Hass, mit dem wirklich komplett merkbefreite Artikel geschrieben werden. Das ist unglaublich.
Ja, aber gut, man muss sich ja mal überlegen. Da wurde offensichtlich so ein Feindbild gefunden und funktioniert vielleicht auch bei den Lesern gut. Ich weiß nicht, wahrscheinlich.
Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja schon darum, dass die FAZ da eine konzertierte Agenda fährt und das auch in Abstimmung mit anderen Verlagen, also dem Springer vor allem halt.
Ja, klar.
Da halt versucht, ja auch sozusagen parallel mit entsprechenden rechtlichen Schritten, also die VG Media klagt ja momentan gegen Google vor dem europäischen Kartellamt.
Wo sich diese 12 Verlagsanstalten und Verlage zusammengetan haben. Ne?
Ja, genau. Ja. Die halt versuchen jetzt halt ihr Leistungsschutzrecht endlich zu vergolden, das sie sich ja irgendwie auch schon erlobbyt haben. Also ich finde das, also wie sich die Verlage momentan aufführen, das ist halt auch so auf so vielen Ebenen so krass. Also die haben jetzt auch gerade sozusagen durchgekriegt bei der Koalition, dass sie vom Mindestlohn ausgeht, also dass ihre Zeitungsausträger, also die Leute, die halt die sinnloseste Tätigkeit schlechthin machen, dass sie Papier in Haushalte tragen, ja. Also
für das Abonnementgeschäft ist das nicht so sinnlos, aber die werden vom Mindestlohn ausgenommen, oder was?
Ja, die werden vom Mindestlohn ausgenommen.
Diese Schweine.
Ich meine, ganz traditionell kennen wir schon das Listenprivileg, ja, also Datenhandel ist in Deutschland verboten, außer für du bist ein Verlag, ja, dann darfst du das, dann darfst du mit Adressen handeln und zwar ohne jegliche Beschränkung, also das Datenschutzrecht ist einfach ausgehebelt, ja, gilt für die Verlage, das Listenprivileg. Jetzt haben sie sich ja das Leistungsschutzrecht, letztes Jahr haben sie sich das ja erlobbyt und zwar irgendwie wirklich auch mit einer unglaublichen Desinformationskampagne, also wirklich die Verlage arbeiten publizistisch nur noch in ihre eigene Tasche. Und das ist so unglaublich krass. Das ist so unglaublich krass, dass denn überhaupt noch irgendjemand irgendetwas glaubt. Das ist eigentlich absurd.
Was ich so ein bisschen komisch daran finde, ist, oder ich weiß nicht, ob komisch das richtige Wort ist, aber egal, dass ich das Gefühl habe, dass sie damit halt eigentlich aber trotzdem auf keinen grünen Zweig kommen oder jedenfalls nicht langfristig.
Nein.
Und,
also,
nein,
obwohl
und,
wenn sie es schaffen mit dem Leistungsschutzrecht, wie sie sich
ja,
das vorstellen, dann ist
vielleicht
das eine Lizenz
noch mal,
zum Gelddrucken.
Vielleicht nochmal für eine Weile, aber das glaubst du doch nicht wirklich, dass Firmen wie Google sich da nicht irgendwas ausdenken. Echt keine Ahnung. Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, das ist keine langfristige Lösung, selbst
ich
wenn
halte
sie das
auch
jetzt
nicht
erstmal.
Eine nachhaltige Strategie.
Und ich habe halt einfach die ganze Zeit das Gefühl, also gut, das sagt sich immer so leicht, die müssen sich halt überlegen, wie sie zukunftsfähig sein können. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, ja, aber dass ich das Gefühl habe, die haben die eigentlich gar nichts aus der Geschichte gelernt. Die versuchen die ganze Zeit nur an dem so ein bisschen am bewährten Teil festzuhalten. Also ich will jetzt natürlich nicht die Verlage, die schon versucht haben, tolle Online-Auftritte und sowas zu machen, die will ich jetzt hier irgendwie nicht kleinreden oder unter den Tisch fallen lassen, aber trotzdem so ein Eindruck von einem Großteil der Verlage ist, dass sie irgendwie sich massiv gegen ganz viel stemmen und anstatt halt mal so ein bisschen, hey, wie können wir das denn alles mal neu und besser machen? Ich weiß, dass das alles nicht einfach ist und dass bei so medialen Umbrüchen, dass natürlich da irgendwie auch viel auf der Strecke bleibt und das ist nicht schön und das will ja niemand.
Aber dann kommen dann die Krautreporter und versuchen es mal und dann hättet ihr doch wieder nur rum.
Tja, was soll ich sagen? Penis.
No. Nur weil du keinen Penis hast. So, ja, jetzt haben wir das mal ausgesprochen.
Ich habe zuerst Penis gesagt.
Ja, aber das ist doch eine Frage, die man sich irgendwann mal stellen muss. Das ist, das kriegt man ja schon so ein bisschen so die Menschen, die an diesen Firmen, also klar, die Verlage werden das vielleicht nicht ewig überleben, aber ich glaube, da ist bei vielen es dann vielleicht auch schon irgendwann mal die Denke, na, bis zur Rente wird es noch reichen. Und,
ja, das stimmt.
Und wenn man dann so ein bisschen dagegen, entweder kann man diesen Prozess beschleunigen, dann reicht es vielleicht nicht mehr bis zur Rente, wenn man sich da selber dran beteiligt, oder man kann probieren, es aufzuhalten und dann ist es halt besser. Und ich habe das auch Gefühl, dass es auch für dass es auch gar nicht so sehr darum geht, irgendwie ernsthaft, also jedenfalls Springer zum Beispiel, geht das, glaube ich, nicht darum, ernsthaft irgendwie die Zukunft aufzuhalten. Ich meine, die sind ja nun wirklich nicht blöd, sondern es geht einfach darum, die wollen auf ihrem Heimatmarkt, nehmen die halt alles, was ihnen in den Kram passt, um sich einen Heimvorteil zu verschaffen und den Gesetzgeber in die Spur zu bringen, ist ja nun mal total geil, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Den ja.
Und sie missbrauchen systematisch ihre publizistische Macht, um sich gesund zu stoßen. Und das ist halt wirklich ekelhaft. Also,
ja, klar.
Das ist richtig, richtig ekelhaft.
Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so extrem Neues. Ich finde ja diese ganze, wir haben es ja so, geschafft, diese, die haben ja diese diese Ausnahmeregelung sich geschafft,
Und das Listenprivileg ist ja auch schon so traditionell, das ist ja auch so.
Aber,
ne?
was ich jetzt daran so spannend finde, also sind mehrere Dinge. Erstmal natürlich diese Einstellung, dass offensichtlich die Demokratie nur an den Zeitungsausträgern hängt.
Genau.
Aber auch, ich habe ja schon lange, ich sag das immer im Witz, je unwichtiger ein Job ist, desto besser wird er bezahlt. Die wirklich wichtigen Sachen werden immer total scheiße bezahlt. Also Kindergärtner, Krankenpfleger, werden tendenziell schlecht bezahlt. So. Und je unwichtiger das wird, was du machst, desto besser wird es bezahlt. Ich mache jetzt schon mal eine ziemlich unwichtige Sache. Ich entwickle Apps, die auf irgendwelchen Telefonen laufen. Das wird schon mal ziemlich gut bezahlt. Und am besten wirst du bezahlt, wenn du irgendwas machst, was die Welt kann. Also wenn du Pharma, wenn du Tabaklobbyist bist, dann kriegst du wahrscheinlich so richtig
oder Finanzbroker.
Ja. Genau, so in dem Bereich. Und da hat man es mal plötzlich schriftlich, nämlich da ist die Begründung dafür, also die sind so wichtig, die können wir nicht vernünftig bezahlen. Oh, also wenn wir denen vernünftige Gehälter geben müssen, dann würde echt alles zusammenbrechen. Das ist die Begründung dafür, ist, dass die sind so wichtig, um sie vernünftig zu bezahlen.
Wie, Moment. Haben Sie dafür eine Begründung abgegeben, warum Sie davon ausgenommen werden?
Weil sonst die Demokratie untergeht. Wenn die Leute ihre Papierzeitung nicht vor der Tür haben, dann wird die Demokratie ganz unweigerlich.
Haben die nicht wahrscheinlicher vor der Tür, wenn die besser bezahlt werden?
Nee, es finden sich ja noch genug Leute.
Du denkst das zu logisch. Das ist... Hör damit auf.
Okay.
Nein. Das ist alles viel zu logisch. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, wollen wir noch mal kurz über Schiri reden? Weil Schiri war ja hier auch sehr häufig Thema. Schirrmacher.
Auch Hörer.
Frankie Boy.
Manchmal, selten.
Und auch Hörer, ja.
Du möchtest gerne eine kleine Schweigeminute?
Ich will eigentlich nur eine ganz kurz...
Aufs Klo.
Ja. Vor Schirrmacher. Oh Gott.
Ja, ist okay, du darfst.
Ich musste schon vorher.
Ja,
Schirrmacher muss nicht mehr.
Du musstest schon, bevor Schirrmacher tot war. Ja. Ja.
Aber das war eine krasse Sache, oder? Also so...
Das hat mich echt so ein bisschen umgehauen.
Oh. Auf einmal so aus dem Nichts, ja?
Ja.
Schirrmacher, der jetzt total im Leben stand, also so absolut, ja.
Vielleicht ja zu sehr.
Und dann auf einen Schlag ist der einfach nicht mehr da. Unglaublich. Total krass. Also es hat mich wirklich auch so 2-3 Tage war ich komplett verspult von dieser Nachricht. So.
Das hat man auch ein bisschen gemerkt. Du hast ja auch irgendwie...
ich habe was dazu geschrieben, ja.
Genau, das fand ich ziemlich gut, was du dazu geschrieben hast. Ich fand ja die Idee von Plombardy, glaube ich, mit den Nachrufen, warum eigentlich erst Nachrufe erst geschrieben werden. Nach
genau, und das hat dann ja auch Julia Seliger gleich umgesetzt.
Genau.
Und einen auf Plom geschrieben.
Das fand ich eine sehr schöne Idee, weil irgendwie...
aber es funktioniert nicht, also...
Klar, funktioniert nicht. Aber so dieser Gedanke, dass das, ich meine, so, das war ja auch in deinem Artikel so sehr wichtig, so ein bisschen, dass du ja irgendwie dir, dass du also dass ihr habt ja nun quasi, also ich meine, du hast ihm sehr viel zu verdanken gehabt, das hast du ja geschrieben, aber ihr habt ja dann irgendwann auch mal quasi miteinander gebrochen oder du mit ihm oder wie auch immer und halt, was man sich dabei halt ja doch irgendwie nie klar macht, dass es ja dann doch sehr plötzlich auch vorbei sein kann und öfters mal auch ist und ob diese relativ kleinen Differenzen dann im Endeffekt so scheiße wichtig waren, ist ja dann immer die nächste Frage.
Es ist halt immer diese Sache, wenn du so ungeklärte Verhältnisse zueinander hast.
Genau. Ne?
Also relativ klar war, dass wir halt so Gegner waren und ich weiß ja auch, dass er halt irgendwie versucht hat, mich in den Dingen, die ich tue, so zu behindern. Also er hat ja beispielsweise interveniert, als ich, was heißt interveniert, er konnte nicht intervenieren, aber als ich meinen Spiegel Online-Artikel geschrieben hatte über Urheberrecht, hat er den, es war glaube ich Zufall, dass er da auch noch eine sozusagen, wie nennt man das, Redaktionsbesprechung oder so hatte bei denen.
Ja. Yeah.
Wo er dann halt denen echt eine Standpauke gehalten hat, dass sie mich das haben schreiben lassen und
okay.
So.
Okay.
Das hat mir dann, glaube ich, noch jemand erzählt aus der Redaktion. Und also er hat halt sozusagen auch mich aktiv bekämpft, so im Hintergrund sozusagen, ja, und was ich so getan habe. Obwohl die nicht wahrscheinlich auch nur sehr partiell, ne? Und eine Zeit lang war ich ja auch sozusagen auch immer wieder so genonnenmenschend in der FAZ. So, das fand ich auch mal lustig. Das aber auch hat irgendwann auch nachgelassen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, also das hat mir jedenfalls mal Christoph Kappes gesagt, der ihn ein bisschen besser kennt, dass er nicht nachtragend ist. Und wie gesagt, er hatte sich ja auch mal bei mir gemeldet, nochmal dann irgendwann später auf einen Artikel hin. Und naja, also ich, ja, es ist halt mal schwierig, wenn man halt so ein ungeklärtes Verhältnis zueinander hat. Ich glaube halt immer noch, dass wir so zueinander eine spezielle Hassliebe hatten, ja. Weil wenn man sich genauer anschaut, was ich so tue und welche Themen ich beackere, auch schon seit, eigentlich schon bei der FAZ, also mit meinem Blog, dann war es das ja auch ein Abarbeiten an diesen, zumindest thematisch an den Dingen, die er auch beackert hat,
mhm.
Ja, und die ich dann halt nochmal aufgedröselt habe, weil im Endeffekt hat er ja auch mal schon den Kontrollverlust konstatiert.
Mhm.
Er hat es halt nur in diese übliche Untergang des armen Landes, wir werden dann sterben, Form getan, ja.
Not funny.
Ja, und jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot, siehst du? Hat er recht gehabt.
Ja, und das, und ich habe das halt einfach nur immer versucht.
Du hattest aber deinen Blog auch ihm zu verdanken, muss man ja auch sagen.
Ja, genau. Ich hatte das Blog ja auch ihm zu verdanken und ich habe mich auch thematisch an ihm abgearbeitet. Und das heißt also, da gab es halt immer so eine Symbiose oder sowas. Also, ja. Und das war halt natürlich auch wichtig für mich, weil, also jetzt ohne, dass es so bewusst ist, aber im Endeffekt hat natürlich auch den Takt vorgegeben der Debatte. Also nicht nur mir, sondern der halben Netzszene hat er natürlich auch den Takt durch die FAZ vorgegeben, ja, weil das war dann einfach, Schirmacher hat das einfach dann immer auf die Agenda gesetzt und dann konnte man dafür oder dagegen sein, aber das war dann erstmal Agenda, ja. Und da hat sich dann auch ein Jürgen Geuter und so weiter und so fort, so sehr er sich ja auch irgendwie immer über die FAZ aufregt, aber im Endeffekt kam er an der Debatte dann auch nicht vorbei, ja. Und das heißt also, da ist halt ein wichtiger Impulsgeber halt auch weggekommen, der nicht nur positiv, also in meiner Hinsicht positiv gewirkt hat, aber er hat halt auf jeden Fall gewirkt.
Mhm.
Und man muss halt sagen, und das habe ich eigentlich von Anfang an auch mal gesagt, dass die Netzdebatte, so wie wir sie bis dahin geführt haben, wo er dann halt sozusagen so eingestiegen ist mit Payback damals, mit seinem Buch, haben wir sie natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Ja. Ja? Also da waren halt die ersten Sachen natürlich solche Sachen wie Zensursula, die hatten natürlich einen Impact auf die Politik so, aber auf die Öffentlichkeit nicht. Und vor allem nicht auf den Mainstream. Und das hat Schirmacher gemacht. Und das muss man mal sagen, das ist halt etwas, was auch nicht so einfach geht und das kann auch nicht jeder tun. Ja? Halt wirklich so eine Debatte nehmen und sie so bam, in die Mitte der Republik reinzustellen. So. Das kann nur, das könnte vielleicht auch irgendwie der Feuilleton-Chef von der Süddeutschen oder von vom Spiegel, aber dann hört es auch schon auf. So, ja? Und dann musst du halt auch erstmal den Mumm haben, wenn du dir überlegst, wo das Feuilleton herkommt, ja, als so ein, ja, wir besprechen halt die Buchneuerscheinungen und wir besprechen halt den neuen Film und das Theaterstück hier und die Ausstellung dort, ja. Dann halt so dieses Debattenfeuilleton, das hat er ja komplett geprägt. Also nicht erst seit dieser Debatte, sondern das hat er ja schon vorher gemacht. Und das konnte er. Das ist etwas, wo, da muss man gleich, glaube ich, ganz neidlos auch anerkennen, dass er da der absolute Meister drin war. Und als eben in den 80er Jahren und auch noch in den 90er Jahren halt tatsächlich die intellektuellen Debatten dadurch ausgetragen wurde, dass Schriftsteller XY wieder ein Buch geschrieben hat und der Schriftsteller YZ dann darauf geantwortet hat in einem Debattenbeitrag. Ich habe diese Debatten ja alle studiert, ja, in meinem literaturwissenschaftlichen Studium haben wir diese einzelnen Debatten über Boto Strauß, ja, oder über diese ganzen Nachkriegsgeschichten Sachen, so mit der Gruppe 47 und Arno Schmidt und hast du nicht gesehen, ja, die halt alle sich da sozusagen im Blätterwald miteinander unterhalten haben über verschiedene Feuilleton-Beiträge, ja, das war damals die Debattenkultur, ja, da kommt ja auch Schirmacher noch her, ja, aus dieser Welt, ja, und diese Welt umzuwandeln und sozusagen zu merken, okay, die interessanten Debatten, die führen nicht mehr die Schriftsteller so. Und unsere Schriftsteller, so der alte Grass, der kann halt noch ein antisemitisches Gedicht schreiben, aber mehr kriegt er ja auch nicht mehr aus dem Füller, ja. Das ist eigentlich uninteressant, das ist eigentlich Quatsch, ja. Und sich halt wirklich hinzuwenden zu den Themen, dort, wo es wirklich abgeht, dort, wo wirklich die Debatten der Zukunft sind. Und da hat er ja den richtigen Riecher. Ich meine, thematisch war er total richtig, ja.
Ich glaube, jetzt geht's richtig los.
Also das kann bestätigt
meine... Was der Max meint, ist Regen.
Ja.
Das bestätigt meine App aber nicht.
Die App sagt, dass es nicht regnet. Die Wolke sagt, dass es regnet.
Nein, aber da... Also da
die Cloud sagt, es regnet.
Da kommt nichts. Also das sind... Guck mal hier.
Ich bin hier für das Wetter.
Wir können
das
ja mal...
Das ist das Live-Regenradar. Das zeigt halt...
Das ist gleich wieder vorbei, Max.
Wir können ja mal gucken...
Max, geh doch mal kurz raus, dann hört es immer auf.
Ja, ja. Geil.
Also da kommt jedenfalls
der MS Pro wollte unbedingt draußen sitzen.
Ich kann uns ja Regenschirme holen.
Von mir aus.
Dann sitzen wir hier ein bisschen. Ich hol mal ein paar Regenschirme.
Es plätschert. Dann können wir währenddessen der MS Pro mal noch ein Bier aufmachen.
Das kann ich auch machen, ja.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann ein Bier nur mit einem offiziellen Öffner öffnen. Das ist die eine Sache, die ich nie hingekriegt habe.
Das musst du doch jetzt hier nicht...
Doch, jetzt habe ich dich schon gefragt, ob du dir ein Bier aufmachst. Das muss ich ja erklären, sonst wirkt es so wie... Ah, die lässt sich immer ihr Bier von anderen Menschen aufmachen. Ich kann das schon, aber ich kann das nicht mit Schlüsseln oder Feuerzeug.
Jetzt wird aber niemand mehr irgendwie deine Worte ernst nehmen, jetzt wo die Leute wissen, dass du nicht mal ein Bier aufmachen kannst.
Ich gehe das Risiko ein.
Okay.
Man muss auch zu seinen Schwächen stehen.
Ach, komm. Weißt du was, ja, dass du dann Bier nicht mehr aufmachst, dass du dann Bier nicht selbst mehr aufmachen kannst, das wirst du dann morgen bei den Zusis lesen. Da bin ich mir sicher.
Ja, das ist auch Teil meiner subversiven Praktiken, meiner subversiven linken, feministischen...
Feminazi, bitte, Feminazi.
Ja.
Deiner Feminazi-Superkräfte, bitte.
Ich halte mich halt mit sowas nicht auf, wenn ich dafür auch männliche Handlanger beschäftigen kann.
Das ist also dein Plan. Du willst die männliche Energie durch Bier aufmachen bündeln.
Auslaugen, ja.
So, du kriegst den ZDF-Regenschirm.
Wow.
So, meine lieben Damen und Herren, ihr hört jetzt übrigens, wie wir jetzt uns gerade die Regenschirme aufspannen und jetzt unter den Regenschirmen sozusagen weiter podcasten. Also wenn das mal kein Einsatz ist.
Ich habe einen wirklich ausladenden ZDF-Regenschirm und fühle mich außerordentlich gut betreut.
Ja, ich glaube, so, also, du könntest
kaum ich, ZDF-Fernsehgarten aufgemacht, sein gerade. Hat es aufgehört zu regnen. Das ist auch wieder ganz typisch, ne?
Das, ist, das liegt daran, dass du da im Schirm bist.
Ach so. Weißt du, dass es mit diesen Schirmen...
Du meinst also zwischen dem Regen und mir ist dieser Schirm?
Ich hab
jetzt verstehe ich diese ganze Technologie.
Also bei mir plätschert es...
Das ist mein Facebook-Schirm.
Ich habe meinen Facebook-Schirm. Den haben sie mir ja zugeschickt.
Das finde ich gut.
Ja.
Nee, die haben auch geguckt, wie das Wetter wird, ne?
Ja, ja. Die haben mir auch Handschuhe geschickt.
Ah, super.
Da war ich mir nicht so sicher, ob sie mich doch haben wollten.
Facebook hat dir Handschuhe geschickt?
Ja, die haben mir so ein kleines Paket geschickt mit einem Regenschirm, mit so Puzzlespielen, Handschuhen, was war noch? Eine Thermoskanne.
Aber Facebook manipuliert uns doch alle.
Ja.
Handschuhe, da frage ich mich jetzt haben die vielleicht irgendwie Deutschland? Deutschland, das ist doch, da ist es immer so kalt, schick dir mal ein paar Handschuhe.
Ja, meine Rekruterin kommt ja auch aus Indien. Ich glaube, ich vermute mal, das war genau ihr Gedankengang.
Mhm. Aber wollen wir kurz über diese Facebook-Studie reden? Das
können wir gerne machen. Ja.
Den armen Frank haben wir jetzt dann damit. Mir liegt beerdigt auf der Zunge, aber es erschien mir jetzt.
Der ist jetzt unter der Erde, ja. Also vielleicht, um das mal abzuschließen, ich weiß nicht so genau, wie ist die Debatte. Also, ich habe diesen leisen Verdacht, ich würde jetzt aber jetzt auch nicht zu, ich würde mich nicht drauf festnageln lassen, dass die Debattenkultur auf FAZ nochmal ganz radikal schlechter geworden ist.
Wird, ne?
Sie echt schlimmer geworden ist. Also, wobei ich halt glaube, dass dieser wirklich auch zum Bersten dumme Artikel von Gabor Steingart, auch zu dieser Google-Debatte, habt ihr den mitgekriegt? Also da ich bin lachend fast vom Stuhl gefallen, als ich den Teaser nur gelesen habe.
Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe dann nur Leute auf Twitter drüber reden hören.
Ich bin ja mittlerweile auch in so einem Modus, dass ich muss da ja auch nicht alles lesen. Also
nee,
ich sowieso,
auch.
Also ich habe das Gefühl, dass sich wirklich die richtig strunzdummen Artikel gerade mehren und eventuell könnte das schon der negative Einfluss dessen sein, dass Schirmmacher da nicht mehr sozusagen die Notbremse zieht oder so. Und Schirmmacher vielleicht auch gar nicht sozusagen so der schlimmste Dränger zu schlechter Qualität im Journalismus seiner
Zeit. Das glaube ich sowieso nicht.
War. Das ist so eine der Vermutungen. Ansonsten glaube ich, wird sich das nochmal ganz entscheidend verändern, die Debattenkultur in Deutschland zu diesen digitalen Themen, wenn ein neuer Herausgeber gefunden ist, der wahrscheinlich das Feuilleton leiten wird, der wird vermutlich andere Schwerpunkte setzen. Also er wird sich natürlich versuchen, von Schirmmacher abzuheben und das wird er wahrscheinlich thematisch tun. Ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Debatte so führen kann und so führen wird, wie Schirmmacher das getan hat.
Aber da muss man dann auch mal dazu sagen, dass wir es dass wir es auch nicht immer gut fanden, wie er sie geführt hat. Also,
ich will auch nur sagen, dass anders wird. Ich will nicht sagen, ich kann mir nicht zutrauen, das jetzt zu bewerten, ob das jetzt besser wird oder ob das schlechter wird.
Aber ich wollte gerade sagen, also man kann es noch nicht wirklich sagen. Ich meine jetzt, ich habe zwar jetzt oft, wenn ich mir die Presselandschaft ansehe, noch nicht so viel Hoffnung, aber jetzt eher aus so einem Blickpunkt, was so zum Beispiel so Fragen wie Diversity angeht oder also sozusagen wie durchmischt es ist und wer da so schreibt und auch wer da so nachrückt, das wird sich ja besser, aber slowly. Also das da ist generell die Medienlandschaft in Deutschland leider noch nicht so weit, wie man jetzt auch gerade wieder an den Krautreportern ja gesehen hat. Also,
ja, das ist echt.
Da muss man ja auch mal sagen, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Also. Und ich finde es eigentlich im Nachhinein total absurd, dass es so viele Leute, die unterstützt haben, muss ich jetzt echt mal sagen.
Und ich finde es auch so schlimm, absurd, dass ihr keinen Grimme Online Award mit kleiner 3 gewonnen habt.
Tja,
auch über progressives Feuilleton zu reden.
Ja, ich weiß, du tust uns immer mit tollen Komplimenten
Ich finde Kleiner 3 wirklich gut,
Dank.
Und zwar nicht nur aus dem Diversity-Aspekt heraus, da setzt ihr natürlich auch Maßstäbe, aber vor allem...
da geht immer noch mehr.
Da geht immer noch mehr und da kann man immer noch mehr verbessern, klar.
Ich fand ja...
Aber Aber was halt ganz wesentlich ist, ist halt, dass ihr es schafft, halt erstens eine Haltung reinzubringen, die eben eine technikpositive ist in gewisser Hinsicht. Und zweitens aber auch halt diese neuen popkulturellen Aspekte beleuchtet, die halt überhaupt gar nicht vorkommen. Ne? Mhm. Also Tumblr, Meme, solche Sachen. Okay, Serien, das hat das Feuilleton jetzt schon entdeckt, dass das gibt.
Ja, mittlerweile.
Mittlerweile, aber auch dort seid ihr, finde ich, könnt ihr da durchaus mithalten. Und ich finde, ihr seid irgendwie so ein das, wie ein Feuilleton sein müsste, wie ich mir ein Feuilleton wünschen würde von einer Zeitung oder von irgendeinem redaktionellen Angebot. Und das macht ihr noch, und das, obwohl ihr es noch nicht mal wirklich professionell macht, sondern klar, halt so nebenher. Ist, ne? Und aber im Endeffekt ist es das, ja.
Danke, danke.
Und ich finde, das ist wirklich innovativ gewesen. So. Und das hätte definitiv einen Grimme Online Award verdient. Das ist ich habe mich wirklich ein bisschen gewundert, weil das ist das, wofür ich mir vorstelle, wofür es so einen Preis geben müsste. So.
Ja, es ist schwierig, über den Preis zu reden, jetzt aus der Warte von jemandem, der ihn gerade nicht bekommen hat, weil jeder dann immer nur das Gefühl hat, die sind ja nur irgendwie unzufrieden und schlechte Verlierer.
Hattet ihr denn das Gefühl, dass die anderen Preisträger denn es auf ihre Weise verdient hatten?
Die einen oder anderen, also es sind ja, ich erinnere mich schon nicht mehr an alle Preisträger, aber ich weiß zum Beispiel in unserer Kategorie, das war, also da hat ja auch ein kleinerer Blog gewonnen, also.
Das ist echt geil. Ich wollte gerade ein Foto davon machen, aber es ist leider zu dunkel, wie wir unter unseren Regenschirm.
Mach doch mal an, das
Ding da. Ach stimmt, ich könnte ja hier das Licht anmachen.
Kannst du sowieso mal machen.
Wir werden jetzt doch schon deutlich beregnet hier, aber es ist.
Aber ich finde es gemütlich.
Es ist sehr gemütlich. Ich hoffe, es tut jetzt die Tonqualität nicht so sehr beeinflussen.
Nö, ich glaube, das merkt man gar nicht.
Nee, hört man es nicht prasseln?
Das ist doch gemütlich.
So ein bisschen so.
Es ist jetzt Atmo hier, Podcast mit Atmo.
Das ist Atmo, das ist einfach Atmo.
Also für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht so vertraut damit sind, wir sprachen jetzt gerade über den Blog kleiner3.org, für den ich auch schreibe, zusammen mit 7 anderen Menschen. Und
ich habe mich neulich sehr, also ich lese euch nicht extrem regelmäßig, aber neulich war so ein schönes Interview mit einem Mitarbeiter, der virulenten Homo-Lobby. Ich habe wirklich herzhaft gelacht. Das war so.
Das
schön.
War auch wirklich ein großer Wurf. Also da hat Daniel wirklich, das hat auch uns viel Spaß gemacht.
Nee, das hat man ja immer das Gefühl gehabt, dass diese Homo-Lobby die Gesellschaft unterwandert und vor allem auch die Medien unterwandert.
Ja, und das war
wirklich. Ihr habt das wirklich gut recherchiert, ist einfach mal auch ganz klar dargestellt.
Wir haben da lange dran gearbeitet, dass wir da jemanden mal zum Gespräch bewegen können. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass alle unsere Verdächtigungen wahr sind.
Ja, also. Auf jeden Fall. Das finde ich auch, das muss man ja auch mal sagen.
Heterosexualität ist so fragil wie ein Kartenhaus.
Ja, das soll nicht das so.
Das ist echt so.
Nein, ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn man uns nicht immer liest. Wir sind ja, das ist auch unser Ansatz, dass wir halt einfach ja auch verschiedene Sachen bringen zu verschiedenen Themen, ganz unterschiedlichen Bereichen. Und wir haben uns dann sozusagen unseren feministischen Default und es kommen einige feministische Themen, aber etliche. Manche Themen sind auch einfach, da gibt es jetzt keinen feministischen Engel, weil es einfach andere Themen sind. Und ja, es war von Anfang an so der Plan, dass wir wollen, dass da viele Themen drauf Platz haben und dass wir halt einfach irgendwie über das schreiben, worauf wir, was uns am Herzen liegt, was halt eben auch so der Slogan dazu war. Und ich hatte das Gefühl, das war dann auch bei Grimme, hatte man das Gefühl, die hatten dann vielleicht nicht mehr die Lust oder die Zeit, naja, Lust will ich jetzt nicht sagen, aber es war dann halt sozusagen bei der Kurzvorstellung, also wo sozusagen die Nominierten so vorgestellt werden, auch mit so einem kleinen Video, also was ist das Video, da wird die Website abgefilmt, da konnte man das halt nicht so eindeutig fassen und dann wurde halt nur gesagt, ja, die schreiben, was ihnen am Herzen liegt. Und dann denkt man so, jetzt mal so einen Satz zum Inhalt hätte man ja vielleicht schon noch sagen
wahrscheinlich
können.
Wahrscheinlich haben sie es nie gelesen.
Aber
ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so schlecht, dass sie es einfach nie gelesen haben.
Es ist, nein.
Es sind auch Themen, die sie nicht interessieren. Das sind halt einfach Menschen, die aus einer anderen Welt stammen.
Also, was halt echt auffällig ist.
Ich weiß gar nicht, die Jury, so schlimm ist die jetzt gar nicht zusammengestellt.
Nö, die ist schon gemischt, aber ich denke, die Prägung durch Öffentlich-Rechtliche ist halt da. Ich will das auch gar nicht bewerten. Das ist jetzt einfach nur mal so eine Feststellung. Ja. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint. Und wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht so groß darüber reden, weil das sonst immer so rüberkommt wie, wie schlechte Verlierer. Aber es ist halt schon auffällig, dass irgendwie jeder zweite Laudator dann, oder eigentlich jeder Laudator sagt, ich habe ja eigentlich mit dem Internet nicht so viel am Hut.
Das war auch damals, als ich da mal war.
Ja, das ist schon ein bisschen lustig. Und nee, also wer bei uns in der Kategorie, also Kunst und Unterhaltung, war das ja Kultur und Unterhaltung, meine ich, da hat auch noch so einen Blog gewonnen und das war halt auch so ein sozusagen unprofessioneller, also so ein Blog von so einer Einzelperson sogar. Und zwar ging das um so einen Ort, Neviges heißt der, und der macht irgendwie immer so, es ist so ein älterer Herr, also so alt, doch, das ist so ein bisschen kauzig aus, super sympathisch eigentlich, ja. Der hat sich auch mords gefreut und der wohnt halt in seiner Kleinstadt und bloggt über diese Kleinstadt und macht, also er geht in seine Stadt spazieren und einkaufen, was weiß ich, und macht dann immer jeden Tag ein Foto oder zwei.
Blauer Himmel übrigens, ne?
Und so in Schwarz-Weiß und die sind auch ganz gut dann, diese Fotos irgendwie. Und dann schreibt er dazu noch so ein bisschen eine Geschichte, irgendwas über irgendwelche Bewohner der Stadt und so. Und das kriegt dann natürlich auch schnell so eine leicht politische Dimension, weil es halt auch so ein bisschen um Abwanderung geht oder um irgendwelche Geschäfte, die leer stehen und so ein bisschen der Tod der Kleinstädte und so. Also das ist aber auch nur so. Und der hat halt gewonnen und ich hatte das Gefühl, das war halt so, sie bewerten halt, sie würden vielleicht nicht mehrere solcher kleineren Angebote sozusagen auszeichnen, wenn neben denen eben noch so große multimediale öffentlich-rechtliche Projekte, die so total die Hammer-Dinger sind, ja, wo irgendwie mit Videos und Animationen und weiß der Geier irgendwie, das sind so Sachen, ich finde, die lassen sich dann auch so ein bisschen schwer vergleichen und dann hatte man schon von vornherein das Gefühl, da können wir doch eigentlich gar nicht richtig konkurrieren. Und ich fand es dann schön, dass sie diesen Blog von diesem Typen ausgezeichnet haben, ja, weil er halt einfach da was Tolles eigentlich aufgebaut hat und halt ganz alleine und so. Damit konnte man dann irgendwie gut leben. Aber grundsätzlich finde ich es so ein bisschen schwierig, wenn solche sozusagen nicht kommerziellen und quasi Hobby oder halb professionell betriebenen Blogs, aber halt ohne Budget oder irgendwas, ja. Also nebenher, wenn die dann eben mit solchen Sachen in einer Kategorie sind, also das geht schon, aber es fühlt sich halt immer so ein bisschen merkwürdig an und da denkt man halt, vielleicht wäre es sinnvoller, irgendwie so eine kommerziell, nicht kommerziell Kategorie zu machen oder sowas, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall finde ich das könnte man noch optimieren, das Konzept jetzt ganz unabhängig davon.
Also ich will nur mal ganz kurz bei der Gelegenheit ein ganz frisches Projekt nochmal vorstellen, das jetzt noch keinen Preis gewonnen hat, weil das wirklich während dieser Sendung gestartet ist.
Oh.
Aber das ich für wirklich spannend halte. Und zwar Julian, der auch schon mal bei uns.
Stimmt, das hast du während. Das habe ich auf dem Klo gerade gefollowt.
Genau. Also,
stimmt, das war ein schönes.
Auf der Domain 1418.de. Verbloggt Julian sozusagen jetzt Tag für Tag in sozusagen übertragener Echtzeit.
Eins von beiden ist ausgeschrieben, das andere nicht, ne?
Ist beides ausgeschrieben.
Ach, 1418, okay.
1418. Also, das weiß nicht, der Twitter-Account ist, glaube ich, anders, aber
ja, genau.
Die Domain ist 1418.de.
Mach das doch mal in die Shownotes.
Ja, das machen dann hoffentlich unsere Shownoter.
jedenfalls, wer sagt, dass ich mit dir gesprochen habe?
Ach so. jedenfalls dort verbloggt Julian die Tagebuchaufzeichnung seines Uropas, glaube ich, ist das. Und zwar tatsächlich sozusagen Tag für Tag. Das beginnt, glaube ich, 29. Juli. Irgendwie so Ende Juli geht das eigentlich erst los, so richtig. Aus irgendwelchen Gründen hat das jetzt schon veröffentlicht. Hier gibt es auch schon ein Vorwort, dass er übergetippt hat, dass sein Urgroßvater geschrieben hat. 1930 hat er das geschrieben. Und das sind die Geschehnisse zwischen 1914 bis 1918.
Tolle Idee.
Ja, und das ist eine geile Idee, also dass sozusagen die Erste Weltkriegstagebücher hier einfach sozusagen von seinem Uropa einfach draufgeschmissen. Das wird, glaube ich, spannend.
Sicht wird zum Grimme Online Award, was ich da nochmal, wünsche mir seit Jahren, dass die mal eine Podcast-Kategorie machen. Nicht, weil ich da jetzt unbedingt ganz dringend...
Ich dachte, das wünscht sich nur Tim Pritloff.
Ich habe irgendwann mal
oder sagen wir, da bist du sicher mit ihm einer.
Kann durchaus sein, eine. Ja. Und ich habe irgendwann mal auf der Republika habe ich eine vom Grimme Online Award durch Zufall kennengelernt und habe die dann sofort bearbeitet, dass sie doch Podcast aufnehmen sollen und weiß der Teufel was. Und dann haben sie im nächsten Jahr, haben sie irgendwie eine neue, oder zwei Jahre später kriegte ich dann ich bin da irgendwann mal in deren Verteiler gelandet und jetzt bin ich da in deren Presseverteiler drin, ne? Kriegte ich dann halt so eine Mail so, ja, dieses Jahr führen wir eine ganz neue Kategorie ein. Ich dachte, oh Gott, endlich mal Podcast. Apps!
Haben Sie?
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob das. Also auf jeden Fall, ich fand so dieses, ja, was wollt ihr denn da auf? Irgendwelche Apps aus Deutschland oder müssen das irgendwelche öffentlich-rechtlichen Medienangebote sein? Da hat man doch irgendwie die ganzen Mediatheken innerhalb von zwei Jahren einmal durch. Und ich fand diese Idee, aber Hauptsache, wir machen jetzt mal was hip ist, Apps und Podcast hätte ich. Fände ich jetzt, also ich meine, Videoblogs werden ja und Videosachen werden ja ausgezeichnet, und das, aber muss jetzt auch.
Aber dafür gibt es doch noch die Sonderkategorie, in der dann ein Angebot nominiert wird und das gewinnt dann auch überraschenderweise. Okay, ich sollte mich jetzt nicht zu irgendwas hinreißen lassen.
Ja, besser ist das. Du willst ja vielleicht nächstes Jahr noch gewinnen mit irgendwas. Mit diesem Podcast zum Beispiel.
Ah. Mit dieser Folge, genau.
Mit dieser Folge Podcast wirst du ein Grimme Online. Dein Charme hat sie alle umgeblasen. So.
Ja, dann könnt ihr mit danken.
Aber wollen wir noch mal ganz kurz über das Facebook-Experiment reden, weil ich finde das auch irgendwie einer der spannendsten Dinge, die so passiert sind. Und zwar bin ich darauf gestoßen, weil sich tatsächlich auf Facebook ganz viele Leute aufgeregt haben. Und zwar interessanterweise gar nicht mal die Leute, die sich sonst immer aufregen. Also unter anderem Katharina Borchert, die ja eigentlich eine relativ, die da relativ robust ist, so was solche Sachen angeht. Die hat sich da tierisch drüber aufgeregt. Und zwar hat Facebook Folgendes gemacht. Sie haben veröffentlicht, dass sie mit Forschern zusammengearbeitet haben, die eine Studie mit Hilfe der Facebook-Daten und des Facebook-Algorithmus durchgeführt haben. Mhm. Und zwar haben sie, ich glaube, knapp 700.000 Leute, ich weiß nicht, nach welchem Verfahren sie die rausgepickt haben, vermutlich random, haben sie dort Gruppen gebildet.
Auf jeden Fall englischsprachig.
Haben sie Gruppen gebildet, wo sie einerseits deren mit einer Software deren Newsstream ausgewertet, ja. Mhm. Und in diesem Newsstream haben sie dann geguckt, da gibt es halt so Sentiments, nennt man das. Also das heißt, sie können halt anhand von bestimmten Schlüsselbegriffen und bestimmten Formulierungen erkennen, ist dieser Beitrag gerade so ein bisschen positiv oder ist der gerade ein bisschen negativ. Und dann haben sie einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn ich bei Gruppe A den Algorithmus so anpasse, dass ich die negativen Nachrichten rausnehme. Schwäche auf jeden Fall signifikant Schwäche und bei dem und bei der Gruppe B das nicht tue, beziehungsweise dort vielleicht nur die negativen mache. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Forschungsdesign genau war, aber halt damit rum experimentiere. Oder ob ich halt positive und negative rausnehme, also so alle besonders emotionalen Dinge rausnehme. Wie wirkt sich das dann halt wiederum auf das Posting-Verhalten der Leute aus, die eben dieses Ding haben. Die Ergebnisse sind jetzt wenig überraschend und auch nicht besonders krass. Also es hat eine Auswirkung. Wenn du besonders viele positive Beiträge siehst, dann gibt es eine signifikante Änderung dahingehend, dass du tatsächlich auch positive Sachen machst, aber das sind wirklich im Promille-Bereich. Also das ist halt keine wirklich große, krasse Veränderung irgendwie in deinem Verhalten, sondern halt wirklich, es ist dann ein bisschen, also klitzekleines bisschen wahrscheinlicher, dass du dann auch was Positives schreibst. Ich glaube, signifikanter war noch die Erkenntnis, dass wenn du alle emotionalen Beiträge herausfilterst, dass du dann weniger selbst überhaupt was schreibst. Also dass dann die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass du dann selber irgendwas postest. Ja, das heißt, emotionale Anregungen bringen dich dazu, selber auch sozusagen mehr Engagement zu machen. Ja? Natürlich irgendwie auch spannende Ergebnisse für Facebook, die natürlich auch ständig an ihrem Facebook-Algorithmus rumschrauben. Und hier kommt eigentlich die Krux der Sache, dass die Leute sich darüber aufregen, dass halt solche Experimente gemacht werden, ist halt aus einer gewissen Perspektive überhaupt nicht nachvollziehbar und wahrscheinlich aus Facebooks Perspektive vor allem nicht, ja, weil es ein offenes Geheimnis ist, dass an diesem sogenannten EdgeRank, das ist eben dieser Algorithmus, der versucht sozusagen Relevance für dich in deinem Facebook-Stream herzustellen, der wird ja die ganze Zeit getweakt. Da schrauben die ganze Zeit rum.
Ja? Und das merkt man ja auch. Also das ist ja nichts, was man...
Gibt es auch schon immer AB und AB-Tests. Ja? Also gibt es immer schon Testgruppe A und Testgruppe B. Und dann schauen sie immer schon irgendwie, wie ist die Reaktion darauf. Und wird so. Das heißt, wir sind, wenn wir Facebook benutzen, sind wir in einem ständigen Test. Ja? Also und das ist auch relativ klar.
Man kommt sich ja auch manchmal vor, als wenn man in einer Stunde in der einen Gruppe und in der anderen in der anderen. Also ich meine, also einfach, dass ich irgendwie da reingehe und dann sehe ich was und dann gehe ich raus und dann komme ich mich wieder rein und aktualisiere und dann steht was ganz anderes und die Sachen sind alle zur gleichen Zeit erschienen und ich frage mich, warum sehe ich jetzt das und jetzt das.
Genau.
Also ich glaub, es ist jedenfalls einfach nichts.
Am Anfang siehst du immer nur das Wichtigste, habe ich mal, und für sozusagen für die, die dann plötzlich damit Zeit du dann haben
wieder
und nochmal
noch was Spannendes
und die dann wiederkommen, damit du dann kriegst du sozusagen die nächste Ebene gezeigt. Also dass das am Anfang dann sozusagen das super Spannende und dann irgendwann ist es dann halt auch alles alle.
Sind Muster, die ich jetzt in dem Sinne noch nicht, also die man so nicht erkennen kann, wenn man jetzt nicht irgendwie ständig darüber. Ja, mag sein, aber warum regt man, also das ist eigentlich, man merkt es doch, dass da irgendwie die ganze Zeit drin rummanipuliert
das
wird.
Das wissen eigentlich auch alle.
Aber es ist jetzt halt, das ist dann wieder dieses, aber es dann sozusagen zu wissen, dass es dann auch noch so ausgewertet wird, das fühlt sich.
Es wird
sich
ja auch immer ausgewertet.
Das fühlt sich dann aber vielleicht einfach komisch an, weil du irgendwie dir auch dann deiner eigenen Manipulierbarkeit bewusst wirst.
Also
ja?
ich glaube, ich bin da hin und her gerissen. Einerseits finde ich scheiße, andererseits bin ich angestellt. Nein, also einerseits ist. also auf der einen Seite, ihr habt absolut recht, dass die Leute wissen das und eigentlich könnten sie es wissen und.
Es ist schon nochmal was
anderes. Wir werden ständig manipuliert, aber die Leute werden nun mal offensichtlich nicht gerne manipuliert. Und,
warum denn bloß nicht?
Und wenn man sich das und die Überlegung, wo das theoretisch, da ist man ja immer relativ schnell dabei. Wo könnte das eines Tages hinführen? Da sind dann halt die Ängste da. Ja, dann erfahren wir nicht mehr, dass hier irgendwie ein Banker Gelder hinterzogen hat oder uns die Steuern schon wieder erhöht werden, weil Facebook filtert uns das raus, damit wir das nicht erfahren, weil wir ansonsten unglücklich werden oder dergleichen mehr. Das sind dann halt so das sind ja dann gerne die Ängste hochkommen. Also wegen dieser Manipulation da in 0, irgendwas Promille-Bereich, da regt sich ja, würde sich ja wahrscheinlich wirklich kaum jemand aufregen. Aber auch gerade so dieses mit sozusagen, die machen mich glücklich oder unglücklich. Und verstehe ich schon, dass man sich da, sich ein bisschen tatsächlich aufregt. Ich finde aber diese ganze Diskussion. Also zum einen habe ich immer stärker das Gefühl, dass wir bei dieser ganzen Datenauswertung, aber das ist nicht mehr als ein Gefühl insofern, so dass wir da an einem Punkt sind, dass wir die Möglichkeiten, die das Ganze bietet, also die Möglichkeiten sind, glaube ich, enorm, aber unsere Fähigkeiten, tatsächlich diese Daten auszuwerten, dass die noch gar nicht so irre groß sind. Es unterliegen aber alle diesem Glauben, dass wir ja in 3 Minuten soweit sind, dass wir mit diesen Daten unfassbar viel anfangen können. Genauso wie man sich vielleicht in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts dachte, oh mein Gott, wir sind ja ungefähr 10 Jahre davon entfernt, ein selbstfahrendes Auto zu haben und wir sind jetzt immer noch nicht so weit.
Ja.
Und so ein bisschen kann ich mir das auch vorstellen, dass das mit den Daten so ist. Aber dass es halt unfassbar leicht ist, erstmal so dem Glauben zu verfallen, dass wir aus diesen Daten noch nichts Vernünftiges machen können, liegt einfach daran, dass wir noch nicht genügend Daten haben, was dann wiederum dazu führt, dass diese Daten gesammelt werden und diese Leute, die diese Daten sammeln, natürlich das auch mit der Begründung machen. Naja, da können wir viel mehr rauslesen und das dann sozusagen auch das Bild ist, was in der Öffentlichkeit entsteht.
Andererseits, denk an die Folge mit Sixus zurück, wo wir das ja auch schon ein bisschen diskutiert haben in Form von was ja schon irgendwie möglich ist in Sachen Manipulation, Beispiel Heftig.co, ne?
Ja.
Und das haben wir gar nicht so richtig, finde ich, nochmal in der Tiefe erörtert, weil das Interessante ist ja eigentlich, und man weiß es eigentlich nicht, was dahinter steckt bei Heftig.co, aber bei Upworthy und BuzzFeed, also den Vorbildern,
ja.
Da steckt ja eine große Datenmaschinerie hinter, ja. Also das heißt mit anderen Worten, die Überschriften und die Art und Weise, wie sie Dinge anteasern, die ist komplett data-driven, so, ja.
Nein,
und die testen halt tatsächlich.
Die schreiben mehrere Überschriften,
genau.
Und dann wird die verwendet, die am
genau.
meisten Klicks liefert.
Genau, und sie lernen natürlich auch für die nächsten Überschriften und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein ständiges Feedback und selbst wenn sich dann sozusagen halt irgendwann ein bestimmtes Muster, wie wir es zum Beispiel bei Heftig zu EU haben,
ja.
halt irgendwann abnutzt, ja, dann merken die das natürlich an den Daten und können dann halt eben entsprechend ummodellieren.
Ja, aber ich habe auch
das ist
auch
halt
das
die
Gefühl,
Frage, ob das Hefty.co ja. auch dieses Datenmodell überhaupt dahinter hat, so, ja, also ob diese Datenkraft hinter
das
hat.
Das ist eine gute Frage, oder ob sie einfach nur das kopieren, was die anderen machen, ne? Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das lässt sich trotzdem nicht so genau vorhersehen, was daraus wird, weil die Menschen doch immer wieder anders reagieren, als man es denkt. Also es hat sich jetzt innerhalb so kurzer Zeit hat es sich eingestellt, dass man sich eben auch anfängt über diese Art und Weise, zum Beispiel wie die Überschriften formuliert wird, das ist ja fast schon memehaft, wie sich darüber lustig gemacht wird, dieses you will never believe what happens, wie lange sind die jetzt in der Welt und schon irgendwie ist es sozusagen fast so ein Witz, also sozusagen, sie sind schon ihr eigenes Meme geworden oder so, was nicht heißt, dass die Leute nicht trotzdem noch draufklicken, aber ich denke, es stellt sich zum Teil auch schon bei bestimmten Formaten einen Ermüdungseffekt ein, also es geht einfach sehr schnell und ich glaube, ich finde es auch immer wieder schön, dass es da doch Überraschungen gibt und das eben nicht so einfach funktioniert, also die Datenauswertung hat da immer wieder ihre Grenzen deswegen macht es mir auch nicht so viel Angst, ja, weil ich die Leute auch nicht immer für so blöd halte. Manchmal schon. Aber jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ach genau, mir fällt da irgendwie immer, wenn es um diese Geschichten geht, auch wenn es jetzt eigentlich nur so begrenzt damit was zu tun hat, aber mir fällt da immer dieser Vortrag von Holm Friebe an der Republika ein mit der Steinstrategie, der irgendwie meinte, ja, ich bin jetzt irgendwie Trendforscher für seit ein paar Jahren und mittlerweile weiß ich, wenn ein Trendforscher voraussagt, irgendwie, dass sich nichts ändern wird, dann hat er genauso viel Chancen, richtig zu liegen, wie wenn er sagt, dass sich alles ändern wird oder so. Und das, ich weiß, es hat jetzt nur bedingt was mit diesen ganzen Datensachen zu tun, aber es wird da jetzt im Moment so viel drüber geredet und was das alles für eine Auswirkung hat und was das alles für Folgen hat. Und da denke ich mir immer so, naja, warten wir es erstmal ab.
Also ich glaube, das ist definitiv ein Ding, wo wir unser Auge drauf haben sollten. Also die generelle Manipulierbarkeit und so weiter und so fort, die sich dann gerade durch so einen Dienst wie Facebook, der ja nun extrem viel Aufmerksamkeit in sich aufsaugt und damit auch kontrolliert und sozusagen so diese Aufmerksamkeitsströme.
Aber waren dann nicht die jungen Leute sogar schon wieder von Facebook weg? Also ich meine, ja, es ist noch so ein Stück weit alternativlos.
Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, oh Gott, schlimm, wir müssen das sofort zerschlagen damit. Also da gehöre ich halt definitiv nicht zu.
Das weiß
aber ich glaube, wir sollten diese Dinge im Auge behalten. Ich glaube, es gibt diese andere Forscherin, ich habe ihren Namen vergessen, die hat nämlich eine Studie auch dazu gemacht, die hat ein Paper dazu geschrieben, dass da halt auch eine Menge politische Macht sich akkumuliert dadurch, ja? Indem du halt wirklich einfach sagst, okay, wir tweaken den Algorithmus, dass halt, der Witz ist ja, es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, irgendwie, wir das wäre jetzt billig zu glauben, dass man jetzt einfach sagen müsste, wir tweaken den Algorithmus jetzt so, dass mehr Democrats gerade irgendwie positives Democrats-Artikel drin kommen.
Ich gerade rein, dass wir den Hof auch ganz gut befeuern hier wohl.
Ja.
Bisschen leiser.
Okay. Das ist ja noch billig, einfach so, ja. Aber letztens kam eine geile Studie, die habe ich bei Spiegel Online gelesen. Da heißt es halt, dass Forscher sozusagen soziale Netzwerke, also reale soziale Netzwerke, irgendwie studiert haben.
Twitter?
Also wie Leute halt miteinander befreundet sind. Und sie haben halt rausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du mit jemandem befreundet bist und mit jemand anders befreundet bist, aber einer von den beiden Freunden mit dem anderen nicht klarkommt.
Yeah. Ja?
Also so eine Dreiecksbeziehung, wo einer sozusagen, wo zwei miteinander nicht klarkommen, dass dann es sehr wahrscheinlich ist, dass dann auch die andere Freundschaft kaputt geht. Also die ist sehr, sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und das liegt daran, dass halt sozusagen die Kosten, um die Freundschaft trotzdem aufrechtzuerhalten, extrem wachsen. Weil du musst dann halt ständig planen, irgendwie, der darf sich nicht miteinander kommunizieren und nicht über den Weg laufen. Dann gibt's wieder Stress und so weiter und so fort. Oder dann wirst du halt reingezogen in irgendeinen Streit oder wie auch immer. Also es gibt halt dann extreme Zusatzkosten, wenn halt irgendjemand in deinem Freundeskreis miteinander verstritten ist. Und dann haben sie aber, es geht dann so weit, dass sie halt vorhersagen können, ab einem bestimmten Setting in einer bestimmten Gruppe, in einer abgegrenzten Gruppe, ein Verein oder ein Fußballverein oder so etwas, ja, dass sie halt anhand dieser sozusagen dieses Ist-Zustandes relativ genau hervorhersagen können, wie sich diese Gruppen entwickeln werden. Das heißt, wie sich, dass sich beispielsweise, also im Endeffekt sagen sie, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, in die sich solche Gruppen entwickeln. Entweder alle harmonieren miteinander und kommen irgendwie, finden Modus, mit denen sie miteinander klarkommen, oder aber sie spalten sich in zwei Teile, diese Gruppen. Ja? Und das ist interessant, also wenn man das erstmal auf die Piratenpartei auch überträgt, ja, was wir da halt sehen, was wir gesehen haben. Und was halt noch interessant ist, ist, dass diese Dinge natürlich auch einhergehen mit weltanschaulichen Dingen, mit politischen Einstellungen, ja, an denen sich dann halt tatsächlich plötzlich solche Sachen diversifizieren. Also wir haben ja immer die Illusion davon, dass unsere politische Einstellung in erster Linie durch unseren eigenen unglaublich tollen Verstand sozusagen erarbeitet worden ist. Aber nein, das ist natürlich auch ein soziales Konstrukt, ja. Und wenn du in der Peer Group A bist und in der Peer Group B, dann ist es halt relativ unwahrscheinlich, dass du mit einem, sag ich mal, für die Peer Group B nicht akzeptablen Mindset länger in dieser Peer Group sein kannst, ja. Entweder du passt dich dann halt dieser Peer Group an in ihrem Mindset oder du gehst halt raus aus dieser Gruppe. Das heißt also, so eine Segmentierung ist halt voreingelegt. So, und wenn, jetzt nimmst du diese Forschungsergebnisse und überträgst sie jetzt auf die Macht eines Facebook-Algorithmus, ja. Du kannst als Facebook relativ leicht solche Gruppenstrukturen erkennen. Du kannst diese Cluster bilden. Das ist ganz einfache Graphentheorie. Ja, da kannst du halt
schon
sehen,
klar,
wer ist mit wem befreundet, wer interagiert mit wem und so weiter und so fort. Und dann kannst du halt relativ klar sehen, okay, welche zwei, drei kleinsten Hebel muss ich machen, damit sich sozusagen Person A für die Gruppe oder für die Gruppe entscheidet, ja? Wie muss ich sozusagen, und das können dann auch Hubs sein, ja? Und das ist dann interessant, weil diese ganzen Netzwerkstrukturen, die sind ja nicht gleichverteilte Mesh-Netzwerke, sondern das sind ja oft skalenfreie Netze, das heißt also, wo es dann halt eben diese einzelnen Hubs gibt, über die dann halt ganz viele Leute miteinander connected sind, ja, und die dann halt so Meinungsführer sind. Und die kannst du auch identifizieren über Facebook. Das heißt also mit anderen Worten, wir reden hier nicht von einem brachialen, wir schmeißen jetzt alles zu den Democrats oder alles zu den Republicans, wie das halt irgendwie, keine Ahnung, halt so sich naive Leute vorstellen, sondern das sind, da kannst du halt wirklich sehr, sehr gezielte einzelne Netzwerkoperationen machen, die minimal invasiv sind, ja, aber trotzdem extrem Impact haben auf die politische Struktur. Und das finde ich halt, also dort ballt sich halt so eine potenzielle politische Macht, die mir zunehmend unangenehm wird und auf die es eine Antwort braucht.
Ist alles richtig? Ich denke einfach nur, dass die Leute sich nicht immer so verhalten, wie man es erwartet. Also, das ist einfach, ich denke, da wird man oft überrascht. Also ich meine, die Leute müssen ja, damit du sie da so manipulieren kannst, müssen sie da erstmal drin sein. Und ich bin, das ist natürlich komisch, wenn ich das sage, weil ich bin ja in diesen ganzen Sachen und ich bin es ja auch gerne und habe keine, im Moment nicht vor, das irgendwie zu ändern, ja. Und ja, aber es ist, ich gebe dir vollkommen recht, man muss das im Auge behalten und das ist, aber es ist trotzdem noch nicht so, dass ich sage, oh, das und das wird passieren, weil und das.
Ja, lass mal weiterreden.
Ja, Entschuldigung, wir wurden kurz unterbrochen.
Das ist Prenzlauer Berg hier.
Ich habe gar nicht verstanden, was er gesagt hat.
Ich auch nicht, aber wir haben auch Kopfhörer auf.
Es war nur Murmel. Naja, und deswegen, mal sehen. Also es ist.
Ja, also ich frage mich ja bei dieser ganzen Nummer dann auch, irgendwo fängt es dann an, also gerade bei der Datenauswertung wird ja mal, hatte ich ja vorhin schon kurz, Manipulation ist jetzt vielleicht dann auch das nächste Thema, aber auch schon bei der Auswertung ist ja so bei sehr vielen Leuten dieser Standpunkt, man darf nichts machen und bei anderen Leuten, man darf sehr viel machen. Aber was ist denn nun, nehmen wir mal an, wir haben die Daten, wir kriegen sie aus Facebook raus, dass irgendwie, nehmen wir mal ein ganz plakatives Beispiel, dass irgendein Teenager Selbstmord gefährdet ist. Ist es moralisch vertretbar, diesen Algorithmus einzusetzen? Ist es moralisch vertretbar, diesen Algorithmus nicht einzusetzen?
Das ist auch wieder eine Frage.
Sollte man das tun, sollte man es nicht tun? Nächste Stufe, nehmen wir mal an, da sind irgendwelche Jugendliche, die auf die Straße gehen und randalieren wollen. Das könnte auf der einen Seite könnte das die Revolution sein, die alles besser macht, auf der anderen Seite könnten es irgendwelche Idioten sein, die es irgendwie. Wo ist die Grenze?
Und was noch spannender ist, glaube ich, also welche Verantwortlichkeiten wird die Gesellschaft an Facebook rantragen, ja? Also wenn Facebook die Möglichkeit tatsächlich hat, zum Beispiel solche Selbstmorde vorherzusehen, ne? Also ja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wird dann nicht die Gesellschaft auf Facebook zugehen und Facebook dazu verpflichten,
ihr müsst das jetzt
das zu reporten, ja? Und ihr müsst da jetzt irgendwie eingreifen, und ihr müsst da jetzt irgendwie Leute verständigen oder so etwas, ja? Das ist ja, man sieht ja schon auch in verschiedenen anderen Bereichen, dass eben vermehrt, und da kann man ja durchaus auch sagen, zu Recht, in vielen Hinsichten, bestimmte Verantwortlichkeiten an Facebook herangetragen werden. Also
es werden ja auch schon Verantwortlichkeiten an Facebook herangetragen.
Natürlich. Also löscht diese Nazi-Seite, da ist ein Stalker, der etc. Ja. Oder da will jemand oder da, ne? Also da wurde ich bedroht. Das sind, da muss Facebook dann Polizei spielen und wir verlangen das von Facebook. Mhm.
Naja, aber das ist auch, also ich finde, das ist auch ihre Verantwortlichkeit.
Natürlich. Das kann man ja auch verargumentieren, das sage ich ja nicht. Aber wir sollten uns dabei bedenken. Wir sollten immer dabei bedenken, dass wir da auch definitiv eine Macht schaffen, ja, eine Polizei schaffen, die mehr oder weniger hoheitliche Aufgaben übernimmt. Ne? Dass wir da, im Endeffekt geht es darum, wie viel Machtmonopol, also wie viel Gewaltmonopol, wir schaffen ein Gewaltmonopol. Das ist das, was wir damit tun. Und das muss nicht falsch sein. Das ist vielleicht einfach der Weg, den wir gehen müssen. Ja? Vielleicht müssen wir dieses Gewaltmonopol Facebook übertragen, aber wir dürfen das nicht unbedacht machen. Wir dürfen nicht irgendwie das unreflektiert machen.
Na,
weil das ist das, was wir das akkumuliert eine Menge,
ja,
Macht.
Ja, unbedacht sollte man sowieso nie was machen.
Ja, also aber ich habe immer das Gefühl, dass das oft nicht reflektiert wird, ja, und das ist halte ich für gefährlich.
Also das ist, da stimme ich, wir hatten ja diese Diskussion tatsächlich schon mal, sollen Staaten, da bin ich ja immer sehr stark, nee, das sollen die einzelnen Staaten bestimmen, und selbst wenn das heißt, dass einzelne Sachen in bestimmten Ländern gelöscht sind, in anderen Sachen nicht oder erlaubt sind und nicht erlaubt, mhm, dann müssen sich diese Unternehmen halt an diese Regeln halten, weil ich finde, dass diese so wenig Einfluss man auf so einen Staat hat, auf so ein Privatunternehmen hat man im Zweifelsfall noch weniger Einfluss. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich die viele der Unternehmen auch sehr dagegen sträuben, diese Aufgaben übernehmen zu müssen, weil es natürlich es ist überhaupt nicht lukrativ,
nee,
und es schreit danach, dass sich
Facebook und Google wollen und keine politische Macht. Das ist der Punkt.
Lobbymacht wollen sie sicherlich schon haben, aber
Einfluss, aber sie wollen halt nicht verantwortlich sein. Das, ja, ist halt genau der Punkt.
Und tja, das ist halt, das ist irgendwie eine Diskussion, die ich so das Gefühl habe, eigentlich nur relativ wenig stattfindet, sondern es ist halt.
Ja. Und ich glaube, das wird aber halt eine der ganz wesentlichen Diskussionen sein, die zu führen sind.
Und also erstens, die Daten werden da sein, es werden nicht weniger werden, sondern es werden mehr werden. Sie werden in immer mehr Bereich unseres Lebens eindringen. Ich finde, das ist sowohl Chance als auch Gefahr. Und
das mit der zielgerichteten Werbung kriegen sie noch nicht hin.
Das mit der zielgerichteten, ja, genau, das ist sowas.
Ich glaube beispielsweise, das ist, was übrigens, ich habe dieses das Kapitel dazu schon abgeschlossen, sozusagen.
Aha, in meinem Buch, ne? Kriegen wir einen Sneak Peek.
Ja, also ich bin der Meinung, dass halt, da gibt es ja auch schon diverse Debatten darum, ne? Diese ganze Filterbubble von dem Pariser oder Parisier oder wie der heißt, da gibt es ja diese Debatten darum und die Algorithmen, und wir müssen dafür sorgen, dass Google und Facebook ihre Algorithmen offen, halte ich für Quatsch, ne? Also es funktioniert nicht, wenn Google seine Suchalgorithmen offenlegt, dann ist Google morgen kaputt, ja, und vermutlich gilt das gleiche für Facebook auch, und aber was halt ich glaube, was halt viel wichtiger ist, ist tatsächlich zu sagen, und da kommen wir, glaube ich, irgendwann nicht mehr dran vorbei, offene Daten. Denn dann hast du halt einen nicht exklusiven Zugriff auf diese Daten. Das heißt mit anderen Worten, ein Beispiel ist Google. Ja? Google hat halt tatsächlich keinen exklusiven Zugriff auf Webdaten. Mhm. Sie bieten nur die beste Query dafür an. Und das muss noch nicht mal, es ist noch nicht mal notwendig, dass da ein Wettbewerb in dem Sinne stattfindet, dass andere Leute einen ähnlichen Marktanteil haben wie Google. Das meine ich gar nicht. Aber dass es überhaupt Wettbewerber gibt, die ebenfalls das Web durchcrawlen und dafür eine Suche anbieten, ja, das führt dazu, dass Google ihre Macht, die sie durch diesen Zugang haben, nicht total ausnutzen können. Sie können nicht alles komplett durchmanipulieren, ohne dass man das halt irgendwie merken würde. Weil man hat immer Vergleichsmachen. Keinen neutralen Vergleich, das ist, glaube ich, eine Quatschidee, davon Neutralität zu reden. Das gibt es einfach nicht, ja. Aber man hat halt definitiv Wettbewerber, an denen man gucken kann, ob etwas, ob einem zum Beispiel die Sortierung von Bing besser oder von DuckDuckGo einfach besser passt, ja. Und das heißt mit anderen Worten, man grenzt dadurch auch den Spielraum von Google ein, den sie halt für Manipulation einsetzen können. Das können wir für Facebook nicht. Denn die Facebook-Daten, auf die hat nur Facebook Zugriff. Das heißt mit anderen Worten, Facebook hat tatsächlich die komplette Range der Manipulation, die sie fahren können, ohne dass wir es überhaupt merken, weil wir natürlich keinen Vergleichsmaßstab haben.
Ja, wobei, wenn du jetzt, also ich glaube, dass man sozusagen die Facebook-Daten öffentlich macht, ich glaube, dafür findest du keine Mehrheit. Das wollen die Leute nicht. Weil
ja klar, aber dann musst du halt damit rechnen, dass halt einfach sozusagen Facebook dort eine unkontrollierbare, ne, und ich sage nicht, es geht nicht nur unkontrollierte, sondern eine unkontrollierbare Macht akkumuliert hier. Und das halte ich halt definitiv für schlimmer.
Interessanterweise, also die Leute haben Facebook die Daten ja schon freiwillig gegeben.
Das ist halt auch eine Frage. Es geht ja nicht um die Daten. Es geht ja nicht um die Daten.
Es geht stimmt, ja nicht um die stimmt. Daten. Es gibt auch noch ein paar, die sie nicht freiwillig gegeben haben.
Es geht ja eben nicht um die Daten, sondern es geht ja tatsächlich darum, die Datenauswertung.
Ja, ja, klar.
Und die Datenauswertung.
Ja, aber was machst du sonst mit Daten?
Nee, aber es geht nicht darum, sozusagen.
Screenshots von was, und Daten.
Was ich meine, ist halt nicht, es geht nicht darum, dass sie die Daten gegeben haben, sondern es geht darum, dass Facebook diese Daten exklusiv besitzt. Das ist die Gefahr.
Ich gebe meine Daten auch noch anderen mit.
Genau. Und ich glaube, also beispielsweise, das wäre halt so die Post-Privacy-Strategie, alle Daten, die man halt so in solche Datensilos hinein tut, halt auch nochmal gesondert in andere offene, indizierbare, von anderen Queries indizierbaren Formaten nochmal zur Verfügung zu stellen, um genau diese Machtkonzentration zu verhindern.
Das ist nämlich, wie ich das Recht auf Vergessen umsetze. Ich mache einfach so viel Quatsch im Internet und gehe dauernd in irgendwelche Podcasts, dass auf meiner ersten Google-Seite, und die meisten Leute gehen sowieso nie über die erste Google-Seite hinaus, über die ersten 10 Treffer, kommen nur diese ganzen Sachen, und das finde ich in Ordnung.
Ja, das ist eigentlich die bessere Taktik, anstatt
ja, sich man muss einfach nur total viel machen, wo der Name überall auftaucht. Dann rutschen die ganzen blöden Sachen, die nicht so interessant sind, die rutschen dann weiter nach hinten.
Ja, das ist, Juti, dabei hier jetzt wahrscheinlich als nächstes die Polizei. Nee, noch kam niemand, aber ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht langsam.
Wir sind hier in Prenzlauer Berg, hier hat auch Nachtruhe zu
geherrscht. Genau. Ja, wir haben
auch unsere Themen auch einmal durchgerockt, oder? Da fehlt noch was.
Ja, jetzt ist es auch zu spät, mich noch ausführlich vorzustellen.
Mist, vergessen. Stimmt.
Wollten wir machen.
Aber hier sind die Fenster schon auf. Ich verstehe gar nicht, warum hier alle Leute mit offenen Fenstern zum Innenhof schlafen müssen. So warm ist es jetzt auch wieder nicht mehr.
Tja, drinnen vielleicht schon.
Ich bin nicht so ein offen Fensterschläfer, deswegen habe ich dafür immer nicht so viel Verständnis.
Ja. Doch, das können wir nochmal machen. Also, wir haben ja auf schon, wir haben dir,
ach so.
Nein, um wir haben jetzt noch gar nicht wir so haben ja schon, das müsst ihr jetzt hier nicht mehr uns einen abroppen.
Doch, also wir haben jetzt Kleiner 3, den Podcast, das müssen wir noch dann...
Retro-Zirkel haben wir auch schon drüber gesprochen.
Retro-Zirkel, genau. Und dann müssen wir noch dann deine Arbeit.
Ach, meine Arbeit ist jetzt auch nicht so spannend.
Dann müssen wir noch dein Privatleben auseinandernehmen.
Ja, ja.
Du, ja? Du weißt, was du Facebook anvertraust, du musst das jetzt gleich auch nochmal uns allen erzählen.
Der Welt.
Deine Urlaube haben wir schon. Dann müssen wir jetzt.
Nein, wir haben sukzessive haben wir ja durchaus über mich gesprochen. Das,
aber wir haben noch offen, dass du programmierst.
Naja, noch programmiere ich nicht wirklich.
Das wollten wir noch reinbringen.
Wie noch programmierst du nicht wirklich?
Ich versuche es mir beizubringen und dann ist halt so die Frage, wo beginnt Programmieren? Ich mache bis jetzt noch Übungen und natürlich programmiert man da auch schon ein bisschen was, aber das ist
Du lernst
alles
Python.
Über Hello World ist Programmieren.
Das ist auch schon Programmieren.
Nee, ja, natürlich. Ich meine nur, das ist.
Was machst du, Python oder JavaScript oder was?
JavaScript, okay. Nein, ich kann ja kurz sagen, ich arbeite als Online-Redakteurin, aber mal davon abgesehen, dass da, wo ich jetzt gerade bin, und zwar in einem Bundesamt, was auch nur daran lag, dass ich gerne nach Berlin kommen wollte und das ist eine der Stellen, die man natürlich irgendwie, also eine der Möglichkeiten, die es in Berlin gibt, sind natürlich die ganzen Bundesinstitutionen und das ist auch gar nicht so schlecht, also man kann darüber viel lästern und man kann irgendwie viel, es gibt irgendwie über den öffentlichen Dienst oder überhaupt Bundesinstitutionen sogar auf so einer hohen Ebene, oder es ist ja fast die höchste, also nur höher sind nur noch die Bundesministerien, kann man irgendwie wirklich viel absurde Dinge erzählen, aber es hat auch unbestrittene Vorteile. Also gerade wenn man sich dann in Berlin so die Alternative irgendwie Agenturen oder sowas ansieht, wo man dann irgendwie 1000 Überstunden machen muss und das ist ja alles so toll und da keiner darf sich beschweren, weil es ist ja so super in Berlin in irgendeiner so einer hippen Agentur zu arbeiten, während man schön im öffentlichen Dienst seine Überstunden abfeiert und für Berlin ist das Gehalt auch gar nicht mal so schlecht und alles und das hat schon viele Vorteile, muss man sagen. Also aber dafür ist es halt auch einfach unglaublich, eigentlich sind wirklich so viele Klischees wahr, die man sich irgendwie vorstellt über solche Institutionen. Leuten mit Beamtenmentalität und mit ungeheuer schwerfälligen bürokratischen Apparaten und das macht das Arbeiten nicht unbedingt so viel spaßiger und es ist auch, ich war nur so halb zufrieden, aber es war halt sozusagen für Berlin jetzt erstmal eine gute Sache, aber ehrlich gesagt habe ich dann festgestellt, das kann nicht die Zukunft sein. Also nicht für mich und auch nicht, wenn ich in Berlin bleiben möchte oder in einer anderen spannenden Stadt, weil dann doch die Konkurrenz unter Leuten, die so irgendwie Redaktion machen können und die irgendwie so schreiben und texten können und so online und Social Media machen können, von denen gibt's halt doch recht viele. Sicher nicht alle, die das super können, aber wenn man hier in Berlin irgendwie einen Job sucht, ist das schon nicht so toll. Und davon abgesehen habe ich sowieso schon mein ganzes Leben irgendwie immer darüber nachgedacht, dass ich eigentlich mich technisch sehr interessiere und war immer so die irgendwie ich bin irgendwie 8 Jahre alt und muss für meine Eltern den Videorekorder programmieren, bis ich bin irgendwie 14 und spiele die ganze Zeit am Computer oder irgendwie, ist es halt einfach, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das Thema ist immer so präsent gewesen und trotzdem kommt man dann irgendwie nicht auf die Idee, dass man vielleicht Informatik hätte studieren sollen und das hat verschiedene Gründe, die nochmal irgendwie Platz hätten in einem eigenen Podcast.
Was hast du denn studiert?
Ich habe Theater, Film und Medienwissenschaft studiert, wobei Theater kannst du streichen. Also ich habe Film und Medienwissenschaft studiert. Es war aber ein Institut, wo man Theater, Film und Medienwissenschaft als kombinierten Studiengang studieren konnte, aber ich habe sehr schnell festgestellt, dass es doch bei mir eher Medien- und Filmwissenschaft ist und als zweites Hauptfach Germanistik. Okay. Also beziehungsweise Literaturwissenschaft, weil in der Germanistik kann man auch noch mehr machen als das, aber
ja, klar.
Es war Literaturwissenschaft. Und das sind halt, das sind halt so dann so typische Studiengänge, die man macht und die schön sind und bei denen man sich nicht wirklich überlegt, was man damit machen will. Und das ist, oder jedenfalls ich nicht. Manche machen das und die machen dann viele schlaue Praktika irgendwas mit Medien. Und die landen dann irgendwie beim Verlag oder beim Radio oder keine Ahnung. Aber das war irgendwie nie so eindeutig bei mir und dann, jetzt bin ich irgendwie, ich glaube, ich bin noch Anfang 30. Ich darf noch als Anfang 30 gelten, glaube ich.
Du Küken, du.
Nee, ehrlich gesagt, ich werde ja nun in zwei Wochen 34, von daher glaube ich, das ist schon fast Mitte 30.
aber nur fast.
Aber nur fast. Und ja, und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich programmieren lernen will. Und das ist so ein bisschen, also wie gesagt, das hat eine lange Vorgeschichte. Und dann habe ich mit Leuten geredet und ihnen gesagt, ich glaube, JavaScript wäre eine gute Idee. Und das
kann man schon jedenfalls viel machen. Das ist ja halt irgendwie, wenn man das irgendwie drauf hat, dann hat man schon ziemlich
einen Range. Ich meine, es gibt für alle möglichen Sachen gute Argumente, aber man muss mit irgendwas anfangen.
Ja, ja.
Und
JavaScript kann man machen, also da kann man viel mit anstellen, aber ist jetzt nicht unbedingt die allerschönste Sprache. Python, das ist schon spannender gefunden.
Es auch unterschiedliche Meinungen zu.
Wie fängt man denn an mit Programmieren heutzutage?
Mit Swift natürlich.
Mit Swift, ja.
Nein, angefangen habe ich mit, letztes Jahr mit einem Kurs bei den Rails Girls, mit einem Einstiegskurs, also es war dann ja Ruby on Rails und das ist halt einfach echt toll, weil es ist tatsächlich, es spielt durchaus eine Rolle, mal einfach das auszuprobieren in einer Umgebung, wo wirklich nur Leute sind, die noch gar nichts gemacht haben, wo auch vielleicht Leute sind, die sich selber ein bisschen darüber unsicher sind, die da nicht mit so einem, also die von der Haltung da ähnlich rangehen, sage ich einfach mal. Und wenn du dann in der Gruppe Frauen bist, ist es tatsächlich eher gegeben erstmal, muss man sagen. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht Männer gibt, denen es genauso geht. Und das kann natürlich auch in einer gemischten Gruppe funktionieren. Aber das ist trotzdem eine sehr angenehme Geschichte. Und es ist toll, was die machen und was die auf die Beine stellen. Also die holen sich dann irgendwie Sponsoren da dran. Und das war super. Das war kostenlos. Alles, was du machen musstest, war dich rechtzeitig anmelden. Da war das kostenlos. Also das war nicht bei den Rails Girls Berlin, wobei die das auch machen, aber es war durch Zufall war es Hamburg und das war in total netten Locations und dann gab es danach noch, und es gab freie Verpflegung und alles und also es war echt klasse und dann hat man da halt so eine kleine App gebaut an einem Tag und das ist halt mit Rails einfach sehr, sehr, kann man das leicht machen. Da hat man eigentlich noch nicht so viel verstanden, aber man hat einfach mal so gesehen, hey, so geht das. Okay.
Was zu verstehen sind da die nächsten 20, 30 Jahre.
Ja gut, das war aber einfach als Einstieg echt sehr nett und dann dann habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und musste dann auch erstmal irgendwie das mit meiner Arbeit klären und jetzt arbeite ich halt nur noch halbtags und im Rest der Zeit versuche ich das halt mir beizubringen. Und da sind tatsächlich so Angebote wie Codecademy oder ich mache jetzt Code School, was halt auch kostenpflichtig ist, also sozusagen über den Einsteigerkurs hinaus. Die sind gut für den Einstieg. Also, und dann fängt man an, sich irgendwie vielleicht noch ein schlaues Buch dazu zu kaufen und dann schaut man irgendwie Sachen nach im Internet, weil man sowieso permanent irgendwelche Lösungen im Internet nachguckt.
Klar.
Und da gibt es halt einfach Ressourcen en masse und dann sucht man sich das so zusammen. Aber wie gesagt, im Moment bin ich noch in so einem Stadium, wo man halt anfängt, sich so immer noch so Methoden und alles Mögliche beizubringen und dann kommt man jetzt schon so an den Punkt, wo man so denkt, ja, das ist ja alles gut und schön, aber das wird jetzt auch nicht spannender, wenn ich mal irgendwie was mache und ich will jetzt wirklich irgendwie, man denkt dann, ja, ich will jetzt mal was umgesetzt sehen und nicht irgendwie nur die ganze Zeit so Aufgaben machen. Ja, und das ist so ein bisschen der nächste Schritt.
Das ist eigentlich das, was ich zumindest immer probiere, relativ schnell hinzukriegen, in einen Zustand zu kommen, dass ich spannende Sachen plötzlich machen kann. Also so Dinge, die nicht mehr im Lehrbuch stehen oder sowas. Also, aber ich weiß gar nicht, wie fängt man heute an? Fängt man damit For-Loops an oder?
Ja, zum Beispiel. Also ja, das, ich meine, gut.
Also du musst ja auch noch die sozusagen die Logik dahinter verstehen.
Anfang von jedem Programmierkurs und ich habe wirklich mehrere sozusagen allgemeine Einführungen, Einführungen in diese Sprache, Einführungen. Dann kommt immer erstmal Datentypen. Ja,
stimmt, klar.
Klar, Datentypen.
Also ich habe eine schöne Aufgabe für dich, die man schön in JavaScript machen kann, ja? Geh hin und scrape die Zuse-Datenbank und lass da mal schöne Auswertungen drüber laufen. Also
Screenshots?
Ja, nee, Screenshots.
Screenshots, ja, Screenshots.
Screenshots. Und keine Ahnung, mach da mal schöne Auswertungen draus. Also nimm die Daten sozusagen, versuch die Daten, an die Daten ranzukommen und mach dann andere Auswertungen, weil die haben ja diese komischen nach irgendwie, das sind hier feindliche Kämpfer.
Mhm.
Linksterroristen-Auswertung. Du kannst da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so nette Auswertungen draus machen und dann einfach mal zeigen, dass halt das Gleiche geht, ne? Also sozusagen offene Daten nutzen und dann etwas Schönes daraus machen und etwas nicht Böses.
Nur sozusagen Sympathiebekundungen.
Ja, oder keine Ahnung, so herausfinden, wie so der Flauschlevel ist.
Oh Gott, das böse Wort.
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also halt einfach diese Daten nehmen und der Welt beweisen, dass man mit diesen Daten auch schöne Dinge machen kann.
Aber ist das dann nicht Manipulation, wenn du nur die positiven Sachen da rausfilterst?
Ja, zeig, wie die Manipulation funktioniert. Genau.
Wir wollen ja, dass sich alle gern haben. Naja,
und mehr bei Facebook
aber
klicken.
Man wird sehen, was draus wird. Also, aus dem Programmieren lernen. Und ich sag mal, ich kenne mittlerweile tatsächlich einige Quereinsteiger, die so zum Programmieren gekommen sind. Und ich meine auch zum professionellen Programmieren.
Klar.
Also, das, ich weiß noch nicht, ob das für mich klappen wird. Da will man ja nicht sozusagen so großmäulig sein. So ein bisschen ist es natürlich ein Hintergedanke, der eigentlich, ja, ist schon so ein bisschen der Plan. Man wird sehen. Auf jeden Fall denke ich, das sollten noch viel mehr machen. Vor allem Frauen, jawohl.
Genau.
Das ist übrigens was ich tatsächlich sehr vermisse. Also das ist, dass es in vielen solchen Umgebungen, also ich probiere immer in Firmen zu arbeiten mittlerweile, in denen es einen relativ hohen Frauenanteil gibt, einfach weil bestimmte Machtrituale dadurch, die mir persönlich auch nicht sonderlich in den Kram passen, so dieses Alpha-Tierchen-Verhalten und Seilschaften, also Dinge, die mir darum nicht in den Kram passen, weil ich daran einfach nicht gut bin, dass ich das Gefühl habe, dass die in einer Umgebung mit relativ hohem Frauenanteil aufgebrochen werden und dass ich da, also ich finde es auf jeden Fall glaube ich, besser in Umgebung zu arbeiten, in denen auch viele Frauen arbeiten.
Ja, also es gibt ja da genug Diversity-Studien, die einfach auch belegen, wenn die Teams durchmischter sind, dann sind sie irgendwie produktiver und kreativer und weiß nicht. Also es hat, glaube ich, nicht wirklich Nachteile, außer für die an ihren Ritualen festhalten wollen und an ihren Privilegien und ihren Seilschaften und so. Aber sozusagen für den eigentlichen Output und für die Stimmung und so weiter ist es auf längere Sicht gesehen auf jeden Fall eine gute Sache. Ich weiß nicht, mir ging das irgendwie so, also wie gesagt, ich habe das auch schon länger mit mir rumgetragen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mein ganzes Leben immer mit Computern irgendwie zu tun gehabt und nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Und weil die irgendwie für mich so ein faszinierendes, tolles Ding war, mit dem man viele tolle Sachen machen kann. Und dann kommt irgendwann so dieser Punkt, so warum bist du nie eigentlich dann auch an den Punkt gelangt, wo du sagst, ich möchte da auch selber sozusagen Dinge mitmachen, damit der Computer Sachen für mich macht. Also sozusagen, warum möchtest du da nicht für bauen mit dem so? Und da ist man, glaube ich, dann doch als... Weiß ich nicht, gibt es vielleicht noch deutlich mehr Hürden im Kopf, die man irgendwie im Laufe seines Lebens als Frau so ein bisschen sich eingerichtet hat, warum das irgendwie nichts für einen ist. Und das ist, das glaube ich wirklich. Und ehrlich gesagt, wieso sollte das auch anders sein, wenn man irgendwie jetzt sich anschaut, dass es für die Jungs irgendwie dann die Entwicklerspielzeuge gibt und für die Mädchen die Puppen oder die Schminksets oder so. Also man kann sich da nicht, also das ist jetzt natürlich eine super einfache Logik. Natürlich ist es nicht so kausal, das weiß ich auch. Aber es ist trotzdem schon so ein bisschen sinnfällig, dass man sagt, ihr könnt euch nicht wundern, dass jetzt keine Frauen Ingenieurin werden irgendwie. Also das, ich weiß, dass es nicht so kausal ist, aber wir können jetzt hier nicht noch weiter in die Tiefe gehen. Da sind durchaus Zusammenhänge da. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwie letztes Jahr, als wir dann durch Kalifornien gereist sind, waren wir im Computer History Museum in Mountain View und das war absolut spektakulär. Das ist toll. Also macht viel Spaß. Und dann saß ich da.
Da würde ich auch gerne mal hin.
Das ist schon schön, ja. Und dann saß ich da, dann kannst du dann den Max besuchen und dann fahrt ihr nach Mountain View. Das ist dann nicht weit.
Computer, das ist total um die Ecke. Ja.
Und
können wir auch bei Google vorbeischauen.
Ja. Genau. Und könnt ihr nochmal sie fragen, warum sie denn dieses Deutschland-Ergebnis manipuliert haben?
Das da werden wir die, da werden wir nochmal die Waffe auf die Brust setzen und nochmal ganz.
Nehmen wir den FAZ-Artikel mit und.
Ja. Warum wollt ihr Deutschland töten?
Nehmt ihr so einen Ordner FAZ-Artikel mit? Genau. Naja, ich saß da jedenfalls in diesem Museum und da gab es dann so ein Einstiegsfilmchen und überhaupt und so Einspieler und ach, keine Ahnung. Und ich dachte irgendwie nur so, man muss an dieser Entwicklung teilhaben und es ist so schlimm, dass Frauen noch schon. Jetzt schon wieder so eine ganze Weile irgendwie so wenig an dieser Entwicklung teilgehabt haben, weil die so großartig ist und so wichtig. Und es war einfach so, dass ich so dachte, Karamba, das kann nicht sein.
Das ist mal ein guter Grund.
Ja.
Ja, yeah, das ist...
Also einfach so, okay, die Welt ist die und sie muss sich ändern, darum ändere ich das jetzt.
Ja, irgendwo muss man ja anfangen.
Jawohl.
Ja. Und ich fürchte leider, irgendwo muss man auch aufhören. Ich würde nicht gerne hier.
Ja, ja, so das Luftwort, Max, ja. Max Nachbarn hassen ihn jetzt alle.
Genau, darum.
Dafür, aber das ist ja auch gut, weil er ist ja bald weg.
Hoffentlich. Ein Glück.
Max kann sich das erlauben.
Okay, ja. vielen Dank.
Vielen Dank dir, dass du hier bei uns warst und ein reizender Gast warst und wir haben über spannende Themen geredet. Das war eine
schöne
Folge.
Vielen Dank für die Einladung. Ich hatte viel Spaß.
Ja, ja. Sehr gut. Ja, so muss das sein.
Sehr angenehmer Abend.
Dann bis zum nächsten Mal. Außer für die Nachbarn, für die war es nicht so. Aber
auch an die Nachbarn danke und tschüss.
Für die wird es jetzt nochmal ein schöner Abend. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.